Attention.
Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons, voll mit Utensilien aus den geschliffenen David Alaba Studios, kommt die Big Show von Sportradio360.de. Hier sind Namen weder Schall noch Rauch.
Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
Hallo, hier ist Fabian Ambischen.
Hallo, das ist Viktoria Redensburg.
Hier wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
Das ist die nächste Debatte, Frau. Fällt Ihnen nichts Schöneres ein jetzt?
Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
Hallo, hier ist Roger Fedor und ihr hört Sport 1 360.
Nein, nur Sportradio 360.
Sportradio 360.
Die Big Show. Jetzt.
Big Show 611, unser heutiges Programm. Ja, so, einige Dinge zu dieser Big Show vorab. Die Gäste, wie immer, fantastisch auch und vor allem, weil wir am Mittwoch aufnehmen mussten. Ich fahre am Donnerstag in der Früh, oder werde gefahren sein, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung am Donnerstag in der Früh nach Paris zu den French Open. Alles Mittwoch, wo ich noch andere Dinge zu tun hatte, Verpflichtungen. Muss er auch 2,50 Euro noch nebenbei verdienen. An dieser Stelle danke an all jene, die über das Angebot nachgedacht haben, bei PayPal was zu spenden für Sportradio 360. Producer@sportradio360.de, das wäre die PayPal-Adresse. Ja, aber wie gesagt, Mittwoch viel zu tun, musste am Dienstag nochmal in die Steiermark fahren, weil es meinem Hund nicht gut geht. Ja, ich habe Schwächen bei mir entdeckt in der Moderation, nicht zum ersten Mal, aber wie meistens haben es die Gäste dann ausgebügelt. So, wie geht's los? Los geht's mit Marco Hagemann und mit Stefan Hempel zum Fußball, kleines bisschen Tennis. Dann der zweite Fußballteil solo für Alexi Menüsch, wo wir über die Bayern sprechen. Fußballteil 3 mit Markus Götz, mit Thomas Böker, mit Toni Tomic, dann Bundesliga, die Restspiele, beziehungsweise auch ein kleines bisschen dann zum Thema Premier League. Götzi bleibt da zum Handball, schönes Segment. Nach dem Handball haben wir die Formel 1 gesetzt. Wir gehen zu Anna Dreher nach Monte Carlo. Stefan der Voice Heinrich ist mit dabei, Stefan Ehlen ebenso. Danach Motorsport, die 24 Stunden vom Nürburgring selbstverständlich, sind nach wie vor ein großes Thema, wie auch der DTM-Start. Eddie Milke wird da dabei sein. Dann haben wir noch die Eishockey-WM im Programm. Bernd Schwickerath ist in Riga angekommen. Ungefähr 1,5 Minuten später hat er schon Zeit für mich und uns gehabt. Das ist ganz, ganz fantastisch. Dann noch die NBA mit Sepp Dumitru und hinten raus Tennis mit Jörg Almaroth. Und ja, Schmiedi und Heiko fehlen in dieser Woche, was mir grundsätzlich in jeder Woche das Herz bricht. Aber ich muss am Donnerstag so früh los, dass ich die Show unbedingt am Mittwoch schneiden musste. Ich habe sie ehrlicherweise in dieser Woche auch gar nicht gefragt, hoffe, dass ich das nächste Woche aus Paris nachholen kann. Und jetzt geht's los mit der Big Show 611. Ich freue mich, dass ich jetzt zwei Leute in der Leitung habe, mit denen man grundsätzlich über alles sprechen kann, die mich aber weder der eine noch der andere bislang zum Paddle Tennis eingeladen haben. Das ist zum einen Marco Hagemann. Servus Marco.
Servus, deswegen noch nicht eingeladen, weil ich ja hörte, dass du schon Turniere spielst und deswegen ist natürlich deine Spielstärke schon ein Hindernis.
Also mein guter Kumpel Wolfis Grawitz hat mich dermaßen durchgeschleppt durch dieses Turnier, sodass es dann doch zu einem Sieg gereicht hat. Oh, gut, der andere Feingeist in unserer Leitung ist Stefan Hempel. Servus Stefan.
Servus Jens, ich muss auch eingeladen werden, deswegen kann ich dich nicht einladen.
Also gut. Na, dann schauen wir mal, ob vielleicht irgendwann mal was zusammengeht, auch mit dem Häuser, Paul. Ja, man kann mit Marco und mit Stefan über alles sprechen, über Fußball natürlich auch. Marco, wir kommen gleich zum Tennis, Stefan, wir kommen gleich zum Tennis, aber vor 3-4 Wochen, Marco, hättest du diesen Totalzusammenbruch des FC Bayern München für möglich gehalten?
Genau, wenn ich jetzt Ja sagen würde.
Ich weiß nicht, woran ich es festmachen soll, aber ich stehe fassungslos vor der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Es freut mich auf der einen Seite, aber ich denke mir, nee, das kann nicht sein. Wie konnte das passieren?
Ja, aber wenn noch nicht mal, ich glaube, Thomas Tuchel oder auch großartige Experten wie beispielsweise Lothar Matthäus einen Ansatz von einer Erklärung haben, wie soll ich denn erst haben, oder also ja. erst recht nicht. Also es ist für mich, Thomas Tuchel kam und dann ging es gleich gegen Borussia Dortmund und man schlägt den BVB, auch wenn da schon natürlich schon ein paar Sachen auch noch nicht so super waren, aber ja, wie kann es auch nach dem ganzen Dilemma schon vorher unter Julian Nagelsmann, nach den etwas nicht so tollen Auftritten, und dass das dann so, ja, dass das so Wellenbewegungen sind, auch bei Thomas Tuchel zwischen Schock verliebt und Ratlosigkeit, ist ja doch eine große Spanne. Ich habe dafür auch keine Erklärung, ob die jetzt, ob das jetzt intern mit der Mannschaft zu tun hat. Da wurde ja auch so ein Erklärungsansatz versucht zu finden mit zu wenig Führungsspieler und vielleicht ist die Mannschaft dann auch vielleicht auch charakterlich nicht so gut zusammengestellt, bis hin zu Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. Ich glaube, eins können wir sagen, dass der Trainerwechsel jetzt nicht zwingend funktioniert hat von Nagelsmann zu Tuchel. Aber warum das alles da plötzlich so aus dem Fugen geraten ist, warum man, so wie es den Anschein hat, alle drei Titel ja in Anführungsstrichen verspielt hat, beziehungsweise dann noch nicht holt, ich tue mich da super schwer, tatsächlich. Dafür bin ich vielleicht auch zu weit von irgendwelchen internen Dingen weg.
Das sehen wir alle, aber ist es großartig für die Liga, dass der BVB diesen Titel jetzt abräumen wird, Stefan? Da bin ich mir sehr relativ sicher, weil wenn Mainz zu Hause, und Marco hat es ja, glaube ich, kommentiert sogar, wenn Mainz zu Hause gegen Stuttgart mit 1-4 untergeht, dann wird Mainz am Samstag nicht in Dortmund gewinnen. Ist das jetzt ein lässiges Zeichen für die Liga, Stefan? Wir haben es uns ja lange irgendwie gewünscht, dass mal ein anderer Meister wird. Oder ist es irgendwie auch komisch, weil der FC Bayern eben wirklich eingebrochen ist? Bei allem Respekt natürlich für das, was der BVB geleistet hat.
Ach, mir ist relativ egal, wer falsch wird, um ehrlich zu sein, aber für mich ist es immer noch ein sinnfreier oder der sinnfreiste Trainerwechsel, den es je gab in der Geschichte bei den Bayern. Und dass es jetzt in die Richtung geht, das kann man echt schwer erklären. Also da sind wir, glaube ich, alle zu weit weg, aber ich finde trotzdem, das ist so, man kann nicht von einer gerechten Strafe sprechen, aber wann entlässt du denn einen Trainer, wenn er in allen drei Wettbewerben auf Kurs ist und die Spieler jetzt auch danach nochmal sagen, der hat die Kabine nicht verloren, ja, und ein Präsident eine Woche vor der Entlassung sagt, das ist der Trainer der Zukunft, dann hast du in dem Verein was falsch gemacht. Dass es dann in die Richtung jetzt geht, trotz der Qualität im Kader, ist total verwunderlich, weil Tuchel natürlich auch ein guter Coach ist, aber ich will einen Aspekt vielleicht trotzdem mit einbringen. Tuchel kommt natürlich auch, und dann sind wir beim Zeitpunkt, in diese Mannschaft rein, wo er eigentlich kaum was machen kann. Ja, der hat ja kaum trainieren können. Er hat englische Wochen, der hat Dortmund gespielt, da hat er Manchester City, ein Spiel nach dem anderen, fliegen ihm die Highlights um die Ohren. Mhm. Und der hat keinen einzigen Spieler in der Transferphase, in einem geöffneten Transferfenster dazu bekommen. Also der ist ja eigentlich auch von 0 auf 1000. Ich glaube nicht, dass er so viel Aktien dran hat. Der muss ein bisschen drunter leiden, was glaube ich, der Abgang, diese Turbulenzen, diese Schlagzeilen mit der Mannschaft gemacht haben. So mein Gefühl, ja. Aber ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Aber so ganz so leicht ist für Dortmund, glaube ich, gegen Mainz nicht. Also da muss man schon, glaube ich, sehr konzentriert bleiben, weil Mainz ist auch so eine Wundertüte, ne? Die können auch immer mal wieder überraschen, aber einfach mal so drauf geblickt kann normalerweise natürlich nichts mehr passieren, wenn man die PS mal gegeneinander stellt.
Ja, Marco, du hast die Mainzer gesehen, wie gesagt, kommentiert am vergangenen Sonntag war es, glaube ich, wo sie zu Hause verloren haben. Magst du was ganz schnell über die Mainzer sagen oder magst du etwas ausführlicher über einen Mann sprechen, bei dem ich Abbitte leisten muss, weil ich nicht toll fand, wie der BVB mit Marco Rose umgegangen ist. Aber Edin Terzic ist jetzt da. Ich lese nur, natürlicherweise nur Lobeshymnen auf ihn als Typen, als Coach. Magst du was ganz kurz zu Mainz sagen und dann vielleicht ein bisschen ausführlicher zu Edin Terzic?
Ja, also die Mainzer, also das war unser Eindruck da am Sonntag, dass die wirklich wollten im letzten Heimspiel da auch noch zu gewinnen. Gerade nach diesen zuvor drei Niederlagen in Folge, die sie ja hatten. Jetzt haben sie vier nacheinander kassiert. Aber es ist dann, wir hatten einfach das Gefühl, dass einfach so wirklich Energie nicht mehr so wirklich da ist. Also wirklich noch so die letzten Schritte zu machen, wahrscheinlich auch, und ich denke, da hat Bo Svensson, der einfach jeden Tag seine Mannschaft hier aussieht und auch ein Gefühl ja auch hat, auch da liegt er total richtig, indem er auch sagt, dass viele einfach auch vom Kopf her nicht mehr da sind, einfach da, dass da auch eine Frische nicht mehr so vorhanden ist, Ich meine, die haben das Highlight-Spiel gehabt gegen die Bayern und danach ging es dann bergab. Und das hast du auch in diesem Spiel gesehen, auch wenn sie da in Führung gegangen sind. Aber als der VfB dann nochmal so die Intensität erhöht hat, das war einfach wirklich zu sehen, da konnten die Mainzer einfach nicht mehr mithalten. Mhm. Das war sowohl von den beiden her als auch vom Kopf her. Und ich weiß nicht, wie sie es dann am Samstag machen in Dortmund. Meine, die Bayern spielen in Köln, ja, und wenn man Steffen Baumgart ja auch kennt und seine Mannschaft kennt, die wollen jetzt auch nicht zwingend verlieren im letzten Heimspiel. Also das sind jetzt zwei Gegner für die beiden da oben, was ist schon normal heutzutage, ne? Also wir haben über die Bayern gesprochen, können wir auch nicht so ganz erklären, dass sie normalerweise die beiden Spieler gewinnen sollten, aber jetzt entscheidet sich halt auch viel zwischen den Ohren, ne? Gerade bei Borussia Dortmund, diesen, wie Edin Terzic auch sagt, den letzten Schritt jetzt nochmal zu gehen. Und Edin Terzic, ich kenne halt sehr gut, weil ich sehr viel mit ihm in den letzten Monaten oder über die ganze Saison auch schon davor zu tun hatte. Ja, das ist einfach einer, der sehr klar ist, auch in seiner Außendarstellung. Und ich mag das an ihm, dass er zum Beispiel, als es diese Siegesserie zu Beginn des Jahres gab, aber auch schon die, sagen wir mal, die nicht so guten Spiele in der Hinrunde, einfach sehr gut moderiert hat, sich da jetzt nicht irgendwie auf einen Karren spannen lassen hat, so nach dem Motto, ist ja klar, jetzt haben wir hier 8 Spiele nacheinander gewonnen, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, sondern auch schon immer wieder erkannt hat, dass auch da Spiele dabei waren, die jetzt nicht so wirklich super waren, sondern das waren Spiele, die der BVB auch mal mit Spielglück gezogen hat, wie beispielsweise in gegen Mainz. Marco RB Leipzig.
Ja, aber auch in Mainz, Marco. Also wenn du überlegst,
auch in Mainz, ja, ganz spät, ja. Es gab viele. Aber es ist einfach ein Dortmunder, der identifiziert sich natürlich unglaublich mit dem Club. Und ich fand es auch, einfach wie er sich gibt in der Außendarstellung, das ist genau der Mensch, der Trainer, den ich auch so kennengelernt habe, der sehr offen ist, der sehr ehrlich ist, der sehr klar ist und für den natürlich diese deutsche Meisterschaft auch alles bedeuten würde. Und so stellt er sich dar und das ist so in ganz kurzen Worten und ganz kurzen Sätzen auch Edin Terzic, wie man ihn tatsächlich beschreiben kann.
An wen, Stefan? Aus dieser deutschen Meistermannschaft 2022, 2023 wird man sich Jahrzehnte später noch erinnern. Ich erinnere mich bei Dortmund immer gerne an Marcio Amoroso, hieß er, glaube ich. Den habe ich sehr, sehr gern Fußballspielen gesehen. Oder Julio César ist da, glaube ich, in der Abwehr gewesen. An solche Leute erinnere ich mich. Aber wer wird uns aus der 2022er, 2023er Mannschaft, Stefan, zwingend als Dortmunder in Erinnerung bleiben? Als Meister?
Ich sehe ja noch nicht Meister.
Ja. Komm, ich erkläre sie hiermit zu eben solchen.
Naja, also sagen wir mal, der überragende Spieler ist für mich schon Bellingham, also das muss man schon sagen, ne? Und bin mal gespannt, wie da denn die Zukunft aussehen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz oberstes Regal. Wenn der einen guten Tag hat, dann ist es wie bei Bayern, sage ich auch, Musiala, der das weniger zeigt. Bellingham zeigt es öfter. Absolut der Unterschiedsspieler. Für mich ist es jetzt nicht so Marco Reus, der ist zwar so ein bisschen Figur und Dortmunder durch und durch und Vertrag nochmal verlängert und Kapitän, alles gut. Aber was die Leistungen angeht, ist es, finde ich, dann auch zu viel auf und ab. Aber auf rein aufs Fußballerische geguckt und auf das, um was es ja eigentlich geht, ja, Potenzial und Technik und Tempo, das ist der überragende Spieler von meiner Ansicht nach.
Marco?
Ja, und wenn ich das dazu fügen darf, sicherlich eine Geschichte, die große Geschichte der Saison ist Sebastian Haller. Ich glaube, das würde auch noch hängen bleiben, nach seiner Krebsdiagnose dann so zurückzukommen, überhaupt Leistungssport betreiben zu können, jetzt auch wichtige Tore erzielt zu haben. Ich glaube, es ist schon einer, erstmal das Leben sicherlich neu sieht, und mega dankbar ist, dass er in der Lage ist, überhaupt Leistungssport betreiben zu können, möglicherweise ist deutscher Meister wird, mit auch wichtigen und entscheidenden Toren, wie jetzt zuletzt in Augsburg ja auch. Ich glaube, dass diese große Geschichte, neben dem sportlich, natürlich mit Jude Bellingham, ist ja keine Frage, aber auch mit Sebastian Haller dann durchaus verknüpft wird.
Welche Rolle, Marco, wenn ich bei dir bleiben darf, weil ich weiß, dass du dem BVB ja ein bisschen näher bist als der Stefan, aber welche Rolle oder wie hat Edin Terzic die Thematik in, mit und um Mats Hummels geklärt? Weil ich finde, das ist so geräuschlos, dass Hummels jetzt eben nicht mehr so eine große Rolle spielt. Bewerte ich das ein kleines bisschen über? Hat sich das automatisch ergeben? Oder denkst du, dass Terzic da intern doch öfter mal mit Hummels gesprochen hat?
Ja, auf jeden Fall hat er mit ihm gesprochen. Und Mats Hummels hat ja auch nicht gerade jetzt wenig an Bedeutung verloren in den vergangenen Wochen. Spielt super stark. Und da auch da, wie ich eben über Edin Terzic gesprochen habe, ist da eine ganz klare, offene Kommunikation genauso übrigens auch wie mit Marco Reus geführt worden. Das ist halt so, wenn in der Hinrunde hast du dann Schlotterbeck und Süle und es war dann schwierig für Mats da reinzukommen. In der Hinrunde hat er natürlich jetzt auch profitiert von unter anderem Verletzungen in Nico Schlotterbeck und hat sich da reingespielt, absolut professionelles Verhalten, aber eben auch Leistung gezeigt. Und bei Marco ist es ja genauso. Also was hat der für eine Konkurrenz da vorne, weil alle im Grunde genommen ja auch einen großen Formanstieg haben in dieser Rückrunde. Mit Malen, mit Adeyemi, mit Julian Brandt, dann Jude Bellingham logischerweise. Also es ist auch schwierig, da in die Mannschaft zu kommen. Aber nochmal, die haben einfach ein wirklich ehrliches, offenes Verhältnis. Und nicht umsonst hat Marco nochmal ein Jahr verlängert, weil beide sind jetzt Mitte 30 knapp, ja, und sie kennen natürlich auch ihre Rolle und ich habe mit Marco ja sehr detailliert darüber gesprochen, im Interview, nachdem er seinen Vertrag verlängert hat. Die beiden sind natürlich auch innerhalb der Kabine trotzdem weiterhin wichtig und sind auch wichtig für junge Spieler, um sie zu integrieren, ja, mit Erfahrung weiterzugeben. Also da gab es nie irgendwie die ganz großen Probleme zwischen Hummels, Terzic, zwischen Reus, Terzic, sondern wie du schon gesagt hast, es war sehr geräuschlos, weil man eben vernünftig miteinander kommuniziert.
Gehen wir noch schnell ein Häusel weiter, Stefan. Und du wirst am Wochenende die Schalker in Leipzig betreuen. Und ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel zu erwarten habe. Deswegen freue ich mich, dich fragen zu dürfen. Stefan, die Leipziger haben sich qualifiziert für die Champions League, haben ein Pokalfinale vor der Brust. Ich kann mir jetzt nicht gut vorstellen, dass Marco Rose sagt, okay, Nkunku, okay, Olmo, okay, Szoboszlai, ihr sitzt jetzt mal auf der Bank, sondern ich glaube, der wird mit der vollen Kapelle aufspielen. Aber wie schätzt du die Gemengelage ein vor diesem für Schalke dann doch sehr entscheidenden Spiel am Samstag?
Also ich glaube, mir fehlt die Fantasie, dass Schalke da was holt, egal wie Leipzig aufstellt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem Schalke hat ja selbst enorme personelle Sorgen. Ja, die wissen noch nicht mal, wer im Tor steht. Ja. Mhm. Und damit das Thomas Reis nicht mich angerufen hat, habe ich vielleicht noch eine Möglichkeit, dass ich sehe, weil die sind
Kai
ja Dittmann, alle angeschlagen.
Kai Dittmann hätte angerufen. Kai Dittmann hat doch, oder? Der Kai ja, war doch Torhüter.
Ja, also das ist für Schalke ist es für mich sowieso schon sehr erstaunlich gewesen, was Thomas Reis da noch bewegt hat und welche Spiele die noch eingefahren haben und gewonnen haben. Ja, das ist jetzt nicht für den jetzigen Relegationsplatz, also einen Spieltag vor Ende, da reicht es natürlich auch der Konkurrenz ein bisschen geschuldet. Jetzt Stuttgart und auch die anderen Mannschaften haben ihn da nicht in die Karten gespielt. Aber ich glaube, man muss sich von Schalke 04 nach einem Jahr jetzt wieder verabschieden. Die Mannschaft war auch irgendwo zu schwach. Also ja, also ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn er wirklich Leipzig Light auflaufen lässt, der Marco Rose, da fehlt mir die Fantasie. Im Fußball ist alles möglich, aber trotzdem ist da ein Riesenunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften, wenn man sich den Kader von Leipzig dann auch anguckt. Aber wer weiß, ja, im Fußball ein Tor, gehst in Führung, vielleicht fehlt dann bei Leipzig trotzdem ein bisschen so der Zug und alle, ich meine, da war ja die Woche schon einiges los Richtung Pokal, ne, gibt ja schon nur Geschichten rund ums Pokalfinale, dieses Spiel spielt bei Leipzig natürlich nicht die große Rolle, aber ich glaube, die haben schon auch Stil und glaube nicht, dass die sich nachsagen lassen wollen, dass am letzten Spieltag sie Schalke quasi noch irgendwie in die Bundesliga geführt haben oder in die Relegation oder wie auch immer.
Tja, dann, mein Gefühl. Dann wird es nichts mit der Eintragung ins Dortmunder, ins goldene Buch der Stadt Dortmund, wenn sie Schalke in der Liga halten. Das vielleicht nicht. Marco, letzte Frage eben zu diesem Spiel noch. Deine Fantasie, weil ich weiß noch vor 2 Wochen hier, ich weiß gar nicht, wer da in der Big Show war, aber wir haben darüber gesprochen, ja, Bayern geht's nicht gut, Schalke kann vielleicht was holen bei den Bayern, dann haben sie 6-0 verloren. Wie viel Fantasie hast du, dass die Schalker das am Wochenende, dass sie zumindest das tun, aus eigener Kraft, was sie tun können? Was die anderen machen, wissen wir natürlich nicht.
Ich halte das auch für schwierig tatsächlich, weil also Marco Rose wird jetzt nicht 11 neue da aufs Feld schicken, weil so ein bisschen im Rhythmus bleiben ist nicht so unwichtig tatsächlich vor dem Pokalfinale. Dann hast du, und da gebe ich Stefan total recht, die wollen sich auch nicht nachsagen lassen, dass sie jetzt wirklich in den Abstiegskampf so eingegriffen haben, dass es vielleicht für den VfL Bochum noch schwierig wird, wobei die ja auch alles, die haben ja, also Schalke ist ja nun mal die einzige Mannschaft, die es nicht in der eigenen Hand hat. Mhm. Der VfL Bochum spielt gegen Leverkusen zu Hause, Stuttgart gegen Hoffenheim. Wenn die gewinnen, kann Schalke 10-0 gewinnen in Leipzig. Und es ist eh vorbei. Außer, ich weiß nicht, die Augsburger haben 3 Punkte Vorsprung, aber die haben auch das deutlich bessere Torverhältnis. Also die haben es ja nicht in der Hand. Und nochmal, Stefan hat total recht, ich glaube auch nicht, gerade das, was sich die Leipziger aufgebaut haben in der Rückrunde und vor allen Dingen auch so in der Außenwirkung in München, wie sie sich da präsentiert haben, werden sie und wollen sie sich, glaube ich, nicht das alles wieder einreißen. So hat dem Motto, so jetzt stellen wir den A-Jugend-Keeper rein und wir holen auch einen aus der B-Jugend und geben ihm das Profidebüt mit 15. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Sicherlich wird es Veränderungen geben, aber auch da, was soll ich sagen, der Kader hat einfach eine Tiefe, die ist schon, die reicht dann auch Schalke bei allem Respekt. Die werden alles versuchen, aber ich glaube nicht, dass es reicht.
Gut, dann lasst uns abschließend, wir haben jetzt nicht über Tennis gesprochen, was macht denn nichts? Also Stefan, du hast das Turnier in Rom und auch das Turnier davor in Madrid natürlich ganz, ganz nah begleitet. Wir haben in Madrid Struffi gesehen, ganz stark im Endspiel, Jannik Hanfmann, dann in Rom im Viertelfinale immerhin, Alexander Zverev, glaube ich, immer noch dran, dass er bei den French Open eine gute Figur abgeben wird, wo das dann hinführt. Ja, wer weiß das schon. Aber Stefan, was ist die größte Frage aus deiner Sicht, die der Tennisfan sich vor Beginn der French Open, am Sonntag geht's los mit den Hauptfeldspielen, was ist die größte Frage, die sich der Tennisfan stellen sollte? Und wie ist deine Antwort auf diese Frage? Ist meine Frage.
Ist Alcaraz jetzt der neue Nadal? Ne?
Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein, Stefan. Aber bitte.
Ja. Nee, aber weil er nicht da ist, muss es ja jemanden geben, der irgendwo in seine Rolle reinschlüpft und den Turniertitel gewinnen kann. Ja. Alcaraz hat alles, um dieses Turnier zu ziehen, keine Frage. Ist für mich der beste Spieler in Bestform, weil er einfach die größte Flexibilität hat. Und die Frage ist, ob er es dann wirklich vom Kopf her hinbringt. Aber ich finde trotzdem auch ihn so cool, ja, und er ist so gut gecoacht. Und klar hat er immer mal wieder Ausreißer, das bringt sein Hochrisikospiel auch mit sich. Aber wenn er sich mal spürt, glaube ich, und dieses Turnier reinwächst, dann müsste eigentlich alles über Alcaraz laufen. Djokovic ist im Moment halt, wobei der zweite Satz gegen Rune war schon auch wieder echt oberstes Regal. Und dann sind wir bei den dreien, um die es eigentlich geht. Ne? Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass Rune so chancenlos war jetzt gegen Medvedev. Mich hat es auch überrascht, dass Hanfmann so klar gegen Medvedev verliert, weil also ich habe mit Frank Moser, den ich ganz gut kenne, da einen guten Kontakt gehabt. Ich durfte ja gegen Rublev da kommentieren, das war ja eine Sternstunde. Finde ich so, weil einfach romantisch und Märchen und dann nach dem Lucky Loser Struff in Madrid kommt dann Qualifikant Hanfmann und schlägt ja schon einen der besten Sandplatzspieler im Moment, wenn man sieht, dass der Monte Carlo gewinnt und so, war so das deutsche Tennis schon ganz cool. Mich ein bisschen gewundert, dass er gegen Medvedev da im Viertelfinale verlieren kann, ist ja gar keine Frage, aber dass es so glatt geht, ja. Fast ein bisschen, ja. 2-2 war es, ne?
Ja.
Ja. Aber nee, das sind so die drei, über die es geht, mit glaube ich so vom Gefühl her, wenn man immer so nach den Favoriten schaut. Aber klar, also ist natürlich total schade, dass Nadal jetzt da nicht mehr dabei ist, weil die Frage ist ja auch, wenn er für 24, der ist jetzt dann so lange raus, wenn er dieses Jahr kein Turnier mehr spielt, der Großmeister, dann wird er 24 in welcher Verfassung zurückkommen? Einer, der so viele Spiele braucht, um sein Level auch zu erreichen, der über Jahre hinweg in der Sandplatzsaison immer sich gesteigert hat, um beim Highlight French Open dann sein bestes Tennis zu spielen. Darum ging es ja. Es ging ja nicht so, dass der verletzt war immer und dann beim French Open kurz Hallo gesagt hat und einen Titel abgeräumt hat. Das ist ja bei Nadal anders, ja. Das ist ja eine Maschine, die sich weiterentwickelt, immer wieder von Woche zu Woche das Level erhöht. Und von Spiel zu Spiel auch dann beim Grand Slam. Aber das ist so, da geht's doch um den Titel, wolltest du jetzt eigentlich genau, sprechen, oder?
Genau. Das wäre so mein Take. Marco, ich weiß, du wirst für Servus TV. Ja, bitte.
Ja, so.
Ja. Marco, ich weiß, du wirst für Servus TV die Frauen in Berlin wieder kommentieren, aber ich weiß natürlich auch, dass du auch nach Paris schauen wirst, zumindest fernmündlich. Gehst du d'accord mit Stefan oder ist jener genannte Daniil Medvedev vielleicht auch in diesem Kreis, weil Medvedev wird dann zweigesetzt sein, könnte also sein, dass Djokovic und Alcaraz in der oberen Hälfte des Tableaus sind, Rune vielleicht auch, wenn er eine günstige Auslosung hat. Wie siehst du denn Medvedev?
Ja, also ich habe natürlich jetzt so Turniere mehr angeguckt, aber bin natürlich im Vergleich zu euch gar nicht so komplett drin. Das muss ich mir noch ein bisschen, gerade für die Mädels, bei dem Better in Open in Berlin, noch mal ein bisschen wieder drauf schaffen und viel gucken und viel lesen und viel telefonieren. Deswegen habe ich die Turniere natürlich nicht jedes Match gesehen. Sorry dafür, dass ich nicht jedes bei Sky geguckt habe. Aber ich habe keine Ahnung, also da seid ihr natürlich noch tiefer drin, so in Eindruck irgendwie, natürlich gerade, weil natürlich Nadal abgesagt hat, weil er halt irgendwie gar nicht spielen kann, verletzungsbedingt. Ich habe so ein Gefühl, es ist so offen, ne? Jeder fragt sich, so ist Alcaraz dann da und wir wissen alle Grand Slam, Best of Five, ne? Da kann natürlich immer was passieren. Das dann durchzubringen ist immer noch was anderes als dann Best of Three. Nach langer Zeit wieder ein Grand Slam Turnier seit Jahresbeginn. Also ich habe so den Eindruck, und das ist nur so ein Gefühl, ey, ohne wirklich das wirklich erklären zu können, einfach nur was ich gesehen habe, dass es halt so offen ist, dass so viele tatsächlich weit kommen können und auch mal den einen oder anderen rausnehmen können. Und das kann auch mal gar nicht Sinner passieren, ne, der dann einen überragenden Tag hat und dann vielleicht einen der ganz engen Favoriten rausnimmt. Also ich finde es halt super offen und deswegen auch super spannend, was dann so ab Sonntag da passiert in Paris.
Ich werde dabei sein. Danke, Stefan.
Yeah!
Yeah, danke, Marco. Werde aber versuchen, am Samstag noch einen Stream zu finden, um natürlich die Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga mitzubekommen. Kurze Pause in der Big Show 611.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 611, es gibt jetzt ein Solo für Monsieur Menüge. Grüß dich, Alexi.
Bonjour, Jens.
Es ist folgendes, ich lese gerade wir müssen andersrum anfangen, dieses Spiel gegen Leipzig, Alexi. Ich gehe davon aus, du warst im Stadion, ich habe mir es in der Ferne angeschaut bei Sky und das war wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, in der ersten Halbzeit, es ist völlig unmöglich, dass die Bayern dieses Spiel nicht gewinnen, so wie ich es mir in Mainz gedacht habe, so wie ich es mir in dieser Saison schon 7-8 Mal gedacht habe. Jetzt haben sie es nicht nur geschafft, das nicht zu gewinnen, sondern auch noch zu verlieren. Ab wann hast du denn im Stadion das für möglich gehalten, dass sowas eintreten kann? Weil ich kann's quasi immer noch nicht glauben.
Es ist fast schon so ein Schlendrian über die ganze Saison, dass Bayern München immer wieder in Führung geht und dann komplett den Faden verliert. Eine neue Krankheit beim deutschen Rekordmeister und das war wieder am Samstag zu sehen. Und beim 1-3 oder sogar beim 1-2 habe ich gedacht, das ist noch eine gute halbe Stunde. Hm. Und wenn man ist von Bayern gewohnt, sind die noch in der Lage, das Spiel zu drehen. Aber ich habe die Körpersprache des Spiels angeschaut, auch die Körpersprache der Fans. Und wie du weißt, sind auch viele nach Hause gefahren, weil ja Polemik hin und her. Irgendwie haben auch einige gewusst, nicht nur die Touristen und möchte gern Fans, sondern auch die Eingefleischten gewusst, da geht nichts mehr bei diesem Verein. Mit diesem Kader, wo kein Chef mehr da ist, wo kein Spieler die gewisse Führungsqualitäten hat heutzutage. Und deswegen nach wie vor oder nach 90 Minuten war die Niederlage verdient. Aber wie du sagst, die erste halbe Stunde war wirklich imponierend, vielversprechend. Aber ja, wie gesagt, da fehlt ein Führungsspieler. Aber was mir auch auffällt seit einigen Wochen, die Mannschaft scheint platt zu sein körperlich. Und da kann das nur die Schuld von Julian Nagelsmann sein, der in der Winterpause viel zu lang Urlaub gegeben hat und dann auch immer wieder freie Tage. Und der stand eh schon unter Druck vor einem Jahr, wie du weißt, und dann hat er wirklich seine Chance einfach nicht genutzt, weil er nicht meiner Meinung nach alles gegeben hat, damit er vollsten überzeugen kann. Und dass die Spieler jetzt so platt sind, kann eigentlich nicht die Verantwortung von Thomas Tuchel sein.
Ja, ich habe in der Süddeutschen gelesen, ich glaube Christoph Knehr hat es geschrieben über Thomas Tuchel, dass der A, eine richtig gute Ansprache mit den Spielern hat, dass das Training gut sein soll, besser als das von Nagelsmann. Was hörst du denn über die Arbeit von Thomas Tuchel? Du hast ihn natürlich auch in Paris aus nächster Nähe beobachten können.
Er scheint mir schon mal reifer zu sein als damals in Paris noch. Er geht schon mit seinen Stars anders um. Natürlich hatte er noch größere Namen in Paris damals, noch größere Egos. Neymar, Mbappé waren schon ein anderes Kaliber als die jetzigen Bayern-Spieler. Natürlich haben ihn seine Auslandserfahrungen weitergebracht als Trainer und als Mensch. Und ich habe auch mit Benjamin Pavard, den ich zufällig in der Münchner Innenstadt gesehen habe, vor 10 Tagen mich darüber oder über den aktuellen Trainerstab unterhalten und war auch überzeugt. Natürlich ist es klar, dass er mich nicht sagt,
das ist scheiße, ja, das ist schon klar.
Aber man konnte schon ahnen, dass er damit zufrieden ist, auch wenn es vielleicht nicht genug sein wird, dass er verlängert. der Pavard, aber na, ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler relativ überzeugt sind vom Trainer. Auch wenn wir nicht wissen, auf wen Tuchel in der kommenden Saison setzt und auf wen nicht, weil da will er sicherlich einige, wenn nicht viele, Änderungen vornehmen.
Jetzt nur ganz kurz, wir kommen gleich zu den Führungsspielern. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß ja, das hast du mir mal erzählt und ich glaube, das kann man jetzt auch hier sagen, dass wenn du Franck Ribéry in der Stadt getroffen hättest in München, ihr wahrscheinlich euch nicht auf einen Café hingesetzt hättet. Ist das normal, dass du bei den Bayern sind ja schon seit Jahrzehnten viele französische Spieler, Willy Sagnol erinnere ich mich, danach sind noch mehr gekommen. Ribéry, da war das Verhältnis, glaube ich, am Ende dann wieder gut, zwischendurch vielleicht nicht so gut. Aber ist das normal, dass wenn du zufällig den Pavard über den Weg läufst, dass ihr euch dann für ein paar Minuten unterhaltet oder geht man eigentlich eher seiner Wege?
Ich habe ein gutes Verhältnis zu allen Franzosen im Großen und Ganzen. Das Blöde war natürlich die Pandemie, weil danach, da fing ich an, die Pandemie kam, ein gutes Verhältnis aufzubauen mit Hernandez und Pavard und so weiter. Mhm. Und da konntest du die fast zwei Jahre die Spieler nicht mehr sehen, weil die Mixzone zu war und du nur ins Stadion gehen konntest, um das Spiel zu sehen und eine Pressekonferenz aus der Ferne zu verfolgen. Ja, ja. Deswegen blieb ich lieber zu Hause. Und jetzt, wenn ich Pavard oder Hernandez, dann gibt man sich automatisch die Hand. Und wenn ich spüre, dass der Spieler ein bisschen Zeit hat und gut drauf ist, dann fangen wir an zu quatschen. Und so war es auch mit Pavard zuletzt. Und so wäre es auch mit einem Coman, Hernandez oder sogar Upamecano, der zwar schüchtern ist, aber trotzdem zur Verfügung steht. Übrigens, der am nettesten ist von allen, momentan habe ich das Gefühl, und der bescheiden ist der junge Mathis Tel, super erzogen. Grüßt immer auch nach Niederlagen. Hoffentlich bleibt er so, der Junge. Und hoffentlich bleibt er auch in München.
Wie gut ist der Junge? Weil ich höre ja immer, dass er sehr gut sein soll, aber dann frage ich mich, okay, wenn Schupo ohnehin verletzt ist, er ist wohl ein Neuner. Wie gut ist der Junge wirklich?
Ein Neuner ist er nicht. Also ich sehe es auch immer wieder, aber es sind die gleichen, die geschrieben haben, dass Manni auch ein Neuner ist, okay. Was überhaupt nicht stimmt. Aber du weißt ja, dass die deutschen Journalisten nicht immer top informiert sind, scheinbar.
Ja, ich auch nicht. Aber ich zähle mich nicht als Journalist. Das reißt mich ein bisschen raus.
Du bist ja kein Deutscher vor allem.
Das kommt auch noch dazu. Ja, genau.
Nettel hat, als er unterschrieben in München letzten Sommer, die Forderung, sage ich mal, von Nagelsmann bekommen. Ja, von dem Jungen erwarte ich 10 Ligatore. Dann hat ihn Nagelsmann kaum spielen lassen, ehrlich gesagt. Und das habe ich nie verstanden beim Tuchel-Vorgänger. Und wenn Tel reinkam, hat er schon immer wieder seine Tore gemacht. Ich glaube, alle 76 Minuten ist genauso viel wie Haaland damals in Dortmund. Also gibt was Schlimmeres als Vergleich. Ich weiß nicht, was Tuchel plant. Vor einigen Wochen hat er gesagt, man wird die Zukunft von Tel erst Ende August entscheiden. Entweder lässt er sich ausleihen oder er bleibt bei uns. Ich glaube, es wird auch davon abhängen, wen Bayern noch verkauft. Weil man hat momentan 8 Flügelspieler und ein halber Stoßstürmer. Und das muss sich natürlich ändern, um den Kader ausgeglichener zu gestalten. Und das wird die Priorität sein bei den Bayern mit der 6er-Position. Und nicht nur, weil er Franzose ist, sondern weil er wirklich ein großes Talent hat, hoffe ich, dass Tel bleibt, weil er auch sicherlich die Qualität hat, sich mehr zu zeigen. Und Tuchel mag eigentlich junge Spieler. Das war bei PSG der Fall. Er hat damals einen Kunku gehabt, Moussa Diaby, die heute die größten Bundesligas da sind und bald weg sind. Und das könnte wieder ein schönes Beispiel sein mit Tell. Und man weiß ja, dass die Bayern ein bisschen besser aufgestellt sind im Gegensatz zu PSG, wenn man mehr Talente halten soll. Und da deswegen habe ich schon ein gutes Gefühl, dass Tell bleiben wird. Und wenn er ausgeliehen wird, dann ist es auch eine große Watsche für Salihamidžić, der ihn unbedingt haben wollte vor einem Jahr und der ja mehr als 30 Millionen Euro ausgegeben hat.
Wenn du jetzt sagst, da sind keine Führungsspieler drin, und die ganze Diskussion geht immer um den Müller, aber war das wirklich so, dass Alaba hinten angesagt hat? Gut, Neuer ist jetzt auch nicht da. Und dass Lewandowski auch vorne angesagt hat, und was ist mit Kimmich? Also erste Frage, fehlen Alaba und Lewandowski wirklich so sehr, auch als Führungsspieler? Und zweite Frage, was ist mit Kimmich, Chefchen?
Ja, ich verstehe auch nicht wirklich diese Diskussion um Alaba und Lewandowski. Das sind Spieler, die weg wollten, die eine Herausforderung gebraucht haben. Und du kannst nicht 10 Jahre lang dieselbe Elf haben. Und deswegen ist es normal, dass es ein Kommen und Gehen gibt. Lewandowski wollte eigentlich gefühlt jedes Jahr gehen, wenn ich jede halbe Jahre seitdem in München war. Und für ihn ist doch eine schöne Sache, dass er bei Barcelona jetzt spielt, aus allen Gründen, die es gibt, als Mensch auch, um sich weiterzuentwickeln. Bei Alaba ist es genauso, aber hat jeder vergessen, dass Alaba immer wieder verletzt war? Hat jeder vergessen, dass Alaba mal Weltklasse, aber auch mal Kreisklasse war? Hm. Ich verstehe nicht diesen Hype um Alaba. Natürlich war er Führungsspieler, war so lange bei den Bayern unter Vertrag, er hat sehr viel gelernt mit Ribéry, mit Robben, Schweinsteiger und Lahm. Das Pech ist halt, dass Hernandez natürlich sehr viel Geld verdient, einfach immer wieder verletzt war. Wäre er fast immer fit gewesen oder geblieben, dann hätte man schon längst nicht mehr von Alaba gesprochen. Natürlich ist vielleicht Hernandez noch nicht so weit, dass er so viel Verantwortung übernehmen kann, aber auch da, weil er immer wieder gestoppt wurde in seinem Elan durch diesen zahlreichen Verletzungen. Aber ich finde ein bisschen lächerlich, diese Debatte um Alaba und Lewandowski. Es ist halt schwierig, heute so Führungspersönlichkeiten zu finden. Man hofft sich von Kimmich natürlich, weil er das Zeug hätte, aber scheinbar hat er auch mit sich selbst beschäftigt. Hm. Schießt ein paar zu vielen Ecken scheinbar, weil es keine andere in der Mannschaft gibt. Auch komisch.
Auch erstaunlich, wollte ich gerade sagen. Auch komisch irgendwie, ja.
Sané, Cancelo sind sehr gute Schütze eigentlich, aber vielleicht ist er auch eine zusätzliche Baustelle für Tuchel für diesen Sommer. Und naja, natürlich gefällt, zwar ist er im Tor, aber trotzdem, wenn er auf dem Platz ist, sorgt er für mehr Sicherheit bei seinen Abwehrkollegen. Und ich bin gespannt, wenn da Tuchel als Nummer 6 holt, also nur ein reiner Nummer 6 oder auch vielleicht einer, der Führungsqualitäten hat, der sich sofort anpassen kann, der Deutsch kann. Ich weiß nicht, ob es Declan Rice kann oder Adrien Rabiot. Also Deutsch können die sicherlich nicht, aber so laut werden. Mhm. Muss man sehen, ja, weil es ist für die auch wieder dann eine neue Auslandserfahrung. Aber das ist vielleicht die größte Herausforderung für Tuchel, eine neue Führungsachse zu finden. So auf dem Papier, Jens, hätten wir dann Neuer, De Ligt oder Hernandez, Kimmich und X. Aber der neue Lewandowski wird sicherlich kein Lautsprecher sein. Egal ob er Kolomoani, Kane, Jonathan David oder wie heißt der? Arnautovic heißt er.
Vujovic, oder? Den Juve, wie heißt der von? Vlahovic von Juventus. Den wollen sie ja nicht aus irgendwelchen Gründen. Das ist doch wie Mandzukic früher für mich. So ein bisschen ein dreckiger, aber sehr, sehr starker Spieler, der vorne, also dreckig im besten Sinne des Wortes wohlgemerkt, der vorne ein bisschen aufmischen könnte. Also ich verstehe nicht, warum da kein Interesse da ist an dem.
Ja, wir wissen ja nicht, an wen sie wirklich Interesse haben, ja, aber es ist klar, dass die verschiedene Kandidaten haben, aber ich glaube schon, dass da nach wie vor Kolomoani der Favorit ist, weil auch der Spieler unbedingt nach München will.
Okay. Jetzt hast du am Samstagabend ja, und das ist ja immer noch, jeder weiß, dass es so weit kommen wird und vielleicht sogar muss, weil ja die Leipziger auch Kohle, für Conny Leimer kriegen sie keine Kohle. Aber wie passt Leimer, der ja wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, fand ich am Samstag, der, wenn er gesund ist, zumindest immer rennt wie aufgedreht, aber der jetzt auch niemand ist, der verbal die anderen mitnimmt. Wie passt Leimer da rein, der ja eigentlich ein Wunschspieler von Nagelsmann war?
Das ist ja das Problem, jetzt sprichst du an. Nagelsmann ist nicht mehr da und jetzt kommt Leimer. Ich weiß nicht, ob er zu Tuchels Philosophie passt. Ich weiß nicht, ob Thomas mit dem Konrad Leimer zufrieden sein kann als Neuzugang, ob er zu deiner Spielphilosophie passt. Schwer zu sagen, wie du sagst. Leimer ist eigentlich immer wieder verletzt. dass er eine komplette Saison durchzieht, wird auch schwer. Natürlich will er topfit zu EM dabei sein, wenn sich Österreich qualifiziert, weil er dort unter Rangnick eine wichtige Rolle einnimmt. Aber ich habe da schon meine Zweifel, was seine körperliche Fitness betrifft und ob er diese Ansprüche der Bayern begnügen kann. Ich kann mir nie vorstellen, dass er in der Hinrunde Stammspieler sein wird, sondern wohl Kimmich und der Neuzugang. Und dann wird die Konkurrenz enorm. Und da wird wahrscheinlich Leimer erst einmal draußen sitzen. Also da bin ich relativ skeptisch, was ihn betrifft.
Ja, es ist ja eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. So, Alex, jetzt brauche ich deine, deine Expertise als Franzose, als Parisien. Ich fahre also am Donnerstag in der Früh nach Paris und der Kollege Kaiser von der Bild-Zeitung, der sammelt so Stadionpunkte und der hat mir gerade folgenden Screenshot geschickt. Am Freitagabend hätten wir die Möglichkeit, Paris 13 Atletico gegen LB Châteauroux oder so ähnlich zu sehen. Sagt dir Paris 13 Atletico irgendwas?
Ein Drittligist, ja.
Start Pelé. Ist das was, wo ich mit Kaiser hingehen könnte und sollte?
Es gibt Schöneres zu machen in Paris, glaube ich.
Ja, okay, gut. Dann bietet er mir noch an, Paris FC. Die spielen am Freitag im Start Sebastian Charlty gegen den FC Annecy.
Ja, das ist interessant, weil da würde ich lieber hingehen. Das ist ein größeres Stadion, ist eher ein Leichtathletikstadion, direkt am Peripherie, also im mittleren Pariser Ring.
Okay.
Paris ist nicht so interessant, aber Annecy war gerade im Halbfinale im Pokal und spielt um den Klassenerhalt und spielt um alles oder nichts. Also zwischen beiden Spielen und in Paris FC sicherlich sicherer, so von den Leuten her, als bei Paris Atletico, da ist es ein bisschen Gang, Viertel.
Okay, ja, da schicke ich Kaiser alleine hin. Das passt, da schicke ich Kaiser alleine hin. Und wenn er dann doch wieder zurückkommt, hat er mir noch für den Samstag jetzt Ligue 1, bin ganz überrascht, dass sie überhaupt noch spielen, aber das bietet sich für uns natürlich an, weil der Parc des Princes ist genau neben dem Stade Roland-Garros, PSG gegen Clermont-Foot oder Fort? Foot?
Clermont Foot, das Spiel ist übrigens in einer Woche, ja, am letzten Spieltag, am
3. Juni. Ah, 3. Juni, ja, nee, da sind wir auch noch. Ja, da sind wir auch noch dort, okay, also ich schau mal.
Also sich vom Messi verabschieden.
Könnte ich machen, aber ich glaube,
falsch.
muss man schauen, ob man da noch Karten kriegen, weil ich könnte mir vorstellen, das letzte Spiel der Saison wird er wahrscheinlich ausverkauft sein. Ja. Gibt's noch Karten, denkst du? Okay.
Du musst auf Ticketplace gehen, so eine, sag ich, so eine Plattform, wo PSG, Mitglieder bzw. Dauerkarteninhaber, genau.
Ja, okay.
Karte weiterverkaufen. Und da gibt's noch relativ, ja, es ist schon teuer, aber es geht. Und das lohnt sich, weil der Prinzenpark Augenweide ist und der Rasen der schönste in Europa.
Okay, na, das schaue ich mir vielleicht mal an. Hast du noch irgendwie eine Illusion, was heißt Illusion, aber wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, mir fehlt ja komplett die Fantasie, dass Mainz in Dortmund unentschieden spielt, maximal. Da glaube ich schon eher, dass Bayern nicht in Köln gewinnt. Was siehst du denn für dieses Wochenende voraus?
Der Mainz hat mich schon schockiert am Sonntag gegen Stuttgart mit diesem leblosen Auftritt. Hat den Abschiedskampf eigentlich nicht manipuliert, aber beeinflusst auf einer negativen Weise, wird übrigens nirgendwo berichtet. Finde ich schon ein bisschen schade, dass man da immer wieder Vereine schützt. Hm. Wie sich mein Landsmann Ludovic Ajok die gelbe Karte holt in der Nachspielzeit. Die fünfte natürlich fällt in Dortmund, wo er richtig wichtig gewesen wäre, halte ich auch nicht für einen Zufall. Man weiß ja, ob ich Dortmund und Mainz befreundet sind, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich wäre oder sollte Bayern doch noch Meister werden, dann ist das Ende der Bundesliga, weil dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Du bist das ist schon nicht normal, dass Dortmund nicht in der Lage war, innerhalb von 10 Jahren Meister zu werden, weil die haben auch viele Möglichkeiten, auch finanziell. Und dass jetzt ein anderer Meister kommt am Samstag, ist ja völlig normal und völlig legitim. Und man muss einfach die Leistung der Bayern einfach noch einmal erwähnen. 10 Mal in Folge Meister, das hat nicht mal PSG geschafft in seinen Mitteln in Frankreich und keiner in den europäischen Top 5 liegen. Und dass jetzt ein anderer Meister wird, ist ja wirklich für mich komplett normal und das Normalste der Welt. Und das Dortmund feiert ist ja schön und gut, aber bitte auf den Boden bleiben, weil das war in der Zeit, dass mal einer wieder Meister war oder wurde. Und ich habe auch das Gefühl, wäre ein Nkunku und wäre auch ein Leimer, ja, ein Schlager, und ein Gulaschi, Leipzig und Olmo, ja, öfters fit geblieben, dann wären die Meister geworden.
Glaube ich nämlich auch. Also wenn man sieht, wie die drei, natürlich Leipzig ist auch so eine Bademeistermannschaft. Wenn's Wetter schön ist, dann geht's einigermaßen gut und dann haben die drei auch Spaß vorne. Aber das erste Spiel da im Pokal war es in Freiburg, wo man gesehen hat, wenn die drei wirklich wollen und wenn sie können und wenn man sie auch ein bisschen lässt, was da möglich gewesen wäre, das ist ein absoluter Jammer gewesen. Dass das für das ganze Jahr, und wir werden es so nicht mehr sehen, weil Nkunku sicher weggeht, Olmo weg will, wird schwierig werden. Alexi, ich danke dir herzlich. Wenn ich wirklich, was hast du gesagt, wo ich hingehe, in das Start.
Schau ich dir.
Ja, genau. Das werde ich mir anschauen. Am Freitagabend, 20.45 Uhr gegen Annecy. Und dann, wenn ich wirklich in den Prinzenpark gehe, schicke ich dir ein Bild. Der große Alexi Menüsch. Ich freue mich sehr,
wir machen eine kurze. Das brauchen wir mit dem Direktzug um 6.38 Uhr sowas, oder?
6.51 Uhr.
51. Ja. Wunderbar. Halb eins in Paris.
Jawohl. So muss es sein. Alexi, ich danke dir.
Viel Spaß.
Bis dann. Ciao.
Bald.
Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 611 und die Dortmunder und die Bayern, die haben wir abgefackelt, glaube ich, zur Gänze, aber es gibt ja noch einige andere Spiele. Und wie hat der große Markus Götz gesagt, hat es das schon mal gegeben, einen letzten Bundesligaspieltag, wo es wirklich eigentlich in jeder Partie um etwas geht? Und apropos der große Markus Götz, er ist dabei. Servus Götzi.
Ich grüße euch sehr herzlich und ich glaube tatsächlich, also ich kann mich zumindest nicht an den letzten Spieltag erinnern, wo es in allen neun Spielen noch um was ging. Vielleicht die Kollegen.
Die Kollegen in diesem Fall, einer wird bei einem dieser neuen Spiele, wo es um was geht, wie ich gelernt habe, vor Ort sein. Und das ist Toni Tomic. Samstag 15.30 Uhr, VfL Stuttgart gegen Hoffenheim. Grüß dich, Toni.
Grüße dich.
Und die neutrale Instanz, weil der 1. FC Nürnberg dann doch erst im nächsten Jahr aufsteigen wird, wo die Bayern übrigens auch wieder Meister werden. Das ist vom Kicker Thomas Böker. Servus, Thomas.
Guten Tag, hallo.
Also Götzi und Toni haben in der Vorbesprechung jetzt ein herzhaftes Gespräch geführt und über diese Begegnung Stuttgart gegen Hoffenheim. Und ich möchte gar nicht alles wiedergeben, aber die Theorie war, Toni, ich fange mit dir an, dass jetzt, wo Hoffenheim gerettet ist, hilft das den Stuttgartern theoretisch oder ist das für die Stuttgarter eher nachteilig aus deiner Sicht?
Um die Zuhörer nicht auf die Folter zu spannen, haben wir unisono beschlossen, dass es einfacher ist für Hoffenheim und nicht gut für Stuttgart, da die Hoffenheimer sich ja am vergangenen Wochenende aller Sorgen entledigt haben und jetzt locker, fröhlich, frei von der Leber aufspielen können, ohne Druck. Und insofern glaube ich schon, dass das dann ein Problem werden könnte für den VfB Stuttgart, wobei der VfB Stuttgart das ja sowieso selbst in der eigenen Hand hat. Vor eigenem Publikum. Wir wissen, welche Dynamik das Stadion entwickeln kann. Siehe 34. Spieltag vergangene Saison. Und ich glaube schon auch, dass die Stuttgarter jetzt nach dem 4-1-Sieg und nach dem Verlauf der letzten Wochen entschlossen genug sind, das Spiel selbst gewinnen zu wollen und auch zu gewinnen.
Welche Rolle spielt der Umstand, Götzi, wenn überhaupt, das kann man natürlich überhaupt, wir können uns nur im Dunkeln, im Nebel herumstochern, der Umstand, dass mit Sebastian Hoeneß ein Mann auf der Trainerbank sitzt, bei den Stuttgartern, der die Hoffenheimer sehr gut kennt. Ich weiß nicht, wie er mit den Spielern ausgekommen ist in Hoffenheim, aber es ist eine komische Situation, oder?
Na gut, auf der anderen Bank sitzt ja einer, der andere, den VfB noch besser kennt.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Also, ich würde mal sagen, 50-50. Das neutralisiert sich gegenseitig. Boah, hey. Das ist so eine Stelle, wo ich vorschlagen würde, wir sollten den Fußball nicht überinterpretieren. Hm. Ich bin sowieso zutiefst traumatisiert, was den VfB betrifft. Ich bin nervlich komplett ausgezehrt von den Abstiegskämpfen der ganzen vergangenen Jahre. Sonst geht's mir gut, keine Sorge, aber was den VfB betrifft, habe ich keine Nerven mehr. Da ist nichts mehr im Tank. Ich bin einfach nur froh, wenn das gut geht, am Samstag ein Spiel, in dem, sehe ich genauso, auch wenn es eine Plattitüde ist, absolut alles möglich ist. Und ich finde, ganz grundsätzlich auf diesen letzten Spieltag vorausgeblickt, es gibt, haben wir ja schon festgestellt, in allen neun Spielen gibt es noch eine gewisse Bedeutung. ich könnte mir wirklich, sag mir mein Bauch, dass, ich weiß nicht, oben, unten, in der Mitte, keine Ahnung, also Europapokalplätze, Abstieg oder so Meisterschaft sogar, dass ganz verrückte Dinge passieren an diesem Samstag. Ich glaube das. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung natürlich.
Ja, deswegen haben wir Thomas Böker dabei. Die letzten,
Gott sei Dank.
Ja, die letzten Spieltage einer Bundesliga-Spielzeit sind ja, oder der letzte Spieltag ist ja meistens auch durch irgendwelche Ergebnisse gekennzeichnet, wo dann ein Spiel 6-3 ausgeht oder 7-2, weil irgendeine Mannschaft nicht mehr mag oder beide Mannschaften nicht verteidigen und dann fallen halt einfach mal viele Tore. Aber Thomas, wirklich an diesem Wochenende, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal bei diesem Stuttgart-Spiel an. Du als neutrale Instanz, wen hast du da vorne? Die eigene Hand der Stuttgarter oder die Leichtigkeit der Hoffenheimer?
Ja, erstmal gut, dass ich dabei bin und das alles weiß, weil ich verspiele gerade meinen Vorsprung in der Kicker-Tipp-Runde.
Ah, okay,
gut. Aber von daher alles gut. Also dir ist am besten das Gegenteil tippen von dem, was ich so von mir gebe. Also Stuttgart gegen Hoffenheim. Aufgrund der Heimstärke der Stuttgarter, wenn man das so nennen will, das ist natürlich relativ im Abstiegskampf, aber waren jetzt doch schon einige ganz gute Ergebnisse dann dabei unter Sebastian Hoeneß, vor allem das 3-3 gegen Dortmund war ja doch beeindruckend in Unterzahl. Und Toni hat schon gesagt, die Erinnerung an die letzte Saison, den letzten Spieltag, als man dann noch von der Schippe gesprungen ist. Also das spricht dann schon für Stuttgart, ebenso das 4-1 letzte Woche in Mainz. War auch recht souverän nach Rückstand. Also ich glaube, die sind sehr gefestigt und man kann es natürlich auch andersrum drehen, dass bei den Hoffenheimern, klar sind sie jetzt erleichtert, aber dementsprechend ist auch die Luft, glaube ich, raus. Die sind ja nicht mehr gefährdet aufgrund der Tordifferenz und dementsprechend würde ich mal eher zu Stuttgart tendieren.
Word. So, dann kommt es natürlich auch darauf an, die Stuttgarter können sich ja im Grunde genommen eine Niederlage leisten, wenn Leverkusen in Bochum gewinnen sollte. Toni, haben dich die Leverkusen in den letzten Wochen dermaßen abgeholt, dass das eigentlich ein Given ist, weil die Bochumer ja gerade zu Hause in großen Spielen, sie haben Leipzig geschlagen, sie haben gegen Dortmund unentschieden gespielt, wir wissen unter welchen Umständen, aber am Ende stand eben dieses 1-1. Wen hast du denn in dieser Partie vorne?
Ja, wo wir schon bei Prognosen sind, saß ich glaube ich irgendwann mal, weiß gar nicht wann das war, Ende März, Anfang April war das, glaube ich, im Doppelpass und habe da waghalsig sich die These aufgestellt, dass ich die Leverkusener sogar noch in der Champions League sehe, so wie sie aufgetreten sind. Und das muss man ihnen lassen. Xabi Alonso hat ja wirklich eine stabile Truppe mittlerweile geformt, weil man hat diesem Club oder der Mannschaft in den letzten Jahren schon so ein bisschen die Mentalität absprechen müssen, wenn es dann drum ging, um in großen Spielen. Ich glaube schon, dass der mentale Hangover jetzt nach diesem Roma-Halbfinale tief hing, was auch am Wochenende spürbar war. Aber also wenn ich jetzt beide Mannschaften vergleichen müsste, Bochum gegen Leverkusen, klar, auf der einen Seite spricht für die Bochumer, dass sie natürlich eine enorme Heimstärke entwickelt haben oder zumindest gewisse Kräfte freisetzen können vor eigenem Publikum. Aber trotzdem halte ich die Leverkusener für qualitativ besser und ich würde tendenziell eher auf den Leverkusen-Sieg gehen. Aber wir sind da jetzt schon wieder im Reich der Kristallkugel und so weit kann ich jetzt auch nicht blicken. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, die Leverkusener ziehen es.
Thomas, deine Einschätzung mit einer Anschlussfrage, weil ich habe die letzten Wochen hier immer gesagt, dass für mich Xabi Alonso natürlicher Kandidat ist, A, für den FC Bayern als Coach und B, natürlich auch für Real Madrid, das wurde mir auch zugetragen, und hat über Instagram ein User gesagt, ja, was ist eigentlich mit als Nachfolger, wenn Jürgen Klopp mal nicht mehr mag, in Liverpool, wenn wir jetzt hier eine kurze Brücke schlagen wollen. Denkst du, dass Xabi Alonso ein Kandidat wäre, sollte Jürgen Klopp irgendwann mal in den nächsten Jahren sagen, und das irgendwann wird es ja soweit sein, dass er nach Liverpool geht?
Also bei Klopp reden wir, glaube ich, von 2026 Vertragsende. Thomas Tuchel ist gerade erst angekommen bei Bayern und Carlo Ancelotti soll wohl trotz der verpassten oder nur eines gewonnenen Titels dieses Jahr, den Pokal, soll er wohl auch bleiben bei Real. Also von daher würde ich das alles nicht so heiß sehen, was da mit Alonso da gerade, wo der überall im Gespräch sein soll oder nicht. Für sich genommen ist er wohl ein sehr, sehr guter Trainer, was mich auch überhaupt nicht überrascht, wer ihn hat spielen sehen, sowohl also bei seinen Stationen da Real, Bayern, Liverpool und so weiter. Also das ist schon extra klasse gewesen und warum sollte er das dann auch nicht als Trainer hinbringen? Dementsprechend kann er irgendwann natürlich mal für alle genannten Vereine interessant werden und hat auch die Kompetenz dazu. Aber da will ich jetzt, was weiß ich, wie lange, 3 Jahre oder noch länger nicht in die Zukunft schauen, wann das mal passieren könnte. Er fühlt sich ja wohl in Leverkusen, hat sich dazu bekannt zum Verein und das ist auch, glaube ich, gut so, wenn da nicht immer die, wenn sie nicht immer alle gleich auf dem Sprung sind, egal wie lange man schon irgendwo ist, sondern dass da mal ein bisschen Konstanz auch reinkommt. Und hat Leverkusen ja von Platz 16, glaube ich, übernommen und jetzt annähernd an die Champions League geführt. Jetzt wird es dann die Europa League wahrscheinlich. Also von daher alles gut gemacht und mit dem kann man sicherlich langfristig dort auch was aufbauen.
Ein Punkt im Moment vor Wolfsburg. Apropos frei aufspielen. Wenn wir ein bisschen weiter raufgehen, also die Freiburger, Götzi, müssen ja darauf hoffen, dass Union Berlin gegen Bremen nicht gewinnt und müssen aber gleichzeitig in Frankfurt gewinnen, die Freiburger. Nämlich, jetzt haben wir gerade die Idee gehabt, dass Hoffenheim gerettet frei aufspielen kann. Das würde ja für Werder in noch größerem Maße gelten. Ja, die Klasse dann, ja, wenn man sagen darf, doch einigermaßen souverän gehalten. Siehst du in diesem Rennen um die Champions League mit diesen Voraussetzungen, weil die Frankfurter ja die Woche drauf dann auch noch das Pokalfinale haben, siehst du da eher die Freiburger im Vorteil oder Union Berlin, die einen Punkt mehr abgeben müssen, als Freiburg macht, damit Freiburg in die Champions League kommt?
Ja, damit sind sie ja automatisch schon im Vorteil. Ja. Und also ich mache dieses Spiel Frankfurt gegen Freiburg in der Konferenz und beschäftige mich natürlich auch schon damit. Und ich habe noch gar kein Gefühl dafür. Eigentlich haben wir, glaube ich, alle die Freiburger schon abgehakt, was die Champions League betrifft, weil sie ja diese beiden direkten Duelle gegen Leipzig und Union Berlin hintereinander verloren haben. Ja. Und jetzt haben sie aber nach dem vergangenen Spieltag dann doch nochmal eine Chance. Und was ich gerade schon gesagt habe, warum nicht im Rennen um die Champions League, das, was ich so ein bisschen erahne, dass irgendwas Verrücktes passiert, auch das muss Union erst über die Ziellinie bringen. Und jetzt können wir ganz viele Gründe, also rationale Gründe auch aufführen, warum Union in der besseren Position ist. Das sind sie auch. Und trotzdem gibt's eine gewisse Offenheit für diese beiden Spiele, Union gegen Bremen und Frankfurt gegen Freiburg. Ich glaube, dass Freiburg wirklich eine Chance hat, da in Frankfurt zu gewinnen, auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal gucken, was bei Union passiert.
Tja.
Also in der Verfassung, in der Frankfurt auch gerade ist und auch in der Gemengelage und auch mit diesem Fokus auf das DFB-Pokalfinale.
Und Niklas Füllkrug könnte helfen. Der will ja
Torschützenkönig werden. Definitiv. Ja,
genau.
Aber das will halt Kolo Muani auch.
Das will er auch, ja, aber Füllkrug ist halt in der Pole Position und will die wahrscheinlich auch nicht abgeben. Das würde ihn sehr ärgern, denke ich, wobei er natürlich auch einige Wochen jetzt ausgefallen ist. Unter normalen Umständen hätte er jetzt wahrscheinlich schon über 20 Tore und wäre durch. Das ist ja sowieso alles recht wie soll ich sagen, niedriger getaktet als noch zu Lewandowski-Zeiten in der Bundesliga, aber mal schauen. Also es sind, was ich gehört habe, bei uns im Hause so viele Kicker-Torjäger-Kanonen im Umlauf fürs Wochenende wie noch nie, um überall vorbereitet zu sein und dann auch im Stadion direkt den Torschützenkönig 2023 zu ehren.
Ja. Die Glaskugel, da ist sie wieder. Was jetzt nicht mehr in der Glaskugel ist, sondern was seit heute, wir nehmen ja Mittwoch auf, bekannt ist, der Investorendeal, Toni, mit der Fußball-Bundesliga ist für, darf ich sagen, für den Moment oder für immer, ist auf jeden Fall geplatzt. Was heißt das? Ganz platt gefragt.
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe diese Überschrift heute kurz gelesen, aber nur die Überschrift und habe mich ehrlich gesagt mit dem Artikel auch gar nicht so weit beschäftigt, weil ich den ganzen Tag beschäftigt war mit was anderem. Deswegen würde ich gerne die Frage,
Thomas,
wenn es geht,
Thomas,
an den Thomas sogar weitergeben.
Ja, das ist nur auch nicht mein Kerngebiet, ehrlicherweise. Da haben wir andere Experten. Ich kann das ehrlicherweise jetzt nicht einschätzen. Also ich glaube nicht, dass es für immer ist. Es ist von der Zerreißprobe die Rede. Das heißt eben, weil natürlich die Abstimmung nicht einhellig war, aber trotzdem ist jetzt ein demokratisches Ergebnis dabei rausgekommen. Und dass es sicherlich Gründe für beide Seiten gibt, sprich sich da nach außen zu öffnen und da mehr zu generieren. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch um traditionelle Werte, denke ich, die da auch eine Rolle spielen. Es geht um zukünftige TV-Verträge. Was bedeutet das dafür? Ist das jetzt besser oder schlechter? Das können die Kollegen vom Fernsehen vielleicht besser beantworten. Also ich glaube, dass es nicht das allerletzte Wort ist, aber jetzt zumindest mal aktuell ein deutliches Statement.
Ich habe nicht den Eindruck, Götze, dass in der deutschen Bundesliga zu wenig Geld im Umlauf ist. Oder dann doch, wenn Mittelklasse-Spieler für großes Geld nach England wechseln.
Ja, da wären aber sicherlich viele aus der Bundesliga anderer Meinung als du.
Das ist ja immer die Frage der Perspektive.
Ja, ja, natürlich, ganz genau. Wenn du sagst, weniger, mehr, du musst es ja gegenüber irgendwas vergleichen. Ja. Im Vergleich zur Premier League ist in der Bundesliga natürlich deutlich weniger Geld im Umlauf. Aber, aber die Frage ist doch immer, wie erwirtschaftet sich das Geld? Kommt das auf eine gute Art und Weise, auf eine positive Art und Weise zustande? Oder ist es gar nicht mehr auf regulärem Weg finanzierbar, was für Summen im Spitzenfußball unterwegs sind? Ich finde das sowieso alles völlig verrückt. Und unterm Strich ist es, denke ich, schon so, dass man sagen kann, dass gerade auch in Deutschland, das war ja noch nie ein profitables Geschäft mit den Bundesliga-Rechten, für wen auch immer, der damit gearbeitet hat. Und deswegen kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die nächste Bundesliga-Rechte-Ausschreibung, die ja schon im Gange ist, die wird schon ziemlich spannend. Also ich halte die für äußerst undurchsichtig. Ich weiß nicht, ob ihr da präzisere Ideen habt als ich.
Ich fühle mich da nicht angesprochen, Götze. Aber wenn Toni und Thomas andere Experten haben, dann ist ja gut. Ich möchte eine Geschichte noch. Ich habe vor ein paar Tagen, schaue ich auf Sky, höre den Toni und denke mir, die Stimme des Co-Kommentators kenne ich doch. War es tatsächlich Thomas Böker? Und
was du alles schaust?
Ja, ich schaue zu viel Fußball. Es ist verrückt. Ich sollte mir Handball oder sonst was schauen. Aber jetzt, ich wusste
es nicht. Das sah ich die ganze Zeit.
Ja, ich wusste nicht, dass ihr beiden gemeinsam kommentiert. Und Toni, du warst ja auch jetzt am Wochenende in Manchester angezogen. Also Peak Fine ist noch absolut untertrieben, muss man ganz klar sagen. Beschreib doch bitte mal die Stimmung und wir sollten vielleicht dann doch auch ein Wort darüber verlieren, dass es vor kurzem einen Artikel gegeben hat bei The Athletic, wo mal ein bisschen aufgelistet wurde, warum man vielleicht nicht ganz so happy sein soll für Manchester City. Aber zuerst mal deine Erfahrungen am Wochenende, Toni, bitte.
Also gut, dass mein Outfit schon mal alles andere in den Schatten gestellt hat.
Da kam danach nichts mehr Besseres nach, das kann ich dir sagen.
Was hast du angehabt?
Ich habe einen ganz normalen Anzug angehabt mit Weste und einer Krawatte.
Aber ihr wisst schon, dass Toni ist für mich einer der größten Styler des deutschen TVs und der legitime Nachfolger von Liam Gallagher, der einzige.
Ja, ich habe in der voriges Jahr war er Europa League, bei Frankfurt war er auch mal, ich glaube mit seiner Frau sogar. Wagner kommt angezogen, okay, aber Toni Tomic, wo du denkst, wo ist die Firmung, die Konfirmation zu dir jetzt hin? Ganz, ganz
großer Sport. Aber auch seine Frisur, sein Style, das ist Oasis durch und durch, es ist alles nicht zu toppen.
Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Genau. Manchester am Wochenende, da sind wir stehen geblieben.
Ja, also, ich glaube, mit Thomas und mir sind da die zwei Richtigen im Boot jetzt in der Runde, ohne das jetzt großartig auszutreten. Klar muss man, finde ich, sportlich auch immer anerkennen, was in Manchester geleistet wurde. Aber richtigerweise haben es auch gewisse Medien auch dementsprechend erkannt, dass ohne die gewissen finanziellen Mittel diese Qualität sicherlich auch nicht verwirklichbar wäre in diesem Kader. Jetzt kann man sich natürlich streiten. War das jetzt große Kunst, jetzt in dem Falle, im speziellen Falle gegen Real Madrid? Ja, ich sag nicht, dass es keine Kunst war. Das war sicherlich eine große Kunst, eine für mich auch große Mannschaft, auch dementsprechend über eine halbe Stunde so dynamisch auch zu bespielen. Auf der anderen Seite ist für mich dann letztlich auch, muss ich mich fragen, wo dann diejenigen waren, die dann gewisse andere Spiele oder große Spiele nicht auch wertgeschätzt haben. Ich hatte mit Thomas neulich auch eine offen geführte Diskussion, dass Liverpool auch 4-0 Barcelona mal geschlagen hat oder Ajax Amsterdam 4-1 Real Madrid im Bernabeu geschlagen hat. Damals hat keiner vom perfekten Fußball geschrieben. Jetzt irgendwie gibt es natürlich diese Stimmen, dass das jetzt so das Himmelreich des Fußballs wäre. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen sage ich, ja, also alles schön und gut, alles wunderbar. Diese Mannschaft ist sicherlich auch im Zenit ihres Schaffens und hat mit gewissen noch zusätzlichen Puzzlestücken sich stärker gemacht. Also sprich Erling Haaland oder Jack Grealish, der natürlich noch eine viel bessere Saison gespielt hat als vergangene Saison, der natürlich jetzt auch gewisse Automatismen begreift, die Guardiola sehen möchte von ihm. Trotzdem wird diese Mannschaft gezogen von wirklich großartigen Spielern im Mittelfeld, wie ich finde Gündogan, der bei mir in der deutschen Öffentlichkeit viel zu schlecht wegkommt, letztlich der Schulter an Schulter mit Toni Kroos ist, was der letztendlich in den letzten Jahren geleistet hat oder abgerissen hat in der stärksten Liga der Welt. Das ist à la Bonheur, Rodri, Kevin De Bruyne, ich glaube, wir brauchen jetzt die Namen nicht aufzuzählen. Und dementsprechend hat diese Mannschaft ja dann auch fünf Titel aus den letzten 6 Jahren geholt, auch wenn es in 2 Jahren dann auch wirklich eine Zentimeter, Millimeter oder auch eine punktemäßige knappe Entscheidung war. Aber insofern, ja, um da jetzt den Punkt zu machen, also alles gut. Also Manchester City ist natürlich eine große Mannschaft und hat alles dementsprechend auch verdient und wurde auch von Arsenal dementsprechend auch heute oder in diesem Jahr, in der Saison herausgefordert. Aber da hat man trotzdem im Nachhinein, gerade in der entscheidenden Phase der Saison, gesehen, wie wichtig halt Erfahrung ist, wie wichtig halt auch Fitness ist und wie wichtig halt auch Fokus ist.
Aber haben Sie sich's wirklich verdient, Thomas? Ich meine, ja, Nah an der Perfektion. Natürlich haben Sie sich sportlich verdient, aber wie das Ganze zustande gekommen ist und dieses schöne Wort Whataboutism, ich glaube, jetzt habe ich es endlich verstanden. Das ist nämlich, wenn man sagt, na ja, aber Chelsea hat unter Abramovic doch das Gleiche gemacht, dass der möglicherweise fehlende Sponsorengelder einfach persönlich ausgeglichen hat. Ist nicht ein ganz kleines bisschen fahler Beigeschmack dabei, Thomas? Und ich schätze diesen Fußball. Ich war fasziniert, wie Sie gespielt haben gegen Real Madrid. Aber irgendwie ist es schon unstimmig auch, zumindest ein kleines bisschen.
Ja, das kann man so bezeichnen. Das ist auch vielleicht mehr als ein fader Beigeschmack. Ich bemühe mich dann nur in dem Moment, das auch dann zu trennen und zu sagen, was schaue ich da gerade für ein Spiel? Und das war für mich wirklich das perfekte Spiel, auch wenn es immer heißt, das gibt's nicht. Von den Trainern selber wird das ja auch gesagt, weil man immer irgendwas verbessern kann. Aber das hier war wirklich zumindest über weite Strecken war für mich perfekter Fußball. Und dann kann ich, ja, weiß ich, will ich auch in dem Moment gar nicht darüber nachdenken, über das Finanzielle. Wenn wir das tun, dann ist es eine ganz andere Ebene. Dann ist es natürlich bedenklich, was da alles dann geschaffen wurde. Da sind wir aber dann nicht nur bei Manchester City, sondern da können wir in allererster Linie mal über Newcastle reden, auch wenn da natürlich jetzt nicht die, bisher noch nicht die Summen bewegt wurden und noch nicht die Topstars sind wie jetzt woanders. Aber da ist natürlich auch ein sehr trauriger Hintergrund des Investors. Dann können wir über Chelsea reden, die alleine in dieser Saison über eine halbe Milliarde ausgegeben haben und nur die untere Hälfte der Tabelle anführen und nicht mehr die obere. Also sprich, auch Paris hat die Champions League noch nicht gewonnen. Also von daher, was ich sagen will, viel Geld bedeutet noch nicht sehr viel Erfolg automatisch. Die Erfahrung macht Man City ja selber in der Champions League bisher. Aber einfach die Spielweise, darum geht es mir, das zu betonen, das finde ich halt einzigartig, weil da Spieler auf Positionen während des Spiels sind, die man so erstmal auf die Idee kommt man erstmal nicht, dass die dort spielen könnten überhaupt. Zum Beispiel John Stones war jahrelang auch in der englischen Nationalmannschaft, glaube ich, jetzt keine schillernde Figur. Und der ist auf einmal mit maßgeblich dafür verantwortlich, defensiv wie offensiv, dass dieses Spiel so funktioniert, wie es funktioniert. Das meine ich, dass diese Leistung einfach, finde ich, gewürdigt werden muss, ohne dass ich dabei natürlich diesen finanziellen Hintergrund ausblende oder vergessen würde. Aber wenn ich nur rein über das Fußballerische spreche, dann finde ich es halt einfach schön, denen zuzusehen. Ästhetisch schön, schönen Fußball. Und alles andere, was das Finanzielle angeht, da laufen ja bekanntlich gerade die Untersuchungen. Hm. Die Premier League hat da über 100 Verstöße festgestellt im Financial Fair Play, was die Liga angeht. Das wird jetzt untersucht. Wann es entschieden wird, weiß ich nicht. Wie es entschieden wird, weiß ich nicht. Da wird schon dann bei über 100 Vergehen, die da angeblich festgestellt wurden, wird auch was dran sein. Sie haben sich zumindest, was man weiß, in der Vorbereitung dieses Prozesses, nenne ich es mal, wohl besser abgesichert als die UEFA, was ja von Man City dann vom CAS mit zig Anwälten gekippt wurde. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber die Wahrheit ist doch, dass wir drei und viele andere nicht alle Hintergründe kennen und nicht alle Verstöße demnach beurteilen können. Und wenn sie diese Verstöße tatsächlich begangen haben, dann sollen sie auch hart bestraft werden. Aber bis es soweit ist, finde ich, kann man auch genauso gut den Fußball genießen, den sie spielen.
Jetzt habe ich eine Frage.
Jens, solange sie nicht an mich ist, gerne, ja.
Doch, sie ist an dich.
Ja, bitte.
Also wir haben jetzt quasi erstmals seit, also gefühlt Menschengedenken, wieder eine spannende Meisterentscheidung in der Bundesliga. Ja. Und wir sind im wichtigsten Sportpodcast, ich würde sagen europaweit.
Ja.
Und wir tauchen ein in das Finanzgebaren der Premier League. 3 Tage vor diesem Meister Endspurt am letzten Spieltag in Deutschland. Und du hast es noch nicht thematisiert, Jens. Ich bin verwirrt.
Naja, weil du wie immer die Mails, die ich dir schreibe, nicht gelesen hast. Und wenn du die gelesen hättest, wüsstest du, dass ich die Dortmunder schon mit Stefan Hempel und Marco Hagemann vor dir besprochen habe und dass ich über die Bayern mit Alexi Menisch gesprochen habe, mein lieber
Götze. Ach so, also wir sind quasi dann der Ramschteil noch.
Nein, ihr seid der Teil, der die spannenden Spiele des Wochenendes. Weil Dortmund wird Meister und Bayern wird in Köln, was auch immer machen, wird wurscht sein.
Dann bin ich sehr beruhigt, dass du das zumindest in Erinnerung hattest, dass
es
die Meister
ist. Die Mails, die ich dir schicke, und zur Strafe musst du jetzt zum Handballteil dabei bleiben. Danke Thomas, danke Toni.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlos. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 611. Er ist dabei geblieben, Markus Götz. Denn Götze ist ein Mann, der auf vielen Hochzeiten tanzt. Und nirgendwo tanzt er schöner als in den Handballarenen Deutschlands. In Köln am 17. Juni, am Samstag, geht es für den SC Magdeburg gegen den FC Barcelona. Scheiß los, Götzi. Ich meine, richtig geiles Los hätte es nicht geben können. Aber ich frage mich, was ist besser, ja, Barcelona im Halbfinale zu kriegen oder zuerst PSG zu schlagen, was schon mal nach den Vorstellungen von PSG gegen Kiel nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist. Oder Kielce. Man muss sie nehmen, wie sie ist, die Auslosung. Aber wie ist sie denn für die Magdeburger?
Um in deinem Jargon zu bleiben, es gab ja nur 3 Scheißlose.
Ja, genau, und das war das Beschissenste.
und das war tatsächlich das Beschissenste, ja. Jetzt versuchen wir wieder zu einer moderaten Sprache zu finden, ja. Schlage ich vor. War tatsächlich auch mein erster Gedanke. Überhaupt keine Frage. Wenn du den Pott gewinnen willst, wirst du vermutlich Barcelona so oder so schlagen müssen, ja, im Halbfinale oder im Finale. Jetzt ist es halt das Halbfinale geworden, aber ich hätte mir auch für den SC Magdeburg, für den deutschen Teilnehmer, mir wäre PSG und Kielce ein bisschen lieber gewesen. Aber auch das übrigens, wie du schon richtig herausgearbeitet hast, wären keine Freilose gewesen fürs Finale.
Wo kann man? Ich habe preciously wenig gesehen, aber nur wenn ich den Torwart sehe von Barcelona, dessen Namen ich immer vergesse, den spanischen Nationaltorhüter.
Pérez de Vargas.
Ja, also der immer gegen deutsche Mannschaften, sei es gegen die Nationalmannschaft, sei es gegen THW Kiel oder gegen wen auch immer, da denkst du dir, da geht keine Kugel rein. Hat Barcelona, oder hat, so andersrum, hat denn Magdeburg Waffen, mit denen sie Barcelona lästig werden können?
Der SC Magdeburg hat in voller Mannstärke Waffen, um wieder in deinem Jargon zu bleiben,
um jede Mannschaft zu nerven. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ist natürlich schon die große Frage, wer in welcher Fitness da spielen kann beim Final Four. Jetzt sind zuletzt ja einige Langzeitverletzte zurückgekommen. Magnus Haugstrom hat plötzlich wieder gespielt, früher als alle dachten. Oskar Bergendahl hat wieder gespielt. Aber Gisli Christiansson und Omar Ingi Magnusson sind halt immer noch raus. Mhm. Also wären sie komplett beisammen, würde ich sagen, richtig gute Chance Magdeburg, jeden zu ärgern. Und übrigens, weißt du, wie oft haben wir das auch erlebt beim Champions League Final Four, dass Mannschaften aus der Underdog-Rolle dann am Ende den Titel gewonnen haben. Also, meiner Meinung nach können sie da sehr, anders als beim Pokal, also beim DHB-Pokal Final Four in Köln, als sie schon eine gewisse Favoritenbürde zu tragen hatten, die Magdeburger, können sie völlig entspannt zu diesem Champions League Final Four fahren. Und das ist eine gute Ausgangssituation. Und deswegen, also wir haben verrückte Sachen da erlebt in Köln. Favorit ist der SCM sicher nicht, aber auch nicht chancenlos, auf keinen Fall.
Weil man sagt ja immer, dass Basketball ein Spiel der Läufe ist, aber ich finde schon auch beim Handball, dass manchmal, dass du einfach dann in einen 7-0, 6-0 Lauf kommst. Erinnere ich dann, vor ein paar Wochen haben die Füchse in Stuttgart, glaube ich, 9-2 geführt oder so ähnlich, oder 9-4, jedenfalls so, dass Kretsche ganz entspannt sich zurückgelehnt hat in der Sky-Konferenz und eine halbe Stunde später war er überhaupt nicht mehr entspannt, weil eben plötzlich die Stuttgarter so einen Lauf bekommen haben. Also ich weiß
natürlich
nicht.
Können,
ja,
bitte. Ja, natürlich können in so einem Handballspiel ganz strange Dynamiken entstehen, aber in der Mehrzahl setzt sich natürlich die bessere Mannschaft durch. Ja, das ist ja sinnig.
Ja.
Und der FC Barcelona hat schon eine ziemlich gute Truppe da beisammen und die anderen beiden sind natürlich auch absolut top. Nochmal. Trotzdem, Magdeburg steht da nicht zufällig. Die sind Zweiter in der Gruppenphase gewesen in ihrer Gruppe, durften damit das Achtelfinale überspringen, haben jetzt im Viertelfinale ein verhältnismäßig gutes losgekriegt mit Plotzk oder Plotzk.
Weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Da spricht nur Uwe richtig aus. Ich hab's auch schon versucht. Ich weiß, ich habe mich nicht erinnert. Kann mich nicht erinnern, was er gesagt hat.
So sehe ich den Uwe Schätze. Hör nicht auf Uwe bei Namen.
Ah, okay,
der,
gut.
Der sagt ja auch check it und es heißt definitiv Seged.
Okay. Es gibt halt das Segediner Gulasch, wie du weißt.
So, also SZ, genau wie Westbrem, es ist nicht Westbrem und es ist auch nicht Czeged, es ist Szeged und Westbrem. Das haben mir zahlreiche Ungarn nachhaltig versichert.
Weißt du, was ein Szegediner Gulasch ist?
Ja, natürlich, das ist das Gulasch mit Kraut, oder?
Mit Sauerkraut drinnen, genau.
Hab ich ja,
schon,
genau.
Schon lange nicht mehr gegessen und
ja, ich auch nicht. Und das
ich vermisse
Gründe.
Es auch nicht. Ich vermisse es auch nicht, ja.
Ich glaube schon, dass es ganz lecker schmeckt, aber man hat dann 3 Tage was davon.
Ja, das ist auf jeden Fall ja korrekt. Okay, gut. Also einfaches günstiges Los oder freundliches Los erwischt mit Plotzk, wie auch immer. Und ja, jetzt in den Final Four ist doch großartig, finde ich fantastisch. Wie gesagt, 2. Juni-Wochenende, da werde ich möglicherweise gerade, nicht, dass es jemand interessieren würde, aber ich war einmal bei dem Final Four in Köln, das ist schon gigantisch natürlich. Und ich bin mir sicher, dass es ja beim DHB, beim Pokalfinale, wo du dort warst, auch ähnlich ist. Aber hier finde ich, wenn sich eben jetzt hier 4 verschiedene Nationen noch dazu treffen, fast nochmal spannender. Weil klar, damals, als ich dort war, waren 3 deutsche Mannschaften. Flensburg, der THW und ich glaube die Rhein-Neckar-Löwen. Möglich.
Oh Gott, das hatten wir echt mal 3 deutsche Mannschaften beim Champions League Final Four.
Ja, das war genau das Jahr, wo ich dort war. Ist schon eine Zeit lang her. Es war das Jahr.
Oder war es der HSV vielleicht sogar?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich stochere ganz, ganz
tief. Du, wir hatten aber auch genug Jahre, wo gar keine deutsche Mannschaft mit dabei war. Und wir waren schon ganz verzweifelt. Und jetzt finde ich schön, dass jetzt zumindest wieder der THW war ja hat vor nicht allzu langer Zeit den Titel gewonnen. Jetzt ist Magdeburg mit dabei. Schön. Also es ist eine super Aufteilung jetzt mit 4 Mannschaften aus 4 verschiedenen Nationen. Cool.
Jetzt hast du gerade vorhin den HSV erwähnt und der HSV könnte an diesem Wochenende ein kleines bisschen Spoiler spielen gegen den THW, was ja immer wenn man sich denkt, der THW, na, da könnte er stolpern, dann passiert das nicht. Allerdings Hamburg solider Sechster und ist das für dich überraschend, dass die relativ weit oben stehen? Erste Frage und daran gleich anschließend. Wie gefährlich, ich weiß, das ist immer die deppertste Frage, eine Wie-Frage, aber ist der HSV Handball gefährlich für die Kieler am Samstag?
Erste Frage, ja. Zweite Frage, nicht so gefährlich.
Okay, gut.
Nein. Also, ganz tolle Saison vom HSV. Zweite Saison nach dem Aufstieg. Unglaublich stabil. Super Arbeit, Thorsten Janssen, Blaschenko Lackovic. Ich sag ganz bewusst Trainerteam, weil Blaschenko Lackovic, ich weiß, kennst du den noch als Spieler?
Ja, natürlich,
der war ja
natürlich.
Absoluter Topmann, ist mit den Kroaten Olympiasieger geworden. Hat in der Bundesliga gespielt, Flensburg HSV.
Ja, natürlich kann ich den.
Das ist mehr als ein Co-Trainer. Also das ist echt ein gutes Team. Und das machen die ausgezeichnet dort. Und jetzt sogar als absolute Schlüsselspieler verletzungsbedingt rausgebrochen sind mit Jakob Lassen und Yogi Bitter. Immer noch gut, immer noch stabil. Also total bemerkenswert. Richtig gute Chance auf Platz 6. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kieler da was liegen lassen. Aber Geschichte ist schnell erzählt. 4 Spiele noch. Der THW 2 Punkte Vorsprung plus wesentlich bessere Tordifferenz, kann sich eine Niederlage hochwahrscheinlich sogar erlauben. Und mehr wird es auf keinen Fall geben. Also der THW wird sich das nicht nehmen lassen, glaube ich einfach nicht. Nichtsdestotrotz, sie haben noch 3 Auswärtsspiele beim HSV, beim BHC und in Göppingen. Mhm. Und diese, weißt du, das sind Spiele, wo unter gewissen Umständen was Verrücktes passieren kann. Wenn da ein paar Sachen einfach zusammenkommen, dann kann der THW eines dieser 3 Spiele auch verlieren, aber halt sehr unwahrscheinlich mehr als dieses eine. Deswegen, ich würde schon sehr, sehr stark auf den deutschen Meister THW tippen. Nichtsdestotrotz, tolle Geschichte, HSV übrigens, die spielen in der großen Halle da am Samstag in der Barclays und das ist ausverkauft. Also es ist fast wie früher. Ja? 13.000, HSV, Kiel, Samstagabend, toll.
Von den 13.000, 11.000 Kieler? Nee. Da sind ein paar Hamburger auch da.
Ja, okay. Absolut. Ja. Absolut. Die Hamburger haben viel zurückgewonnen von diesem verloren gegangenen Fanpotenzial. Durch ihren sehr sympathischen und einfach auch qualitativ guten Auftritt jetzt in der zweiten Saison nach dem Aufstieg.
Schön. 20.30 Uhr übrigens, wenn ich das richtig sehe. Ich werde mal schauen, ob mein Sky in Frankreich auch funktioniert. Dann würde ich da reinschauen.
Ja, und dann ist ja am Wochenende noch EHF European League Final Four mit auch 2 deutschen Teilnehmern mit. Bisschen weiter nördlich. Die Spiele sind zuerst, also Nachmittag ist, also Göppingen und Berlin sind da beim Final Four.
Okay.
Berlin spielt gegen Montpellier und Göppingen gegen Granollers und dann am Abend ist dieses HSV Kiel Spiel. Hoffen wir natürlich, dass es einen deutschen Titelträger gibt. Das sind Flensburg. Die haben die schönsten kalkuliert.
Ja, das fand ich dann auch lustig, wo ich es dann gelesen habe. Da fliegen sie einfach mal ganz elegant raus. So, jetzt pass auf. Aber was wir schon wissen, Götzi, und das habe ich die letzten Jahre immer wieder festgestellt, du hast einen gewissen Softspot für die Handballer aus Balingen. Und die haben es wieder geschafft aufzusteigen, führen mit 9 Punkten Vorsprung in Liga 2 und es sind noch 3 Spiele zu spielen, also jedenfalls, sie sind aufgestiegen. Wird sich irgendetwas geändert haben oder heißt es für die Balinger auch im kommenden Jahr wieder vom Spieltag 1 an im Grunde genommen, es geht nur ums Überleben? Um sportliches Überleben natürlich, wir wollen nicht so
martialisch sein. Ich will gar nicht so weit gucken. Ich will es würdigen.
Ja.
Wenn du den direkten Wiederaufstieg schaffst, dann ist das auch im Handball eine tolle Leistung, eine wirklich tolle Leistung. Das ist ein Kultclub, der HBW Balingen-Wallstätten. Dieses Underdog-Image.
Warum? Okay, gut, ja.
Totales Underdog-Image, Kleinstadt, am Rande der Schwäbischen Alb. Ganz besonderes Ambiente, muss unbedingt mal hin. Geh mal rein in die Halle, da ist echt was los. Das ist was Besonderes. Und ich meine, die haben sich damals, ich glaube 2005, ist Balingen erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Das war eine absolute Sensation damals. Und die haben sich, jetzt lass mich bloß keinen Blödsinn erzählen, ich glaube 12 Jahre am Stück in der ersten Liga gehalten. Wahnsinn!
Ja, ist Wahnsinn. Ja, ist ja
Wahnsinn. Wirklich, Wahnsinn. Und ja, da ist schon eine gewisse Sympathie entstanden, weil ich natürlich auch die handelnden Personen dort sehr gut und schon sehr lange kenne und dann weißt du ja, dass ich auch Teil des schwäbischen Volksstammes bin. Also offenbar gibt's da dann auch noch eine gewisse Blutsverwandtschaft. Nee, ich freue mich. Ich freue mich, dass sie zurück sind, total verdient. Und ich glaube übrigens, die Mannschaft steht schon fast komplett für die kommende Saison, dass sie gut aufgestellt sind. Glaube ich wirklich.
Ja, ja.
Und sie haben einen absoluten Top-Trainer mit Jens Bürkle, dem ich das auf jeden Fall zutraue. Ey, aber macht keinen Sinn, so weit nach vorne zu gucken, weißt du? Also,
lass sie uns feiern.
Machen wir wenn das. Sich da zwei, drei Schlüsselspieler verletzen, reden wir wieder von einer ganz anderen Sache. Aber die haben jetzt eine gute Mannschaft zusammen, auch für die kommende Saison. Und einen guten Stamm, eine gute Basis und total schön, die Geschichte.
Was wäre die schönere Geschichte, Eisenach oder Dessau als zweiter Aufsteiger?
Boah, da möchte ich niemand zu nahe treten, aber ich kenne natürlich schon die Handballbegeisterung in Eisenach, das ist schon ein sehr, aber Dessau ist auch mittlerweile ein Traditionsstandort. Boah.
Okay. Will ich dich nicht an die Wand nageln.
Also, wenn ich jetzt aus völlig egoistischen Gründen Eisenach ist halt besser zu erreichen.
Ja, das ist
doch von München aus.
Ja, aber genau diese Expertise kaufe ich für teures Geld jede Woche ein, Götzi. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Überweisung.
Ja, vielen Dank. Ich weiß, du wirst Roland Garros dir natürlich auch anschauen. Leider werden wir uns in diesem Jahr wahrscheinlich nicht sehen. Kurze Pause, Big Show 601.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Weiter geht's in der Big Show 611 mit dem Motorsport. Es wird wieder gefahren. In dieser Woche es wird gefahren in Monte Carlo und dort vor Ort ist schon von der Süddeutschen Zeitung Anna Dreher. Grüß dich, Anna.
Hallo zusammen.
Dann, auf dem Weg, im Geiste zumindest, nach Monte Carlo ist zum einen Stefan Ehlen in Landshut. Servus, Stefan.
Servus.
Und Stefan der Voice Heinrich ist selbstverständlich auch mit am Start. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch aus dem Monte Carlo von Deutschland, Tübingen am Neckar.
Das ist wahr, ja. Ja, wir wollen ja nicht zu sehr atmosphärisch werden, sondern natürlich dann auch inhaltlich ganz, ganz tief gehen. Aber Anna, du hast mir gerade vorhin gesagt, du bist heute angekommen. Hast du schon ein bisschen ein Feel bekommen? Warst du schon in der Stadt überhaupt? Geht schon rund, mehr oder minder?
Ich bin nur mit dem Zug durchgefahren. Ich habe an der Strecke noch nichts gesehen, aber es waren schon sehr viele Fans unterwegs, zumindest als ich unterwegs war, mit Red Bull-Shirts vor allem. Also gut los ist das, aber da mischen sich ja auch immer die in Anführungszeichen normalen Urlauber drunter, weil es hier an der Küste ja auch sehr schön ist, um Urlaub zu machen.
Ja, übrigens an der Bahnstation in Monte Carlo, das habe ich auch festgestellt vor ein paar Wochen, da sieht man, wo die Kohle zu Hause ist, weil die ist wirklich so sauer, man kann vom Boden essen. Gut, wir kommen gleich zum Rennen, aber Stefan Ehlen, vielleicht eine Zwischenfrage von mir. Wie groß ist das Thema, dass sich Mercedes und Aston Martin trennen und dass Aston Martin jetzt zu Honda geht, wenn ich es richtig verstanden habe? Ist das ein Riesenthema oder nimmt man einfach so mit so nebenbei?
Nee, das ist schon ein Riesenthema. Also vor allem unterstreicht es nochmal die Ansprüche, die da Lawrence Stroll mit seinem Team hat, mit Aston Martin, weil er im Prinzip sagt, durch diesen Wechsel auch, er will Werksteam sein, also Honda exklusiv haben, damit eine ganz andere Ausgangsposition. Und der will damit im Prinzip auch zum Ausdruck bringen, hey, wenn ich weiterhin Mercedes-Kunde bin, dann muss ich immer mit irgendwas arbeiten, was andere designen und ich muss mein Produkt drauf abstimmen. Sprich, der kriegt einfach den Antrieb und das Getriebe serviert. Und damit muss er halt dann gucken, wie er sein Auto baut. Und wenn er aber dann Werksstatus hat, dann baut Honda genau den Motor so, wie er ihn haben will in seinem Fahrzeug. Und das ist ein immenser Vorteil. Und als Kunde besser zu sein als das Werksteam, also mit Aston Martin Mercedes besser zu sein als das Mercedes-Werksteam aktuell, da rechnet er sich offenbar keine guten Chancen ein. Ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Aber er hat offensichtlich langfristig das Formel-1-Projekt im Blick und will das zum Erfolg führen. Hat ja jetzt auch gesehen, die Honda-Motoren bei Red Bull, die funktionieren ganz ordentlich. Also so verkehrt kann das im Prinzip nicht sein, dieses Paket. Und deswegen sagt er sich ganz klar, also wenn ich um die WM fahren will als Aston Martin, dann brauche ich Werkstatus und mit Honda ist das jetzt möglich.
So, der Voice, da gibt's jetzt zwei Fragen von mir. Erstens, die eine hat Stefan Werdemind schon beantwortet. Das Engagement von Lance Stroll scheint wirklich länger als die Karriere seines Sohnes zu dauern wollen. Und das zweite ist, es gab ja mal eine Ansage von Fernando Alonso, der bei seinem letzten Engagement bei Honda nicht richtig happy war mit dem Motor und irgendwas von GP2-Motor glaube ich, gesagt hat. Werden die Wogen sich glätten, während sich hoffentlich mein Frosch im Hals glättet?
Ich hoffe, der Kermit geht bald weg. In der Tat glaube ich, dass das kein Thema sein soll, ob da irgendwie eine Verstimmung mal war. Das ist Vergangenheit. Dazu ist momentan der Alonso in einer auch zu guten Verfassung. Es wird die Frage sein, um dieser ganze Deal, von dem wir gerade sprechen, also Aston Martin, Werksteam von Honda, gilt ab 2026. Hm. Und wir kommen zwar jetzt gerade mit der Formel 1, nachdem Imola aufgrund der Flutkatastrophe nicht stattgefunden hat, aus dem Rentnerparadies Miami, wo tatsächlich die erfahrenen Fahrer tatsächlich gezeigt haben, was sie noch drauf haben. Und das Erstaunliche ist tatsächlich diese Konstant der sehr guten Leistung von Fernando Alonso. Zeigt auch tatsächlich, wie viel sie auf der Chassis-Seite bereits Fortschritte gemacht haben, mit Input auch von Sebastian Vettel. Aber klar ist, ob der Alonso 2026 noch fahren wird,
ja,
klar. Da steht auf einem völlig anderen Blatt. Das ist also im Grunde jetzt tatsächlich die langfristige Zukunft. Aber ich finde auch, Lawrence Stroll redet nicht nur, er macht auch. Und wir wissen, dass da auch schon eine sehr kostspielige, tolle Fabrik mit neuem Windkanal, mit neuen Motorenprüfständen und alles angedacht ist und im Entstehen ist. Er hat relativ viel gute Techniker auch schon abgeworben in den letzten 18 Monaten von Red Bull, von Ferrari. Also der meint's ernst.
Ja, aber schauen wir auf dieses Wochenende, Anna. Woraus, denkst du, bezieht wird dieses Rennen die meiste Spannung beziehen? Wir haben ja gerade in Miami gesehen, wo Max Verstappen das Qualifying, ja, im Nachhinein betrachtet, absichtlich verbaselt hat, hat er natürlich nicht, hätte sich sparen können, wo er aber dann dennoch sehr souverän gewonnen hat. Wo, denkst du, werden wir Spannungsmomente herbekommen?
Ja, in Monaco ist ja immer noch der noch größere Fokus auf den Samstag, weil es jetzt zwar in den vergangenen Jahren schon immer sehr ereignisreiche Rennen gab, aber die Strecke an sich jetzt nicht so diejenige ist, wo man leicht überholen kann. Insofern hat immer in Monaco der Samstag eine besonders große Bedeutung. Es ist besonders wichtig, dass man gutes Qualifying abliefert. Es waren ja bei den vergangenen Rennen, konnte man eigentlich immer davon ausgehen, dass ein Red Bull gewinnt, weil die einfach so überragend sind in dieser Saison. Aber jetzt ist es ja eine Strecke, wo du weniger komplett vom Speed profitierst, sondern eine kurvenreiche Strecke, die zwar auch schnelle Passagen hat, aber eben auch langsame, die eng ist und so weiter. Und insofern wird Red Bull zwar nach wie vor stark sein, ganz klar, aber ich glaube, es bietet sich hier in Monaco jetzt auch eine Chance, vielleicht sogar für Ferrari oder vielleicht, wir haben gerade schon über den sehr starken Alonso in dieser Saison gesprochen, der hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Monaco auch schon zweimal gewinnen konnte und natürlich extrem von seiner Erfahrung profitiert und ein Auto jetzt auch hat, was nicht ganz so schlecht ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Podium an diesem Wochenende drei verschiedene Farben hat und ja, welcher dann ganz oben steht, hängt wie gesagt vom Qualifying ab.
Stefan Ehlen, Stichwort Qualifying, ist der Eindruck vielleicht ein bisschen richtig, wir haben ja auch über die Starts von Max Verstappen gesprochen, der einfach um die Überlegenheit seines Autos weiß, dass er im Qualifying und beim Start vielleicht nicht alles riskiert. Muss er jetzt, nach dem, was Anna gesagt hat und nach dem, was wir halt natürlich auch sehen, dass das Überholen in Monte Carlo schwieriger ist als vielleicht auf anderen Strecken oder ganz sicher als auf anderen Strecken, muss Max Verstappen jetzt bei diesem Qualifying mehr riskieren, als er eigentlich in seinem Masterplan vorgesehen hat?
Ich glaube tatsächlich, dass Max Verstappen in diesem Jahr eher konservativ unterwegs ist. Mhm. Also da hat ein paar Mal was beim Start oder bei den Restarts nicht so richtig funktioniert. Aber er legt es jetzt auch nicht unmittelbar drauf an. Der weiß genau, er spielt das Long Game, es geht um den WM-Titel. Glänzen kann er dann noch, wenn er den vorzeitig angetütet hat irgendwann mal. Und es gibt andere, die können jetzt hier richtig auf die Tube drücken und werden sicherlich viel Risiko gehen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen von Charles Leclerc. Der hat das Fahrzeug dann öfter auch mal in die Leitplanke reingehauen, im Qualifying zum Beispiel. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass der alles probieren wird, um wieder auf die Pole zu fahren und vielleicht dieses Rennen zu gewinnen. Weil, wenn man ganz ehrlich ist und nüchtern betrachtet, ist die Situation einfach die, Max Verstappen und Red Bull, die sind halt auf Sieg gepolt und Ferrari und Mercedes und Aston Martin, die haben vielleicht eine Außenseiterchance. Und wenn es klappen könnte, dann mal auf so einer Bahn wie in Monaco. Es ist jetzt nicht so, dass die Pole Position die halbe Miete ist. Das war früher mal so. Tatsächlich ist die Pole Position in Barcelona mehr wert. Klingt komisch, ist aber ja, so, rein prozentual von der Statistik her. Aber trotzdem, wenn du vorne stehst und du hast gerade den Start angesprochen, wenn du da die erste Salve schon mal abwehrst und als Erster aus der ersten Kurve rauskommst, dann ein sauberes Rennen fährst, dann kann nimmer allzu viel dir in die Parade fahren sozusagen. Also ja, es ist wie immer der Kompromiss in Monaco. Also du kannst natürlich auf deinen Rennspeed bauen, aber wenn du zum Beispiel als Dritter irgendwo festhängst und der Erste fährt halt den Zweiten weg, dann gewinnst du auch nichts. Also du musst im Prinzip in die erste Startreihe und das braucht ein gewisses Risiko. Also Max Verstappen kann jetzt nicht einfach nur im Schongang rumfahren, wird er vielleicht auch gar nicht müssen, denn der Red Bull, selbst wenn er mit ein bisschen gebremsterem Schaum fährt, ist wahrscheinlich immer noch gut genug, um da vorne weit mitzumischen. Aber ja, es ist die Chance. Ferrari, Mercedes, Aston Martin, die Anna hat es gerade gesagt, also das könnte ganz schön interessant werden.
Farbenfroh.
Ja, aber der Voice, jetzt ist es das Heimrennen und wir wissen, wir erinnern uns, das Heimrennen, damals Hockenheimring, Sebastian Vettel im Ferrari führend und setzt das Auto in den Sand und das hat ihn am Ende des Tages, also aus jetziger Sicht, wahrscheinlich die Weltmeisterschaft gekostet damals. Und Leclerc ist ja auch jemand, ich erinnere mich Anfang vergangener Saison, was glaube ich, wo Ralf Schumacher wirklich kritisch umgegangen ist mit Leclerc. Jetzt muss man nicht immer einer Meinung sein mit Ralf Schumacher, aber ist Leclerc so ein Kandidat ein kleines bisschen, der es ein bisschen übertreibt mit dem Risiko?
Ich glaube, dass da momentan der Druck, natürlich der enorme Druck auch der Öffentlichkeit, vor allem der italienischen, auf Ferrari ist. Und er ist natürlich der designierte Kronprinz, seit einiger Zeit schon so gehandelt. Eigentlich schon seit der Zeit, als er mit Vettel noch zusammen bei Ferrari war und dann da quasi die Nummer 1 übernommen hat. Er war allerdings in Monaco auch schon auf Pole und hat aber die Rennen dann deswegen nicht gewonnen. Nicht, weil er einen Fahrfehler gemacht hat, sondern einmal technischer Defekt, B, Strategiefehler von der Scuderia. Dazu müssen wir sagen, also er ist schon ein Qualifying-König, gar keine Frage, der Leclerc. Deswegen, die rote Farbe kann durchaus da auch leuchten. Und sie werden, wir haben es ja gerade gesagt, Stefan Ehlen, Anna auch vor Ort in Monaco, es ist tatsächlich ein bisschen eine Lotterie, es ist ein bisschen Glücksspiel. Und klar ist auch, dass die anderen Teams nicht so wahnsinnig viel Chance auf den konventionellen, normalen Rennstrecken in diesem Jahr haben werden. Dazu ist tatsächlich sind die Allround-Fähigkeiten des neuen Red Bull zu gut. Und dazu kann das Team auch zu schnell weiterentwickeln. Auch wenn sie dieses Jahr ja ein Handicap haben, weil sie nicht so viel Windkanalzeit haben und so weiter. Aber dieses Auto ist wirklich absolut brillant. Aber es wird sicherlich kein souveräner, alleiniger Durchmarsch. Zumal wir natürlich aufgrund der Nähe der Leitplanken sicherlich auch vielleicht mit der Safety-Car-Phase zu rechnen haben. Und dann kommt es darauf an, hast du das Glück, dass du gerade eingangs der Boxengasse bist und noch schnell reinkommst, bist du gerade bei Start und Ziel vorbei und musst dann eine langsame Runde drehen. Die haben die anderen Vorteile. Also es ist, kommt darauf an, welche Jetons du setzt und brauchst eben Monaco mehr Glück, um Erfolg zu haben, als noch auf anderen Rennstrecken.
Meine Schüler, Anna, die im Rennsport, die an Rennsport mehr interessiert sind als am Fußball, was schon mal erstaunlich ist, kommen mit zwei Dingen um die Ecke.
Das gute erste, Schüler hast du.
Ja, das ist wirklich wahr. Ja. Einer ist Schalke-Fan. Der Maxim, wenn er das hört, wird er auf dem Weg nach Kroatien sein. Grüße. Jedenfalls, die kommen mit zwei Dingen um die Ecke. Erstens, dass Hamilton, wenn er ein Rennen gewinnen wird, und wir sprachen vorhin von der Erfahrung, warum nicht in Monte Carlo, und zweitens aber, dass es das Gerücht gäbe, Hamilton würde zu Ferrari zu wechseln, in der Gerüchteküche, vielleicht wollen wir dazu was sagen, aber Hamilton, Erfahrung, Monte Carlo, wie ist der Buzz, was denkst du?
Ja, schwierig zu sagen, also sie wollten ja eigentlich, oder Mercedes wollte ja eigentlich für Imola mit einem Upgrade kommen. Jetzt ist das Rennen ausgefallen wegen der schweren Unwetter und Ferrari zum Beispiel hat jetzt seine Upgrades wiederum aufs nächste Rennen verschoben, wenn ich es richtig im Kopf habe, hoffentlich. Mhm. Also dass jetzt erst zu Barcelona dann greifen wird und die lassen quasi Monaco noch ihr Auto so, wie sie es hatten. Insofern weiß man nicht, wie so ein Paket jetzt sich schon ausgewirkt hätte und Lewis Hamilton vielleicht schon geholfen hätte. Der Abstand ist ja schon deutlich. Also er ist jetzt Vierter mit 56 Punkten. Max Verstappen hat an der Spitze 119. Das Auto ist jetzt diese Saison gar nicht so, wie sich Mercedes erhofft hatte. Die arbeiten ja auch sehr akribisch daran, das irgendwie noch rumzureißen. Aber ich wäre selber überrascht, wenn es jetzt gelingen sollte, dass es dann in Monaco so einen Wandel durchlaufen hat, dass es direkt nach vorne schaffen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, spielt die Erfahrung eine Rolle, spielt das Streckenprofil eine Rolle. Aber ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass hier jetzt es direkt nach vorne gehen könnte für Hamilton.
Stefan, Elen, wie dringend braucht, das ist meine Anschlussfrage, wie dringend braucht Lewis Hamilton bald mal wieder einen Sieg für seine eigene Legacy oder ist die ohnehin schon in Stein gemeißelt?
Also ich sehe es grundsätzlich wie die Anna, ich sehe jetzt auch nicht einen triftigen Grund, warum der Hamilton ausgerechnet in Monaco mit dem aktuellen Mercedes-Paket dann da nach vorne fahren soll. Wenn er Glück hat im Rennen, ja, klar. Der Stefan hat es, glaube ich, gesagt, Safety-Car-Phase hin oder her und es passt und du bist vorne, das kann gehen. Aber ansonsten, ich glaube, der Hamilton weiß genau, was er kann. Der ist gerade ein bisschen so in der Defensive unterwegs und wir wissen, wenn das Auto nicht so spitze ist und er nicht sich wohlfühlt im Auto, dann ist es nach außen hin so, dass man den Eindruck hat, dass seine Motivation vielleicht nicht ganz bis in die Haarspitzen nach oben reicht, sondern dass er vielleicht eher ja halt mitfährt, ne? Und das macht, was halt nötig ist im Auto. Und das kann man ihm, glaube ich, schon attestieren. Über die Jahre war das immer so, wenn es ein bisschen geschwankt hat mit der Fahrzeugleistung, dass es dann nicht so weit her ist mit seinem Elan. Grundsätzlich glaube ich aber, seine Legacy, die ist in Stein gemeißelt, da ist alles klar. Aber der will natürlich den achten Titel. Und der achte Titel, der wird nur möglich sein, wenn er wieder Rennen gewinnt. Dementsprechend wird er alsbald drauf drängen und hoffen, dass dieses Auto mal wieder Siege hergibt. Aber ich glaube, da sind wir diese Woche noch ein bisschen zu früh dran. Vielleicht im weiteren Verlauf der Saison, aber auch das ist unklar.
Ja, The Voice, dann ein Wort vielleicht noch. Wir haben ja über Alpha Tauri auch die letzten Wochen gesprochen. Wie geht's mit diesem Team weiter?
Also klar ist jetzt, dass es nicht verkaufen werden. Mit dem Tod von Mateschitz war auch klar, es wird sicherlich, der Wind wird sich ein bisschen drehen, es werden Dinge verändert werden, so ist es ja auch. Aber klar ist, dass es eine ausführliche Überlegung gab und eine Bilanz. Und Dr. Helmut Marko hat deutlich gesagt, also jetzt ist alles klar, wir haben überlegt. Es wird sehr viel mehr Zusammenarbeit geben zwischen Alpha Tauri und Red Bull. Zumindest so, dass tatsächlich die Regeln eingehalten werden. Klar ist auch, dass der Firmensitz aus Faenza momentan ja deutlich unter Wasser und eben auch eine der Gegenden, bei dem es da diese Wasserkatastrophe tatsächlich gab. Da wird ein Teil des Teams immer noch bleiben. Es werden aber mehr sicherlich Mitarbeiter dann nach England gehen, um dort in der Nähe von Red Bull zu sein. Die Aerodynamik zum Beispiel komplett ist ja schon in England. Aber klar ist, das Team wird im Besitz von Red Bull weiter bleiben. Ob das weiter Alpha Tauri heißt, die Modemarke, die man damit promoten wolle, scheint ja momentan nicht so toll zu funktionieren. Ich habe gehört, Jens, auch in Wien ist der Laden schon geschlossen worden, weil es ist nicht richtig verkauft, die Klamotten. Das ist eine andere Frage, das ist dann eine Marketingfrage. Aber klar ist, das Team wird es weitergeben und es wird nicht verkauft.
Ich habe ehrlicherweise 2 Jahre gebraucht, um herauszufinden, was Alpha Tauri überhaupt ist. Also das Marketing bei mir hat es nicht angeschlagen, aber vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe. Ja,
ja, dann Anna, müssten Sie den Laden ja auch zumachen, wenn Sie es nicht verstanden hast.
Ja, das ist wahr. So, Anna, zum Abschluss. Ich gehe davon aus, ich kenne das ja vom Tennis gewissermaßen, also wer gibt einem die Ehre, mit anderen Worten, wer hat eine Pressekonferenz und auf welche Pressekonferenz, von welcher erwartest du dir am meisten? Ich gehe mal mit Toto Wolff all in, falls er denn eine Pressekonferenz überhaupt gibt.
Ja, Pressekonferenzen, das ist ja das Schöne bei der Formel 1, die werden ja recht großzügig, sage ich jetzt mal, gegeben. Also da kann man sich eigentlich bei jedem Team zu jedem Fahrer und Teamchef setzen. Es gibt manchmal Überschneidungen, da hat man dann das Luxusproblem, sich entscheiden zu müssen, wohin man geht. Ich werde, wenn es das Programm zulässt, mir natürlich die Aston Martin PKs anhören, weil ich, wie der Stefan, diesen Einstieg von Honda selber auch sehr spannend finde. Zeigt ja auch, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber zeigt ja auch, dass dieses Konzept der Formel 1, wie ab 2026 gefahren werden soll, genau das Ziel erreicht, was sie haben wollten. Also Audi und Honda sind jetzt nochmal 2 neue. Da kann die Formel 1 eigentlich sich jetzt auf die Schultern klopfen und sagen, wunderbar, wir sind den richtigen Weg gegangen, die Konstrukteure bleiben uns treu. Und ansonsten, Mercedes, Ferrari, also die PKs der großen Red Bull natürlich noch. Aber wie gesagt, manchmal überschneiden sie sich, da muss man sich entscheiden.
Tja, so. Das, der Einzige, den sie nicht reinlassen, ist Michael Andretti. Aus welchen Gründen auch immer. Wäre schön, wenn der auch dazu käme. Ja. Anna, herzlichen Dank. Stefan, herzlichen Dank. The Voice bleibt dabei, denn gleich geht's weiter mit Eddie Mielke und dem Rest des Motorsports. Kurze Pause in der Big Show 611.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's also in der Big Show 611 mit dem Motorsport. Und er ist dazugekommen, Eddie Mielke. Hi, Eddie.
Schönen guten Tag.
Eddie, ich
ja,
hab
die Stimme klingt so Noah, Eddie. Super.
Ja, muss so sein. Ja, das ist einfach geölt, frisch geölt. Eddie, ich habe gerade vorhin meine Schüler gelobt und erwähnt und einer, der Florian, ist ein ganz großer Formel-1-Fan und hat da gesagt, Herr Huber, am letzten Wochenende, Sie glauben nicht, welch tollen Ersatz ich gefunden habe für das ausgefallene Rennen in Imola, und er meinte natürlich die 24 Stunden am Nürburgring, und dann sage ich, na, pass auf, Florian, ich brauche jetzt eine schlaue Frage für Eddie Mielke, der das ja durchkommentiert hat. Aber Florian hat überlegt und hat dann gesagt, ja, fragen Sie ihn doch mal bitte, warum es so viele Schäden an den linken Hinterreifen gegeben hat. Ich habe keine Ahnung, ob das der Fall war, aber Eddie, bitte.
Also der Junge hat zugeguckt. Das war tatsächlich das Thema schlechthin. Ja, und jetzt rätseln alle. Also in der Analyse sind die Reifentechniker, das ist aber ein 24-Stunden-Rennen so, dass wir verschiedene Reifenhersteller haben. Also wir haben nicht einen Einheitsreifenhersteller, sondern eine ganze Menge Reifenhersteller. Und das ist eigentlich markenübergreifend aufgetaucht, dieses Phänomen. Jetzt muss man dabei berücksichtigen, dass das das schnellste 24-Stunden-Rennen aller Zeiten war. Also neuer Rekord auch, was die zurückgelegten Runden angeht. Unglaubliche Rundenzeiten. Daniel Kalwitz ist in dem Wochenspiegel Ferrari eine 8.08 als schnellste Rennrunde gefahren. Letztes Jahr war das eine 8.11. Also was ich damit sagen will, ist, das war extrem schnell, und die Reifentechniker sind sich da selber nicht so ganz einig, was sie nach außen geben dürfen und was sie sagen dürfen, warum diese vielen Reifenschäden passiert sind. Aber vielleicht hängt das alles ein bisschen zusammen. Dieses schnelle Rennen, die Belastung und
das gute Wetter.
Kelvin van der Linde zum Beispiel war der einzige Lamborghini-Fahrer im Hause Abt, der zweimal einen Reifenschaden hatte. Damit war das Rennen ruiniert. Ja, und er ist ja ein bekannt harter Fahrer und einer, der auch gerne über die Curbs räubert. Vielleicht lag es daran, aber es war schon extrem auffällig, weil sich einige Hersteller dadurch natürlich auch komplett um ihre Siegchancen gebracht haben. Als prominentestes Beispiel können wir da den Grello, den Mantai Porsche mit Kevin Estre in dem Moment am Steuer nennen, der kurz vorm Boxenstopp in der Hohenrhein-Schikane das Auto verloren hat, weil da schon der linke Hinterradreifen platt war, und dann war da nichts mehr zu machen und dann ist er eingeschlagen und dann war einer der großen Favoriten durch diesen Reifenschaden hinten links aus dem Rennen. Also die Häufung war auffällig, völlig richtig, aber das hat, glaube ich, letztendlich das Rennen nicht entschieden.
So, bevor wir weiter zum Sportlichen kommen, der Voice, du hast mir ein, ich möchte sagen, verstörendes Bild geschickt vom Saunaclub Wippermann. Ja, also es ist, dünkt mich, ein Spanferkel hier auf einem Grill zu sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Aber sehr, sehr viele erwachsene Männer, vermutlich nur mit Bademantel begleitet. Ist das gang und gäbe oder ist das, war das ein Novum in diesem Jahr?
Nein, das ist natürlich, das gehört dazu. Das ist ein Motorsportfestival, der Superlative, die größte Sportveranstaltung in Deutschland, die einen dann auch ein bisschen dazu bringt zu sagen, warum die ganzen großen Medien dieses Rennen tatsächlich quasi mehr oder weniger boykottieren. Wir erinnern uns, dass die Öffentlich-Rechtlichen über viele Jahrzehnte das Rennen übertragen haben. Das findet nicht mehr statt. Auch die großen Tageszeitungen sind da nicht mehr dabei. Also Verbrennermotor ist offenbar bäh. Aber die Fans geben eine ganz eigene Antwort, und das wird Eddie unterstreichen können, denn es war nah wieder an dem absoluten Zuschauerrekord. Also nach Corona müssen wir sagen, Gott sei Dank, der Motorsport weltweit. Wir haben es an vielen, vielen Zuschauerzahlen gesehen, ob es Zweirad ist, MotoGP, ob es tatsächlich Formel 1 ist, wie jetzt in Miami. Nürburgring, die Nordschleife mit dem absoluten Klassiker zum 51. Mal ausgetragen. Also so viel Zuschauer, wie da wieder los waren. Es war wieder grandioses Verkehrschaos bei der An- und der Abreise. Und viele tatsächlich, wie dieser Saunasclub Pippermann, wie diese Gruppe von Motorsport-Freaks, feiern eine grandiose Party und sind eben teilweise eine ganze Woche da. Und machen sich dann da eben gemütlich, richten sich entsprechend ein. Es gibt Motto-Partys, es gibt eine Menge verschiedene Sachen zu essen. Man trifft sich, man feiert zusammen und man genießt diese Rennatmosphäre, diese einmalige Atmosphäre der Nürburgring-Nordschleife, der längsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt. Das sind nicht nur Deutsche, es kommen sehr viele Leute auch aus dem Ausland. Das ist eben ein Happening und insofern sind es keine verstörenden Bilder, es sind Bilder, die wir kennen.
Ja. Kann ich nur bestätigen, also ich mache das jetzt seit über 20 Jahren als Kommentator für unterschiedliche Auftraggeber und es war noch nie so voll nach meinem Empfinden. Also ich war ab Mittwoch schon da und da war am Mittwoch schon so viel los, wie eigentlich in meinem Empfinden noch nie. Ich habe auch noch nie die Meldung durchgeben müssen, donnerstags abends schon beim Training, beim Kommentieren, dass die Campingplätze geschlossen worden sind wegen Überfüllung. Also auf jeden Fall die auf der Nordschleife, auf dem Grand Prix Kurs Campingplatz. Ein bisschen Platz. Das hatte ich in den über 20 Jahren noch nie. Und das war eine tolle Atmosphäre. Wir haben dann am Mittwochabend mit unseren drei Run-Racing-Experten Martin Tomczyk, Mike Rockenfeller und Timo Scheider, die auf dem Jubiläums-Audi mit der Nummer 40 gefahren sind, in Brünnchen bei Monster Energy Freibier ausgeschenkt. Und was da am Mittwochabend schon los war, auch Mittwochnachmittag bei den Adenauer Racing Days, das war phänomenal. Das ist wirklich ein Happening. Das ist sowas Ähnliches wie Woodstock, Rock am Ring oder Wacken. Mit diesen Musikfestivals kann man das, glaube ich, vergleichen. Das ist ein Happening. Und klar wird da viel Party gemacht. Klar sind da auch ein paar verrückte Aufbauten unterwegs. Und klar wird auch das eine oder andere alkoholische Kaltgetränk zu sich genommen. Aber was ich am bemerkenswertesten fand, war das selbst Nordschleifen-Neulinge. Und da habe ich ein paar von getroffen oder mit ein paar von denen zu tun gehabt. Die waren alle geflasht, weil das einfach total freundlich, friedlich und wirklich im besten Sinne des Motorsports Werbung für diesen tollen Sport war. Das war grandios. Also ich habe auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Selfies machen müssen oder Autogramme schreiben müssen. Aber das war alles immer freundlich. Und auch wenn die Jungs schon einen im Tee hatten oder teilweise auch die Mädels, war das wirklich phänomenal von der Stimmung. Und von daher ist es ja nochmal doppelt bemerkenswert, dass Klaus Abelen, Fricadelli Racing, beim ersten Einsatz mit dem Ferrari, gewidmet natürlich der leider verstorbenen Sabine Schmitz, das Rennen gewonnen hat. Also das ist ja fast schon Kitsch, das ist ja fast schon Motorsportromantik. Aber es war herrlich, war eine tolle Woche. Die war zwar anstrengend für uns, aber das große Interesse, das was Stefan gerade beschrieben hat, stimmt. Die großen Printmedien meinen das Rennen, die öffentlich-rechtlichen Sender auch. Wir hatten aber dann am Sonntagabend völlig gerädert im Hotel, wirklich nochmal ein Highlight, ein emotionales, als wir dann einfach uns mal die Zahlen von unserem offiziellen Stream angeguckt haben. Und da haben wir dann eine 2,4 Millionen Aufrufezahl gelesen. Muss man sich mal vorstellen, 2,4 Millionen Menschen klickt das 24-Stunden-Rennen im Stream an. Da war ich mächtig stolz und war auch mächtig happy, aber ich war auch mächtig kaputt. Ich bin dann angezogen um irgendwie, keine Ahnung, 19 Uhr, weil 24-Stunden-Rennen ist halt 24-Stunden-Rennen.
Ja, so, da muss ich jetzt schon die Anschlussfrage stellen, ist die Theorie wirklich die der Voice, dass es nur deshalb boykottiert wird, weil eben dort Verbrenner fahren? Oder gab es da irgendwann vor 5 Jahren mal irgendeinen vom Veranstalter übers Kreuz gegangen mit dem ZDF, was weiß ich? Es muss ja nicht immer das ZDF sein. Ja, lass es auch RTL oder Run Racing sein, aber warum ist es wirklich das der Hauptgrund, weil dort Verbrenner fahren, dass die Massenmedien unter Anführungszeichen das meiden, dieses Ereignis?
Ja, das ist politisch nicht mehr opportun und deswegen ist genau das der Grund. Man muss dazu auch sagen, dass früher die Öffentlich-Rechtlichen in ihren Reihen tatsächlich als Sportchefs eben auch Motorsportfans hatten, die teilweise sogar während des Rennens in Kundenautos selber mitgefahren sind. Aber es ist umso besser und da hat er haben aber natürlich ganz klar die Privaten jetzt sind da ordentlich reingesprungen und Nitro hat da eine Menge gemacht und eben auch Eddie mit seinen Leuten. Es ist einfach toll, dass dann tatsächlich sogar so ein Stream, und das sind Zahlen, die sind atemberaubend, also über 2 Millionen, zeigt aber tatsächlich, das funktioniert. Und man muss sagen, die Öffentlich-Rechtlichen und auch die großen Printmedien, die haben eigentlich einen Auftrag und dieser Auftrag ist, dort auch hinzugehen und darüber zu berichten, wo wahnsinnig viele Menschen hinkommen, weil das Interesse da ist. Die haben nicht vorher zu filtern und zu sagen, ja, aber das gefällt uns persönlich nicht. Das ist nicht der Auftrag der Presse. Umso mehr, umso schöner ist es, dass trotzdem ein klares Statement gesetzt wurde pro Motorsport und auch pro diese aktuellen Autos. Wobei, Eddie, ich aber schon auch den Eindruck hatte, wir hatten nun tatsächlich nicht alle vier Jahreszeiten, wir hatten durchgehend gute Bedingungen. Das Rennen musste nicht unterbrochen oder sogar abgebrochen werden. Was aber schon aufgefallen ist, dieser irre Speed hat schon dazu geführt, dass eine Menge der Starfahrer und der großen Teams tatsächlich durch Kollisionen auch ausgeschieden sind. Also es war auf Messerschneide. Einige der Unfälle waren hanebüchen und atemberaubend. Und das war, wir haben wahnsinnig Glück gehabt. Ich muss sagen, abends war ich auch nach dem langen Durchgucken und Zuschauen, war ich auch geflasht. Aber ich habe gesagt, Frikadelli ist die Feel-Good-Story des Jahres, dass Klaus Abelen tatsächlich im Ferrari beim Ersteinsatz das gewonnen hat. Besser konnte es nicht sein. Aber wir haben auch wahnsinnig Glück gehabt. Ich habe drei Kreuze gemacht und habe gesagt, Gott sei Dank ist nichts Größeres passiert.
Ja, da hast du recht. Das bringt aber eben halt die Charakteristik dieses Rennens einfach auch mit sich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr differenziert sehe. Ich bin kein Freund des Einsatzes des Dacia Logan, der ja dann auch mit dem Porsche kollidiert ist, oder vielmehr der Porsche ist mit dem Dacia Logan kollidiert. Dafür sind die Tempounterschiede einfach zu groß, wenn man sich die Rundenzeiten anguckt. Ich habe die Rundenzeit von Daniel Kalwitz genannt, die 8.08, die er da im Rennen in den frühen Morgenstunden gefahren ist. Du hast recht, was das Wetter angeht. Diese Mega-Geschwindigkeitsunterschiede, die darf es in Zukunft nicht mehr geben. Die Cup-Porsche, die anderen Autos, auch der Manta, der fährt sehr respektable Rundenzeiten. Das ist alles okay, aber dass da solche Ausreißer mitfahren, wie zum Beispiel der Dacia Logan, tut mir leid für die Jungs, dass ich das jetzt so deutlich sagen muss. Das ist mir auch zu gefährlich. Also das gefällt mir nicht. Das ist wirklich zu gefährlich. Und natürlich können die gut Auto fahren und natürlich bereiten die das Auto vor, aber es hat Hubschrauber-Einstellungen gegeben, wo man dann mal diese Tempounterschiede sehen konnte. Und bei den über 30 GT3-Autos, die zu großen Teilen werksunterstützt sind, auch das Klaus Abelen Ferrari-Auto, der neue Ferrari, da haben sich ja die meisten drüber gewundert, dass der Ferrari direkt mal dieses 24-Stunden-Rennen durchgehalten hat. Zeigt aber, was das für ein tolles Auto ist, was wir ja auch ab kommendem Wochenende in Oschersleben in der DTM mit zwei Fahrzeugen von Emil Frey eingesetzt sehen werden. Insgesamt muss ich sagen, hat genau der Richtige gewonnen. Klaus Abelen, das war ja wirklich hinreißend. Die sind, glaube ich, im Moment gerade auf Ibiza mit dem ganzen Team und feiern das nochmal.
Recht so.
Großartiger Sport, großartig, aber auch die Aufholjagd des Rowe BMW von Startplatz 31, nachdem Sheldon van der Linde im Top Qualifying das Auto weggeschmissen hat. Und dann waren sie eben halt nur 31. in der Startaufstellung und sind dann trotzdem noch auf zwei nach vorne gefahren. Also da gab es so viele Geschichten zu erzählen. Insgesamt 17 DTM-Fahrer, die da mit am Start waren. Meine drei Freunde, Legenden, Mike Rockenfeller, Martin Tomczyk und Timo Scheider auf einem Auto zusammen zum allerletzten Mal. Und das Interesse der Medien, es ändert sich so ein bisschen, Stefan, denn mein Sender war sehr stark vertreten. Also zum einen haben wir unseren offiziellen Stream, für den ich ja mit meinen sehr, sehr geliebten Kollegen zusammengearbeitet habe, durchgesteckt auf ran.de. Das ist schon mal ein klares Signal, dass Interesse da ist von meiner Sendergruppe. Und wir haben auf Instagram unglaublich viel gemacht. Kann ich nur empfehlen, ran_racing Instagram. Da haben wir noch mal ein bisschen zu gucken. Da waren wirklich tolle Geschichten, tolle Stories bei. Das hat irre viel Spaß gemacht. Und man soll nie sagen, also man weiß ja nie, was da passiert. Natürlich auch die RTL-Nitro-Kollegen mit Yves Scher und Lukas Kajewski und Dirk Adorf, um nur einige zu nennen. Heiko Wasser hat mitkommentiert. Ja, wir haben uns da alle echt den Arsch aufgerissen für diese Veranstaltung. Und das muss ja nicht immer so bleiben, dass man sich nicht dafür interessiert. Fakt ist, glaube ich, die großen Hersteller, die Marken, die wir da am Start hatten, die interessieren sich da alle für, weil es gibt einfach keine bessere Testrennen auf der Welt und es gibt auch kein besseres Testrennen als das auf der Welt. Ja, und die Zuschauerzahlen vor Ort und auch die Zuschauerzahlen bei uns im Stream geben dem, glaube ich, recht. Das Interesse ist einfach da und ist gigantisch. Ich glaube sogar sagen zu können, größer denn je.
Und dazu sollte man noch sagen, dass tatsächlich jetzt nach diesem Riesenwochenende an der Nordschleife dieser großen, fantastischen, sehr positiven Feier es ja gleich mit Motorsport spektakulär weitergeht. Formel 1 haben wir ja tatsächlich hier bei Sportradio, tatsächlich bei dir, lieber Jens, auch schon verarbeitet. Da kommt jetzt der große Preis von Monaco. Dann haben wir ja diese legendäre, diesen Dreiklang mit 24 Stunden Nürburgring und den 500 Meilen von Indianapolis als den sozusagen Super Bowl der Motorsportgeschichte. Alonso will es ja unbedingt schaffen, wobei ich glaube, vom Indy 500 wird er in Zukunft die Finger lassen. Mhm. Aber das Indy 500, the greatest spectacle in racing, wie die Amerikaner in ihrer bekannten Zurückhaltung, wenn wir sagen, das steht am kommenden Wochenende eben auch auf dem Programm. Also es geht momentan im Motorsport weltweit Schlag auf Schlag und auch in Indianapolis sind mehr Tickets verkauft worden als jemals zuvor, zumindest in der Neuzeit in den letzten 20 Jahren.
Ja, ich habe auch zum Beispiel gehört, dass eine Veranstaltung, die ja dann am Freitagnachmittag live schon, Freitagmittag das erste Mal live auf RAN.de mit den freien Trainings losgeht, mit 27 tollen Autos von 6 verschiedenen Herstellern, mit einer tollen Mischung aus erfahrenen GT3-Fahrern und jungen Talenten, also die DTM in Oschersleben. Ich habe gehört, auch in Oschersleben werden das erste Mal seit Ewigkeiten Zusatztribünen aufgebaut, weil der Ticketverkauf wohl so gut war, dass Oschersleben auch ein kleines Happening werden könnte.
Welche, wenn überhaupt, welche Rückschlüsse darf man ziehen? Wie unterschiedlich waren diese GT3-Autos, die jetzt am Nürburgring gefahren sind, zu jenen GT3-Autos, die in der DTM fahren? The Voice, gibt's da, sind das zu 80% gleiche Autos, sind das komplett andere Autos? Wie sieht das aus?
Nein. Das sind keine komplett anderen Autos, das sind die gleichen Autos und die gleichen Basis. Der Eddie hat es ja schon gesagt, unter anderem der brandneue Ferrari wird eben von Emil Frey Racing aus der Schweiz auch eingesetzt werden. Einige Autos tatsächlich, zum Beispiel auch der Grello, sind deswegen auch da nicht weiter eingesetzt worden. A, weil man so ein bisschen Bedenken hatte, wir sind jetzt so weit zurück, das bringt eigentlich nichts mehr. Aber klar, auch deswegen, weil auch in Grello-Design werden wir tatsächlich das Team dann auch in Oschersleben sehen. Es stimmt, in den Zusatztribünen, die sind tatsächlich aufgebaut worden. Ralf Bohnhaus, der Geschäftsführer der Rennleitung ist, des Rennkurses von Oschersleben ist. Wir sind sehr, sehr froh, dass tatsächlich die ITM in die Magdeburger Börde zurückkommt. Die ITR und dann später auch Gerhard Berger haben da immer einen Bogen drum gemacht. Habe ich nie verstanden. Es ist ja so, dass tatsächlich wir jetzt ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen. Das finde ich richtig. Ich glaube, das findet der Eddie auch richtig. Unter anderem eben auch, was den DTM-Kalender angeht. Wir hatten im letzten Jahr tatsächlich in Imola sehr schöne Rennstrecke, Portimao sehr schöne Rennstrecke, auch Spa sehr schöne Rennstrecke, aber wir hatten keine Zuschauer. Und das wird jetzt anders sein. Ich glaube, unter dem Dach des ADAC ist vieles verändert worden. Deswegen ja auch der späte Termin jetzt erst Ende Mai, aber man hat eine Menge Dinge jetzt geregelt, man hat eine Menge Dinge ist angegangen und ich glaube, es gibt eine Menge positive Zeichen, nicht nur das große Starterfeld mit eben 6 Herstellern, mit internationalen Fahrern und vielen neuen Kräften auch. Wir haben ja zu Zeiten der Class One viele Jahre die Werkskarte eigentlich unverändert gehabt. Da kamen ja kaum neue Leute nach. Das ist jetzt wirklich anders. Es ist eine spektakuläre, prickelnde Mischung. Und ich glaube, es wird tatsächlich dieser Weg back to the roots mit unter anderem auch reduzierten Eintrittspreisen. Auch das hat der ADAC gemacht, der im Übrigen als Dachverband tatsächlich in seiner Satzung sogar drinstehen hat, den Motorsport, die Förderung des Motorsports sich dazu verpflichten. Und insofern gibt es da eine komfortable Ausgangslage. Und das wird den Fans zugutekommen, das wird der Serie zugutekommen. Und das finden wir alles sehr, sehr positiv, Eddie.
Absolut. Ich freue mich tierisch aufs Wochenende, auch wenn ich meine Stimmbänder zugegebenermaßen noch ein bisschen hören muss. Weil letztes Wochenende war doch echt heftig. Dieses Wochenende wird auch heftig. Wir übertragen immer auf RAN.de alle Sessions. Ja, und dann eben Samstag und Sonntag live auch auf Pro7 und auf RAN.de. Aber natürlich auch dann auf einem großen Sender mit hoffentlich großem Publikum.
Eddie, ganz kurz noch, traust du dir neues Fahrerfeld, 6 Hersteller, traust du dir vor Beginn der DTM einen Championship-Tipp zu?
Ja, mache ich. Habe heute schon gemacht. Wir haben nämlich RAN Racing redaktionsintern getippt. Und da habe ich in den letzten Jahren immer sehr, sehr oft geloost, weil ich immer so ein Außenseiter-Tipper bin. In diesem Jahr mache ich keinen Außenseiter-Tipp. In diesem Jahr tippe ich einfach mal Calvin van der Linde als Titelträger im Abt Audi. Kann ich auch gerne öffentlich machen. Einfach, Sheldon ist schon DTM-Champion geworden. Calvin
fehlt dieser Titel noch. Dafür hat Galvin zweimal das 24-Stunden-Rennen gewonnen und Sheldon ist am letzten Wochenende eben wieder nur Zweiter geworden und hat nicht gewonnen gegen den Ficcardelli Ferrari. Hat ein bisschen auch mit Sympathie zu tun, weil die beiden Jungs sind gute Freunde von mir und sind echte super Typen und ich traue sie zu. Aber
das und WG-Partner.
Ja, definitiv. Und das sind aber definitiv ist das jetzt kein Tipp, wo man sagen kann, ich sehe eigentlich bei jedem Hersteller jemanden, der gewinnen kann. Marco Wittmann, Project One, BMW, das grüne Schaeffler-Auto. Lukas Auer, letztes Jahr Zweiter im Mercedes. René Rast, klar, der muss ein Rennen auslassen. Maro Engel, wenn ich da so gucke, finde ich ganz viele Favoriten. Mirko Bortolotti, Thomas Breining, Dennis Olsen im Porsche. Aber auch durchaus die Jungen. Ich finde es super, zum Beispiel, dass Lauren Heinrich bei Timo Bernhard eine Chance bekommt. Yusuf Ovega bei Landtag Mercedes. Finde ich wirklich richtig, richtig klasse, diese Mischung aus Jung und Alt. Und eine der Überraschungen der Saison, da bin ich mir auch sehr sicher, nach dem, was ich am letzten Wochenende gesehen habe, auf der Nordschleife, wird aus Indien kommen. Arjun Maini, der war ja auch schon mal auf dem DTM-Podest. Arjun Maini im HRT Mercedes wird viele Leute richtig überraschen. Und das zeigt dann nochmal die Internationalität der DTM, dass da von mir ein Inder genannt wird, der über einen Simulator-Wettbewerb von Force India damals überhaupt erst Rennfahrer geworden ist und jetzt eben halt bei Hubert Haupt Racing am letzten Wochenende die ersten beiden Trainingssitzungen auf der Nordschleife dominiert hat, was schon genügend Beweis ist, dass der junge Inder Rennen fahren kann. Und das ist meine Überraschung, aber auf den Tipp, ja, da bleibe ich bei Kelvin van der Linde.
Hältst du dagegen, der Voice?
Wenn ich tippen soll, würde ich sagen, tatsächlich, dass wir mit Lukas Auer ganz gut liegen. Im Windward Auto, nachdem er seinen Daytona 24-Stunden-Crash und die schwere Verletzung tatsächlich hat clevererweise ausführlich regenerieren lassen. Also er hat extra gewartet, spät erst mit dem Training jetzt angefangen, hat auf die Ärzte gehört, spät auch erst wieder im Auto gesessen, war dann aber sofort in Hockenheim bei den Tests richtig schnell. Der wäre jetzt mal dran, würde ich auch sagen, aber es ist unheimlich schwer. Im Übrigen, wir hatten lieben unserem indischen Freund, der im Übrigen 11 Stunden beim 24-Stunden-Rennen gefahren ist. Also die Autos normalerweise werden sich zu dritt oder zu viert geteilt. Das zeigt auch Nordschleife 11 Stunden am Stück am Steuer. Da weißt du aber auch, dass der wirklich fit ist, dass der fit wie ein Turnschuh ist. Super Leistung. Also nicht nur der Speed, wie Eddie ja beschrieben hat, ist da beim Inder, sondern eben auch das Durchhalten, die Fitness hat er offenbar sehr, sehr ernst genommen. Ich glaube auch, dass ein GT4-Mann, der zweimal Champion wurde, ein junger Mann, Tim Heinemann, auf dem werden wir auch zu achten haben, eben im Talksport Porsche, dem traue ich auch einiges zu. Natürlich musste er erstmal sich jetzt in der Top-Klasse, in der GT3-Klasse ein bisschen zurechtfinden. Aber der ist doch wahnsinnig jung und hat, glaube ich, irres Potenzial.
So da spannend. Gebe ich dir recht. Aber diese 11 Stunden von Arjun Maini, da kann ich ja nur drüber lachen. Ich habe, glaube ich, von Donnerstag angefangen, habe ich, glaube ich, 21 oder 22 Stunden, ich weiß es gar nicht genau, kommentiert. Okay, das will ich jetzt nicht mit der Abhängung hinter Lenkrad vergleichen. Aber glaubt mir, das war anstrengend genug.
Ich weiß, ich habe mal 24-Stunden-Rennen in Le Mans, hatte ich mal dann die Idee, nachdem in Daytona ich mitbekommen habe, dass die amerikanischen Kollegen sich das Rennen tatsächlich Flag to Flag geben. Und zwar NBC, habe damals komplettes Rennen in Daytona im Ende Januar, Anfang Februar übertragen. Und dann habe ich bei der Redaktionstreffen in Paris bei Eurosport gesagt, das könnten wir doch mit Le Mans auch machen. Und dann haben sie gesagt, hey, great idea, Stefan. So, let's do it. Und dann haben sie mich aber 24 Stunden eingetragen. Ich habe tatsächlich von Start bis zum Ende kommentiert und war dann zumindest auch, Eddie, ich weiß genau, am Ende ziemlich fertig, musste dann abends, Sonntagabend sogar noch IndyCar live kommentieren. Dann aus Paris. Ich bin dann ziemlich tot ins Bett gefallen und habe, glaube ich, bis Montag 14 Uhr oder 15 Uhr gepennt.
Das können wir uns an diesem Wochenende nicht erlauben, denn es ist so viel los in Motorsport. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Kurze Pause, Big Show 611.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 611 und ich freue mich ganz besonders, dass es in dieser Woche geklappt hat mit Bernd Schwickerath, der in Riga angekommen ist und wir kommen gleich zum Sportlichen. Bernd, aber wie kommt's? Also wir haben gestern, wir nehmen Mittwochabend auf, wir haben gestern miteinander kommuniziert und du wusstest, glaube ich, bis 18 Uhr nicht, wo du hin musstest. Wie kommt's? Wie ist so ein planerisches Debakel überhaupt möglich?
Also 18 Uhr ist noch geschönt. Wir wussten es ungefähr bis Viertel nach 11 abends nicht. Ach, aber das ist erstmal grundsätzlich normal bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft, denn das System ist ja immer so, es gibt zwei Gruppen und dann gibt es danach ein Viertelfinale, also die ersten vier jeder Gruppe kommen weiter und es ist immer so, dass der erste und zweite der jeweiligen Gruppe quasi an seinem Vorrundenort bleibt. So, ja. Und dann kann natürlich am letzten Spieltag noch passieren, dass einer von 2 auf 3 springt oder theoretisch sogar von 1 auf 3 oder andersrum. Das ist normal. Jetzt hatten wir aber dieses Jahr die besondere Situation, dass es 2 Gastgeber gab. Und Gastgeber bleiben auf jeden Fall an ihrem Heimatort, egal ob sie Erster, Zweiter, Dritter, Vierter werden. Und ich würde die Leute jetzt sehr, sehr langweilen, wenn ich jetzt genau erklären würde, was da alles passiert ist. Auf jeden Fall wussten wir erst gestern Abend um 23 Uhr, ob Deutschland sein Viertelfinale gegen die Schweiz in Tampere, also in Finnland, weiterspielt oder nach Riga reisen muss. Und dann war klar, wir müssen nach Riga.
Weil dort Lettland gegen Schweden spielt, richtig?
Aus welchem Grund? Nee, weil die Schweiz ihre Gruppe gewonnen hat.
Ah, okay. Okay,
so. Allerdings, dann erkläre ich es doch kurz. Naja, wenn denn die Letten, die ja auch weitergekommen sind, als Gruppendritter, wenn die aber als Gruppenvierter weitergekommen wären, hätten wir die Situation gehabt, dass in Riga die beiden Spiele 1-4, 1-4 sind und in Tampere die Spiele 2-3, 2-3. Und das wollte der Weltverband wohl nicht. Er wollte wohl an jedem Ort einen Gruppensieger haben. Das ist das, was wir hören. Offiziell wurde dazu nichts kommuniziert, aber das ist das, was wir hören. Und die Letten sind in die Verlängerung gekommen, haben also einen Punkt geholt am Dienstag gegen die Schweiz, waren deswegen Vierter. Und dann haben sie die Verlängerung gewonnen, haben einen extra Punkt bekommen, sind noch auf 3 gesprungen, an den Tschechen vorbei. Wären sie aber Vierter geblieben, das heißt, sie hätten die Verlängerung verloren, wären wir wahrscheinlich jetzt noch in Tampere. Aber das ist alles Spekulation.
Ja, so, das ist mal das eine. Das andere ist, dass Tampere und Riga mit dem Radl nicht gut erreichbar sind. Vielleicht gibst du uns einen ganz kurzen Abriss, welche logistischen Anstrengungen jetzt da möglich waren, weil die Reise schien enorm zu sein.
Nee, so schlimm war es nicht. Du fährst halt mit dem Zug oder mit dem Auto oder wie auch immer, fährst nach Helsinki, das dauert ungefähr 2 Stunden und dann fliegst du eine Dreiviertelstunde bis Stunde nochmal nach Riga weiter. Ja, das ist in Ordnung. Die Sache ist halt nur, du musst das alles machen. Und ja, es ist ja nicht so, dass du mir easy sagst, oh, fliegen wir in 3/4 Stunde, ne? Du musst ja vorher am Flughafen sein. Also brauche ich ja keinem erklären, wie man fliegt. Ne? Also es dauert schon so ein 3/4 Tag, würde ich sagen. Also von Tampere nach Riga kommt. Außer du bist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft oder der schwedischen, die kriegen natürlich von dem kleinen Flughafen in Tampere einen Direktflug nach Riga.
Okay, ja, das gönnen wir ihnen doch. Komm, gerade die Deutschen, die ja unglücklich gestartet sind. 3-mal, wie ich höre von Experten, die bessere Mannschaft in den ersten 3 Spielen, die sie aber alle dann verlieren. Und dann kommen 4 Ausscheidungsspiele im Grunde genommen, ja, wo sie diese alle gewinnen müssen. 5-0 gegen Frankreich, sehr souverän, wenn ich das richtig sehe. Mich interessiert dieses 4-2 gegen Österreich, das zwischendrin war, ein kleines bisschen, weil ich selbst Österreicher bin und weil ich natürlich nur das gelesen habe, was österreichische Zeitungen geschrieben. Und da war ich gerade in der Steiermark und die kleine Zeitung Graz schreibt irgendwie von einer großen verpassten Chance und vor dem Tor hätten wir Österreicher angeblich zu viele Chancen vergeben, hinten blöde Fehler gemacht. In Deutschland hat sich das wahrscheinlich ganz anders angelesen. Und wie war das Spiel wirklich der Deutschen gegen Österreich?
Also man muss schon sagen, dass die Österreicher wirklich gut waren, die Deutschen waren nicht so gut. Also das alles natürlich im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit. Die Deutschen haben trotzdem das Spiel verdient gewonnen, weil sie einfach grundsätzlich die bessere Mannschaft sind. Aber ich würde auch sagen, im zweiten Drittel gab es wirklich eine Phase, wo die Österreicher dominiert haben. Und das war den Deutschen natürlich ein bisschen unangenehm. Weil, also ich will jetzt nicht grundsätzlich schlecht über das österreichische Eishockey reden, da gibt es auch schon ein paar Leute, die schon mal Schlittschuhe anhatten, aber ich würde grundsätzlich schon sagen, dass wenn alles normal läuft, ist der Anspruch in der deutschen Nationalmannschaft immer sein muss, Österreich zu schlagen. Ja. Und dieses zweite Drittel sah wirklich bitter aus. Und dann stand es ja auch 2-1 für die Deutschen und die Österreicher waren drauf und dran auszugleichen und dann haben die Deutschen relativ glücklich das 3-1 gemacht und das hat so ein bisschen das Spiel entschieden. Wenn da das 2-2 fällt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das Spiel ausgeht, aber ich muss ganz kurz trotzdem dazwischen grätschen, was du am Anfang gesagt hast. Also man kann auf gar keinen Fall sagen, dass Deutschland am Anfang des Turniers 3 Spiele besser war und 3 Spiele unverdient verloren hat, sondern sie waren gut für ihre Verhältnisse, aber sie haben gegen Schweden, Finnland und die USA gespielt und die anderen 3 Mannschaften waren jeweils einen Tick besser und haben die Spiele verdient gewonnen. Also ja, Deutschland hat ordentlich gespielt, aber war jetzt nicht so, als seien die da irgendwie von den Eishockey-Göttern betrogen worden.
Okay, na immerhin haben wir das gegen. Was war der Knackpunkt? Was dieses erste Sieg gegen Dänemark, wo das war ein Pflichtsieg, ja, immer so blöd, aber Pflichtsiege 6-4 ist jetzt auch jetzt nicht so, dass ich sage, das war ein Durchmarsch. Was das Dänemark-Spiel oder gab es bis zum Ende ein Zittern? Gab es gestern für dich überhaupt Fragen vor diesem Spiel gegen Frankreich, dass Deutschland gewinnen würde? Weil da ist ja das Gleiche. Nee, oder ja, die deutsche Mannschaft muss gegen Frankreich gewinnen.
Ja, absolut. Also gegen Dänemark ist es relativ ausgeglichen. Du hattest in den vergangenen Jahren immer wieder Spiele bei Weltmeisterschaften, die haben die einen gewonnen und Spiele, die haben die anderen gewonnen. Meistens ging es da wirklich nur um ein Tor. Trotzdem muss es auch da der Anspruch der deutschen Mannschaft sein, wenn du schon die drei Spiele gegen die Top-Teams verlierst, dann darfst du halt nicht auch noch gegen ein Team verlieren, was auf Augenhöhe oder ein Stück unter deiner Augenhöhe ist. Und mit dem Dänemark-Spiel war aber klar, okay, jetzt haben wir die vier schwersten Gegner hinter uns, jetzt müssen wir noch dreimal spielen. Also so war das dann immer zu hören von den deutschen Spielern und Trainern. Und so haben sie es dann auch gemacht. Also danach folgte ja, wie gesagt, dieses Spiel gegen Österreich, was nicht ganz souverän war, aber was schon verdient war. Und am Ende kamen dann wirklich die beiden absoluten Außenseiter Ungarn und Frankreich 7-2, 5-0. Und das war auch in der Höhe jeweils verdient. Das sind einfach zwei Mannschaften, die können nicht mithalten, wenn die deutsche Mannschaft auch nur ansatzweise ihr Niveau abruft.
Und erstaunlicherweise, na gut, das sind natürlich Weltmeisterschaften. Das war das 20. Spiel von Matthias Niederberger bei Weltmeisterschaften, das erste Shutout. Und wenn ich so ein bisschen ein paar Zitate lese, das war der Mannschaft auch wichtig, dem Niederberger dieses Shutout zu gönnen, richtig?
Total. Also das wäre ihnen richtig wichtig, du hast es gemerkt. Also ich meine, das ist natürlich immer so, der Torwart ist so immer so die heilige Kuh im Eishockey, der wird ja auch immer besonders verteidigt von seinen Vorderleuten. Und es ist gerade bei so einem Mann wie Niederberger, der nun wirklich seit Jahren in der Nationalmannschaft spielt, außer Philipp Grubauer kommt aus der NHL, aber das war dieses Jahr wieder nicht der Fall oder ist dieses Jahr wieder nicht der Fall. Dann wollte man ihnen das auch gönnen und die Chance war halt da, weil du hattest das im Spiel davor eigentlich schon gegen Ungarn, wo du mit einem, ich glaube auch 5-0 ins letzte Drittel gegangen bist und da dachtest du auch schon so, oh, wird's heute sein und dann kriegen sie halt so zwei dumme Tore rein, weil du halt gemerkt hast, ja, jetzt haben sie wirklich zwei Gänge zurückgeschaltet und wollten das irgendwie verwaltend über die Bühne kriegen und jetzt gegen Frankreich haben sie gesagt, nee, heute nicht nochmal und dann gab's ja sogar diese Szene, dass sich Nico Sturm, immerhin ein Mann, der vergangenes Jahr den Stanley Cup gewonnen hat und in der NHL einen Vertrag über 3 Jahre und $6 Millionen unterschrieben hat, der wirft sich dann bei einem Stand von 15 und in der letzten Minute nochmal in den Schuss rein. Da hast du wirklich gemerkt, okay, das war jetzt für Matthias.
Vor ein paar Tagen war genau jener Nico Sturm irgendwie der herausragende Spieler. War ihm, glaube ich, gar nicht so recht, dass er immer so sehr gelobt wurde. Ist es für dich auch Sturm? Ist es jemand wie Cahun? Wer trägt diese deutsche Mannschaft?
Ja, Cahun ist auf gar keinen Fall. Ich finde, der spielt eine sehr enttäuschende WM. Er hat sich jetzt auch in den letzten beiden Spielen ein bisschen gesteigert, hat auch mal ein Tor geschossen. Aber im Verhältnis dazu, was er eigentlich kann, ist das wirklich gar nichts. Sturm ist ganz klar der Mann, was ein bisschen überraschend ist, weil der ist zwar schon 28 Jahre alt, aber der hat ja noch nie eine Weltmeisterschaft gespielt. Jetzt liegt es daran, dass Nico Sturm eine nicht ganz alltägliche Karriere hingelegt hat. Der hat sich nämlich mit 18, 19 eben nicht dazu entschieden, es zu versuchen, irgendwie aus der Jugend in die deutsche Eishockeyliga oder zumindest in die DEL2 zu kommen, sondern er hat gesagt, ich bin zu schlecht, ich gehe jetzt ans College nach Nordamerika, aber noch nicht mal in die NCAA 1, also nicht mal quasi in diese erste Liga, sondern ich gehe einfach irgendwo hin und eigentlich wollte er nur das Eishockeyspielen nutzen, um sich sein Studium zu finanzieren. Wir wissen alle, wie teuer es sein kann, in Nordamerika zu studieren. Und wenn man dann ein Sportstipendium kriegt oder zumindest ein Teilstipendium, wird es billiger. Das war Nico Sturms Idee. Ich gehe dahin, spiele ein bisschen Eishockey, das kann ich ja, finanziere mir mein Studium. Und dann hat er mir mal in einem Gespräch vor ein paar Monaten gesagt, sind die Ansprüche irgendwie Jahr für Jahr gestiegen. Er hat immer gemerkt, Moment mal, ich bin ja vielleicht doch ein bisschen besser und ist dann in eine bessere College-Liga gekommen. Dann ist er auf einmal, hat er einen Vorvertrag bei einem NHL-Verein bekommen. Da hat er in Minnesota gespielt. Dann ist er nach Colorado gegangen. Auf einmal war er Stanley Cup-Sieger. Also er ist jedes Jahr immer mit den Aufgaben besser geworden, hatte aber noch nie in seinem Leben ein Profispiel in Deutschland gemacht, sei es im Verein, sei es in der Nationalmannschaft, weil er dann bei den Weltmeisterschaften entweder verletzt war oder halt in der NHL schon gefragt war. Jetzt ist er erstmals dabei und ist auf einmal wirklich direkt der Chef. Also er ist nicht nur auf dem Eis der Chef, weil er halt sehr diszipliniert spielt, weil er sehr routiniert spielt, weil er Bullies gewinnt, weil er Pässe abfängt, weil er sich in Schüsse schmeißt, weil er einfach Zweikämpfe gewinnt, weil er super nach hinten arbeitet, aber auf einmal entdeckt er auch den Torjäger in sich, ist auf einmal bester Torjäger dieser Mannschaft, hat 5 Tore geschossen in 7 Spielen, was ich nicht ganz so verkehrt finde. Und er ist vor allen Dingen einer, und das finde ich überraschend für jemanden, der so neu in der Mannschaft ist, der sich in die Mixzone stellt nach den Spielen und die Kollegen kritisiert, der ganz klar sagt, macht mal keine Faxen hier an der blauen Linie und macht mal das nicht und spielt unser Spiel und sowas. Also er hat sich wirklich innerhalb eines Turniers zu einem der Chefs dieser Mannschaft hervorgetan und das, wie gesagt, auf und neben dem Eis, und das ist wirklich beeindruckend.
Nicht, dass das der FC Bayern München Fußball hört. Die brauchen Chefs in ihrer Mannschaft. Und da könnten sie mal bei Nico Sturm.
Ja, bei Nico Sturm ist Augsburger.
Ich dachte, okay, gut. So, jetzt geht's also.
Trägt sogar die 78, weil der AEV ja 1878 gegründet wurde.
Okay, I see. So, na gut. Also, es geht gegen die Schweiz. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird dieses Spiel gerade wahrscheinlich im zweiten Drittel sein. Davon gehe ich mal aus. Die Schweiz hat die Gruppe gewonnen, aber die letzten drei K.O.-Duelle 2010 bei der WM, Olympia 2018, WM 2021 hat Deutschland gewonnen. Und jetzt tue ich mich immer schwer, gerade wenn die WM 2010, da kann man nicht als Referenzgröße herannehmen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man die WM 2021 herannehmen darf. Aber Bernd, deshalb habe ich dich ja am Start. Wie viel Aussagekraft hat das, dass die Deutschen die letzten K.O.-Duelle gegen die Schweiz gewonnen haben?
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das eine sportliche Aussagekraft hat, aber es hat auf jeden Fall eine psychologische Aussagekraft. Also du hast das auf jeden Fall jetzt bei den deutschen Spielern gemerkt, die mit leuchtenden Augen und Sachen erzählt haben, wie, ja, die Schweizer freuen sich bestimmt nicht, dass sie gegen uns spielen. Ja. Und hör mal, wir wissen, was passiert ist und die wissen noch, was passiert ist. Also das merkst du denen schon an. Die gehen mit einem Selbstvertrauen in dieses Spiel, was vielleicht die reine Spielstärke der beiden Mannschaften gar nicht rechtfertigen würde. Weil auch, klar, die deutsche Mannschaft hat ordentliche Spieler, natürlich, auch NHL-Leute bei, aber rein von der Qualität her. Also ich habe heute einen Artikel geschrieben, wenn man den Mann mit Mann gegen Mann Vergleich nimmt, sind die Schweizer schon deutlich vorne. Also die haben diverse NHL-Spieler dabei, auch wirklich so erste Reihe-Spieler und sowas. Nico Hischier ist da beispielsweise zu nennen, Nino Niederreiter, Kevin Fiala in der Abwehr Siegenthaler. Also da sind schon wirklich gute Leute, plus die Schweizer Liga ist ja selber stark, ne? Also da sind auch noch sehr gute Leute bei und im Tor Ginoni, der seit Jahren gute Leistung bringt. Also das ist schon wirklich eine starke Mannschaft. Nicht umsonst haben die ihre Gruppe gewonnen, nicht umsonst haben die Kanada geschlagen, die haben Tschechien geschlagen und vor allen Dingen hatten die letztes Jahr ja auch schon diverse Spiele. Ich glaube, alle sogar in der Vorrunde gewonnen. Also die Schweiz ist wirklich eine Mannschaft, die sich enorm entwickelt hat und sie schaffen es im Verhältnis zu anderen, also die Verantwortlichen der Mannschaft schaffen es, die meisten Leute aus der NHL ranzuholen. Jetzt fehlen bei denen auch zwei. Also Romagnosi ist einer der besten Verteidiger der Welt, der ist verletzt und du hast noch Timo Meier, auch ein absoluter Topstürmer in der NHL. Die beiden sind nicht dabei. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die alles dabei und Deutschland hätte nichts dabei. Aber trotzdem haben die mehr dabei und das macht sie natürlich zum totalen Favoriten und trotzdem glauben die Deutschen dran, weil die jetzt sagen, wir sind in den Köpfen dieser Schweizer drin. Und auch wenn wir vom Papier her Erster gegen Vierter, Vierter gegen Erster natürlich totaler Außenseiter sind, lasst uns doch erstmal spielen, lasst uns mal ein 1-0 machen und dann geht das Rattern nämlich los bei den Schweizern.
Sind die Schweizer, Rattern hin oder her, für dich der Favorit auf den Titel oder sind es die Finnen nach wie vor? Wen hast du ganz vorne jetzt? Weil wir werden uns vor dem Finalwochenende nicht mehr sprechen.
Das ist schwierig. Also ich finde, wenn man jetzt allein die ersten Spiele sieht, sind es wahrscheinlich die Schweizer, aber naja, du weißt ja selber, wie es im Sport läuft. Eine K.O.-Runde ist ja wie so ein Neustart und man muss schon klar sagen, dass die Finnen bisher eigentlich enttäuscht haben. Sagen auch die Leute in Finnland, ich habe mich natürlich in Tampere auch mal mit Fans unterhalten oder mit Leuten so rundherum und die sagen alle, das ist nicht die Mannschaft der letzten Jahre. Also die Finnen waren wirklich schwach bisher. Jetzt muss man aber sagen, dass sie in den letzten beiden Spieltagen wieder so ein bisschen zur alten Form gefunden haben. Wer weiß, ob die jetzt erst richtig ins Rollen kommen. Die Schweden weiß er auch nie, die kriegen so gut wie keine Tore rein, obwohl die gar nicht so viele Stars bei haben. Die Kanadier und die Amerikaner weißt du auch nie, weil das sind auch Mannschaften, die gerne mal durch die Vorrunde pflügen und dann aber schnell rausgehen. Andererseits, also ich weiß nicht, es ist eine sehr unbefriedigende Antwort jetzt für dich, das weiß ich.
Nicht Lettland, das wissen wir.
Nein, die Letten werden es nicht machen. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Deutschen es machen, aber man weiß ja nie. Aber ich würde trotzdem sagen, die Schweizer haben wirklich eine historische Chance, weil du halt wenig Stars beim Turnier hast und weil ja die Russen nicht mitspielen dürfen und sowas und die Finnen halt nicht so gut drauf sind. Also es ist wirklich die historische Chance für die Schweiz und es würde sehr, sehr gut zum Schweizer Eishockey passen, wenn sie jetzt gegen Deutschland wieder rausgehen.
Das schauen wir uns an. Bernd, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit nehmen konntest und wünsche dir einen schönen Abend jetzt in Riga. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 601.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 611 kümmert sich jetzt um die National Basketball Association und es gibt ganz viele Themen, die wir mit Sepp Dumitru, dem NBA-Chefkoch, durchnehmen wollen. Servus Sepp.
Hallo Jens.
Ja, was soll man sagen? Fangen wir vielleicht mit dem Aktuellen an. Boston hat sich gedacht, okay, ein Sweep soll es dann doch nicht werden. Haben relativ glatt in Miami gewonnen, was meine Miami Radio Station jetzt noch nicht wahnsinnig betrübt. Irgendeinen Grund, dass die Miami Heat an die New York Yankees aus dem Jahre 2004 denken sollen, die ja legendär damals ein 13-0 gegen die Red Sox aus der Hand gegeben haben.
Es wäre das erste Mal. Noch nie hat ein Team 0-3 einen Sieg noch geholt in der Serie. Ich glaube 150-0 ist die All-Time-Bilanz, nachdem die Nuggets das jetzt hier auch nach Hause gebracht haben gegen die Lakers. Da sprechen wir sicher nachher noch drüber. Gibt es einen Grund? Also eigentlich ja nicht. Drei Spiele in Folge und dann Game 7 zu gewinnen, das ist natürlich extrem schwer. Aber die Boston Celtics waren während der Regular Season zumindest das bessere Team, ja. Und wie gut sie eigentlich funktionieren können, das hat man gestern gesehen, wenn sie ihre Dreier treffen, wenn sie verteidigen und wenn vor allem Jason Tatum an beiden Enden dann liefert. Gestern 33 Punkte, 11 Rebounds. Also das war zum ersten Mal in dieser Serie überhaupt der Jason Tatum, der den Sprung in All-NBA-Team geschafft hat. Ich favorisiere nach wie vor Miami, einfach aus mathematischen Gründen, dass läuft normalerweise so, wenn ein Team 3-0 vorne liegt, dann kann es schon mal sein, dass sie eins verlieren. Vielleicht verlieren sie auch das nächste, weil das ist in Boston. Aber zumindest eins der nächsten drei sollten sie ja eigentlich schon gewinnen können. Die Frage ist nur, was ist mit diesen Ausfällen? Kyle Lowry, Gabe Vincent, zwei wichtige Spieler. Die anderen sind ohnehin schon verletzt, ein Tyler Hero. Also irgendwann wird dann auch der Kader ein bisschen dünn. Und das darf nicht passieren für Miami. Aus Heat-Sicht ist es natürlich wichtig, dass die Jungs dann wieder dabei sind. Zumindest dann, wenn nicht in Game 5, dann von mir aus in Game 6 oder 7.
Bill Simmons, hier irgendwo der Urvater des Podcasts, generell und ein ganz, ganz großer Celtics-Fan, hat beim Stand von 3-0 schon gesagt, ja, okay, we have to break the core up. Also das funktioniert nicht mit Jason Tatum und irgendwas muss da passieren und alles muss neu sein. Woraufhin in Miami wieder Dan Lebertard, ich zitiere heute, nur gesagt hat, in Gottes Namen, letztes Jahr hieß es noch, dieser Core, dieses Herzstück ist so jung und hat so viel Upside, warum soll man es in Gottes Namen ein Jahr später schon zerbrechen? Ist da wieder dieser grundpessimistische Boston Red Sox und Celtics Fan mit Bill Simmons durchgegangen?
Nicht nur mit Bill Simmons, also wir leben ja auch in einer Zeit, in der einfach keine Geduld mehr da ist für irgendwas. Und sobald die Möglichkeit dann da ist, irgendwas über den Haufen zu werfen, wählen die meisten dann eben das über den Haufen werfen, gerade in Professional Sports, in diesen Ligen, wo so viel von Erfolg abhängt, ist es natürlich immer ein sehr beliebtes Mittel. Also irgendeinen Schuldigen, irgendeinen Deppen muss man immer finden, ne, wenn es dann nicht mal wieder nicht geklappt hat. Und klar, Scheitern vor den NBA Finals, also nicht mal das zu erreichen, was man im Vorjahr erreicht hatte, wäre natürlich enttäuschend. Wer ist der Schuldige? Da hat man jetzt nicht nur in Boston, sondern auch in der US-Medienlandschaft sich eigentlich schon die Deppen mehr oder weniger rausgesucht. Also zum einen Joe Mazzulla, den Brad Stevens da als Ersatz für Ime Udoka verpflichtet hat. Angeblich ja auch Stories von wegen, die Teamchemie ist nicht so überragend. Kann man nachvollziehen, aber es ist ja oft so, dass man jetzt nicht unbedingt immer super Freunde mit den Arbeitskollegen ist. Es geht um was anderes, wenn man diesen Titel holen will und ja sich zusammenreißen und dann eben vielleicht auch mal ähnlich wie die Milwaukee Bucks zum Beispiel, sich dann mal hier vielleicht einen Arschtritt in den Playoffs abholen, gehört ein bisschen dazu. Kann dieses Team so den Titel gewinnen? Das hängt davon ab, was man von Jason Tatum als absolutem Superstar Number One Option hält. Dessen Zusammenspiel mit Jaylen Brown manchmal perfekt und oft auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht keiner von beiden so die richtige erste Option, eher so 1B und dann Jaylen Brown vielleicht die zweite Option. Da gibt es sicherlich Schwächen auch im Kader bei der Zusammenstellung. Das Team wird älter, aber jetzt da alles über den Haufen werfen zu wollen, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie wäre, denn nochmal, dieses Team wurde von Brad Stevens und vor ihm Danny Ainge über Jahre geduldig aufgebaut. Und wie du sagst, ja, vor einem Jahr, auch vor 2-3 Jahren hieß es, diesem Team gehört die Zukunft. Oft ist es halt aber so, dass die Zukunft ziemlich schnell auf einen zukommt. Und bevor man zweimal geblinzelt hat, ist die Zukunft schon die Vergangenheit. Und ich sag mal, wenn die Celtics wieder es nicht schaffen sollten, den Titel zu holen oder auch den Sprung in die NBA Finals, dann wäre das aus einem Grund verheerend. Seitdem Jaylen Brown gedraftet wurde, 2016, wenn man die Saisons 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 zugrunde nimmt. Die Bucks, die Die Celtics, die Warriors, die Raptors und die Nuggets haben die besten Bilanzen in der NBA in diesem Zeitraum. Die Bucks, die Warriors und die Raptors haben schon einen Titel gewonnen. Die Denver Nuggets sehen wie der absolute Topfavorit in diesem Jahr aus, also vielleicht auch einen Titel. Die Celtics wären das einzige Team dann aus diesem Quintett, das es nicht geschafft haben sollte, den Titel zu holen. Und das ist natürlich etwas, was man beim Rekordmeister in der NBA nicht gerne sieht. Und wie gesagt, es wird dann sicherlich irgendjemanden treffen, ob man jetzt den Kader auseinanderreißt oder ob man Mazzulla dann ersetzt, den Rookie-Headcoach, der sicherlich auch oft an seine Grenzen gestoßen ist in diesen Playoffs. Das ist die große Frage, aber ja, ein bisschen Hysterie gehört dazu. Du weißt, wie es ist in US-Sports.
Wir haben das letzte Mal über dieses All-NBA-Team gesprochen und auch über den MVP Joel Embiid. Und Jason Tatum ist da eben dabei. Ist er für dich dieser Superstar? Und wie viele Superstars und Anführungszeichen braucht man? Weil wir kommen natürlich gleich auch nach Los Angeles, wo es deren zwei gibt, wenn auch einer immer älter wird, wie wir alle. Aber ist Jason Tatum wirklich, wie groß ist Jason Tatum als Basketballstar?
Für mich war er nie in so diesen Top 5 Sphären. Also ich könnte ihn nie dazu zählen zu den Steph Currys, Giannis Antetokounmpos, LeBron James dieser Welt, weil er mir bisher nicht gezeigt hat, weder in den Finals letztes Jahr noch in den Playoffs dieses Jahr, dass er so diese konstante Number One Option ist, die es auch unbedingt haben will, so diesen Schweinehund in sich tragend. Das fehlt mir so ein bisschen bei Jason Tatum. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Präferenz. Das gehört für mich dazu, zu einem Alltimer. Und das hat er bisher zumindest nicht gezeigt. Heißt nicht, dass es nicht vielleicht doch noch passieren könnte. Heißt nicht, dass da irgendwo noch ein Black Mamba-Knopf irgendwo versteckt ist. Auch bei Jason Tatum, ja. Großer Bewunderer von Kobe Bryant und dessen Mamba-Mentality. Aber bisher habe ich das nicht gesehen. Wenn er jetzt natürlich mehrere solche Games abliefert, wie gestern in einem Elimination-Game, so spielt man sich dann eben in diese absolute All-Timer-Sphären hinauf, ne? Also indem du ablieferst, wenn dein Team mit dem Rücken zur Wand steht, wenn dein Team dich unbedingt braucht. Das hat gefehlt. Also wie gesagt, ich habe auch vor ein paar Tagen gezwitschert, wann kommt Jason Tatum zu den Celtics zurück, weil ich habe den nicht gesehen in den ersten 3-4-Teams. Gestern war er da, jetzt muss er es nochmal 3-mal abliefern, damit die Celtics dann den Sprung in die NBA Finals schaffen. Und wenn er das dann konstant bringt, auch über die Jahre, dann natürlich ändert sich dann was an dem Standing. Nur ist er dieser Typ, das ist die große Frage in Boston. Und davon hängt eben auch alles ab so. Ne? Also wenn jetzt, sage ich mal, Nikola Jokic dir niemals hätte zeigen können, dass er es schafft, dieses Team, ähnlich wie Dirk Nowitzki früher, dieses Team irgendwohin in die NBA Finals etc. zu tragen, dann würde man natürlich auch deren Standing all-time ein bisschen anders sehen. Ja, dann wäre Dirk sicherlich nicht einer der Top-Players of all-time. Nicht, dass ich ihn jetzt in dieselbe Kategorie wie LeBron James oder Michael Jordan stelle, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Und bei Tatum, wie gesagt, da steht die Antwort noch aus und das ist er noch schuldig.
Dirk, 5 bester Scorer all-time, oder? Dirk Nowitzki.
Genau.
Ja? Yes. Gut. Ja, apropos, jemand, der vielleicht nicht im allerobersten Regal ist, aber George Karl, habe ich ja auch ein Zitat gehört oder gelesen. Anthony Davis is not an everyday superstar. He picks his spots, hat er dann, glaube ich, auch noch gesagt oder so ähnlich. Siehst du das auch so? Dass es eben Anthony Davis jemand ist, der natürlich die letzten Jahre so massiv von Verletzungen auch beeinträchtigt war, aber dass es halt jemand ist, der ja ein Team alleine nicht anführen kann.
Ja, Anthony Davis ist nicht der Spielertyp. Also Anthony Davis ist nicht diese Number One Option im Angriff. Was Anthony Davis aber auf jeden Fall ist, ist an dem anderen Ende des Feldes der dominanteste Spieler der Liga. Also wenn Anthony Davis spielt, dann ist es ein Verteidiger.
Dann wird es hinten dunkel, meinst du?
Dann wird es hinten dunkel, ja. Also die Sphären, in denen sich Anthony Davis da defensiv bewegt, ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht wieder jetzt den Vergleich anbringen, aber wir reden hier schon von einem All-Defensive-Team, Defensive Player of the Year-Kandidaten, von dem vielleicht vielseitigsten und dominantesten Verteidiger in dieser Ära, wenn er spielt. Jetzt ist natürlich oft das Problem, Anthony Davis spielt auch nicht. Mr. Glass wird da genannt, ja, also verletzungsanfällig bis zum geht nicht mehr. Und wie gesagt, am anderen Ende, da hat er immer mal wieder dominante Leistungen, aber es ist jetzt nicht der Typ, zu dem du immer gehst im Angriff. Das ist kein Go-To-Angreifer, den du über den Ball servierst und der gibt dir dann die Punkte. Ja, das ist der Unterschied zwischen ihm und anderen absoluten Superstars. Aber das war ja von vornherein die Idee, ja, dass man Anthony Davis und LeBron James zusammen an beiden Enden des Feldes dann kombiniert und dann mit dem richtigen Supporting Cast, wie beim Titelgewinn 2020, Erfolg hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute von Anthony Davis, wahrscheinlich viele, erwarten 30 Punkte Abende am laufenden Band, aber das ist eben, wie gesagt, nicht sein Stil, das ist nicht seine Spielweise. Er ist da immer viel zu viel abhängig von anderen, die ihn einsetzen, die mit ihm Pick and Roll laufen oder ihn anspielen, da in günstigen Situationen. Das ist nicht einer, dem gibst du den Ball und dann sagst du, hier, mach mal was.
Gut, so. Jetzt sind die Lakers also raus, geflogen worden von den Nuggets, weil Nikola Jokic teilweise auch Würfe genommen hat, teilweise ein paar Dreier genommen hat, die dann einfach reingeplumpst sind, als ob es Einfacheres gäbe. Und LeBron James hat sich danach hingestellt und hat sinngemäß gesagt, er stellt jetzt mal grundsätzlich alles in Frage. Vor allen Dingen auch, was seine Basketball-Zukunft angeht, woraufhin sich Stephen A. Smith sofort bemüßigt gefühlt hat, ein kleines Video online zu stellen. Und ich meine, man kann ja von Stephen A. Smith halten, was man möchte. Unterhaltsam finde ich ihn auf jeden Fall, also von den Inhalten, die er gibt und wie er das dann dramaturgisch aufbaut. Und do I think LeBron will retire? No, hat er dann mit der Inbrunst der Überzeugung gesagt. Für mich hört er sich auch, dass er nach dem Hilfeschrei an, gebt mir noch ein bisschen mehr Unterstützung. Wie ist es bei deinen Ohren angekommen, Sepp?
Ich glaube auch nicht, dass es das war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass LeBron James ohne eine Farewell-Tour oder ein Goodbye, tschüss sagt, die vielleicht bemerkenswerteste, am längsten erfolgreiche Karriere, die wir jemals hatten in der NBA. Ja, das ist verbrieft. Und wie gesagt, man kann jetzt spekulieren, was ist mit seinem Sohn, mit dem wollte er ja zusammenspielen, wie er auch gesagt hat in der Pressekonferenz. Ja, er will mit seinem Sohn zusammenspielen, aber das heißt ja nicht, dass sein Sohn auch mit ihm zusammenspielen will. aber ich glaube auch eher, dass die Gründe andere sind. Also ich glaube nicht, dass LeBron James jetzt durch den Kopf geht, okay, das war's. Fit war er noch, geliefert hat er immer noch, dass man jetzt von LeBron, auch wenn es LeBron ist, mit 38, bald 39, dann 40, jetzt nicht mehr unbedingt erwarten darf, dass er als Number One Option Abend für Abend für Abend an beiden Enden ein Team trägt. Ich glaube, da waren wir für ein paar Jahren schon da. Vater Zeit, ja. Undefeated und das wird bei LeBron James auch nicht anders sein. Es kann andere Gründe geben. Zum einen, wie du sagst, den Druck auf den Club erhöhen. Das hat LeBron immer gerne so gemacht, auch über die Medien immer kommuniziert. Helft mir aus, gebt mir was. Ja, also sie haben in diesem Jahr so ein bisschen wieder gut gemacht, was absolut katastrophal in puncto Kaderzusammenstellung im Sommer lief. Hat gereicht, um in die Conference Finals einzuziehen. Für mich haben die Lakers overachieved, also diese Lakers zumindest. Ja, das war nach wie vor kein super zusammengestelltes Team und was man dann repariert hat, das kannst du nicht einfach dann innerhalb von ein paar Wochen einfach den Knopf umdrehen und auf einmal holst du dann so den Titel. Die Fehler, die wurden in der Vergangenheit gemacht. Das Championship-Team mit den Verteidigern und den Rimrunnern, das hätte man niemals so auseinanderreißen dürfen. Und ja, Rob Pelinka hat Arbeit vor sich und LeBron sagt ihm klipp und klar, hey, wir brauchen wieder ein Team, das was reißt. Also jetzt bloß nicht irgendwie darauf ausruhen, dass wir in den Conference Finals gelandet sind, weil für LeBron zählen nur Titel. Kann sein, dass er liebäugelt mit einem Wechsel irgendwo anders hin, sind anderswo die Meisterschaftschancen größer. Ja, einige haben schon Draymond Green, seinen guten Freund und die Golden State Warriors ins Spiel gebracht. Ist aufgrund des neuen Tarifvertrages natürlich unfassbar schwer, dann irgendwas zusammenzuzimmern. Andere reden oder träumen von Kyrie Irving. Kann man den irgendwie aus Dallas weglotsen? Saß ja auch beim Spiel in der Halle, als LeBron da diesen letzten Wurf vergeigt hat, beziehungsweise super verteidigt wurde von Jamal Murray und Aaron Gordon. Das wäre auch einer, den sehen viele idealerweise neben LeBron und Anthony Davis im Lakers-Trikot. Also was sind da die Möglichkeiten? Ich bin bei vielen anderen, die auch sich nicht vorstellen können, dass LeBron so seine Karriere beendet. Ich glaube, da ist die Enttäuschung erstmal groß. Und wie so oft ist es, glaube ich, auch so eine unterschwellige Botschaft an die Lakers. Denn da gibt's ja nach wie vor, ne, so diese Zerrissenheit zwischen dem, was oben an der Spitze, Jeannie Buss und dann die ganze Familie und die ganze Sippe einerseits und dann LeBron und dessen Crew da, da gab's nicht immer Harmonie, sagen wir mal so. Und da will er sicherstellen, dass richtig gearbeitet wird und dass dann wieder ein gutes, potenziell erfolgreiches Team dann im Herbst auf ihn wartet. Und ich erwarte ihn dann auch zurück bei den Lakers.
Gut. Was für ein schöner Übergang zur letzten Frage. Carmelo Anthony ist ja, der wird nicht mehr zurückkommen und hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wenn ich mich richtig erinnere, war er in derselben Draft-Class wie LeBron James und hat eben keinen Titel gewonnen als Profi, hat allerdings, was in den USA ja auch viel wert ist, in Syracuse war es, glaube ich, mit Syracuse, die NCAA Championships gewonnen und war dann auch sehr erfolgreich international, was bei den Amis natürlich völlig wurscht ist. Außer es läuft schief, dann ist es plötzlich nicht mehr wurscht, dann interessieren sich plötzlich Leute drüber, dafür. Und Carmelo Anthony hat sich ja irgendwann mal nach New York reklamiert, glaube ich auch sehr auf Betreiben seiner Frau. Und ja, mit den Knicks wissen wir alle, da liegt vieles im Argen. Aber wenn man jetzt Carmelo Anthony so in diesen Pantheon einordnen müsste, wo ist er denn? Also nicht auf einer Schwelle mit LeBron James, klar, weil die Titel fehlen. Aber wo hast du Carmelo Anthony?
Also du sagst es schon, 2003 der legendäre Draft-Jahrgang mit LeBron an 1 und dann Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, nicht zu vergessen, Darko Milicic, einer der größten Pfeifen, die jemals in der NBA gespielt haben.
Nummer 2, oder? War nicht
Platz Carmelo zwei, Nummer 2? Genau, von Detroit. Da hatten eigentlich viele Carmelo ja ursprünglich gesehen. Da gibt es eine super Story über die Protagonisten so dieses ganzen Drafts und was die Erwartungen waren und dann wie er dann nicht in Detroit, sondern in Denver gelandet ist. In Denver mitverantwortlich dafür, die Kultur geändert zu haben. Ja, 7-mal in Folge in den Playoffs, kam nur einmal in die Conference Finals und dann an den Lakers damals von Kobe Bryant gescheitert. Und dann eben der Move nach New York in seine Heimatstadt, der Carmelo Anthony in Brooklyn geboren und dort auch dafür gesorgt, dass die Knicks wieder relevant wurden. So, also das war ja lange Zeit, war das die absolute Witzfigur. Und dann dank Carmelo Anthony und Amari Stoudemire dann so 2012, 13 etc. so ein bisschen wieder Feuer gefangen in New York City und die Begeisterung für Basketball wieder ausgelöst. Du hast bereits angesprochen, Titel hat er nie gewonnen. Ich glaube vom Standing her natürlich auch nicht ansatzweise auf diesem Niveau eines James, so ein waschechter Franchise-Player, der deine Franchise trägt in allen Bereichen, in allen Aspekten. Aber, und das ist, glaube ich, dann auch Carmelo Anthonys Legacy, einer der besten Scorer, die NBA jemals gesehen haben. Wir haben vorhin gesagt, Dirk Nowitzki Platz 6, Carmelo Anthony ist der 9. beste NBA-Scorer, Stand heute, was die Punkte anbelangt. Wie die Amis sagen, a bucket. Also den wechselst du nachts um 3:30, stellst ihn auf den Platz, gibst den Ball, im Jab snappt er sich zu 25 Punkten. Das war bis zum Ende seiner Karriere so. Und international Botschafter für den Basketball, 3 olympische Goldmedaillen, niemand war erfolgreicher im Team USA, Syracuse National Champion, also definitiv ein Hall of Famer. Viele werfen ihm vor, ja, das war jetzt nicht der Franchise-Player mit der Defense und hat seine Teams nie getragen und war zu egoistisch und ihm ging es ums Geld, bla 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 bla. Das kann man auf ungefähr 99,9% aller NBA-Spieler, aller Profis überhaupt ummünzen. Also Carmelo Anthony hat definitiv seinen Platz in den Annalen der NBA. So ein bisschen Bernard King-mäßig, wer sich an den noch erinnert, auch eine New Yorker Legende, begabter Scorer, begnadeter Basketballer. Und ja, nicht jeder kann Titel holen, wie Janis gesagt hat. Das heißt nicht automatisch, dass eine Karriere mies war oder dass man gescheitert ist. Also Carmelo Anthony, wie sagt er selbst so schön? Ich habe zwar keinen Titel gewonnen, aber als ich 2003 gedraftet wurde, da habe ich gewonnen im Leben. Und darum geht's am Ende.
Herrlich. Sepp, ich danke dir herzlich. Ich werde die kurze Pause jetzt nutzen, um Bernard King zu googeln. Denn der von dem habe ich jetzt das erste Mal gehört. Immer großartig, Sepp Dumitru, der NBA-Chefkoch. Kurze Pause in der Big Show 611.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
So, Sportradio 360, Big Show 611, wir nähern uns dem Ende und das heißt, wir sprechen jetzt über Tennis und tun dies mit Jörg Almroth. Servus Jörg.
Hallo Jens.
Jörg, über die Eindrücke, die wir von den Männern in Rom gehabt haben, haben wir ein ganz kleines bisschen schon mit Marco Hagemann und Stefan Hempel gesprochen, kommen wir vielleicht auch dazu. Aber du bist ja auch ein großer Freund des Frauentennis, wie ich im Grunde genommen ja auch, aber ich glaube, das Frauentennis ist, wie wir Franzosen sagen, in deep shit. Niemand interessiert sich dafür, wenn man sieht, oder zu wenige Leute, wenn man sieht, wie schlecht besetzt das erste Halbfinale zum Beispiel war zwischen Anna Kalinskaya und ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt hat, aber jedenfalls, um das Damentennis ist es aus meiner Sicht nicht gut bestellt, weil jemand wie Serena Williams nicht mehr mitspielt und Iga Świątek die ganze Bürde nicht tragen kann. Wie siehst du die Gemengelage bei den Frauen?
ziemlich genauso wie du, offensichtlich. Okay. Ja, sicher. Ich meine, wenn ich auf Twitter einige, weiß ich nicht, jüngere Sportskameraden auch so von Tennis, also die Tennis affin, dann von neuen Rivalitäten reden und oder das lese, das mag vielleicht sportlich irgendwie stimmen, aber ich wage zu bezweifeln, dass das natürlich vermarktbar ist auf den großen Märkten, die relevant sind. Ich meine, natürlich Iga Świątek, die ist inzwischen eingeführt, die ist klar, aber sie kann natürlich nicht die Last auf ihren zarten Schultern alleine stemmen. Und ja, es ist Fakt, dass du natürlich für Vermarktungszwecke brauchst du Spielerinnen aus den großen Kernmärkten. Ne? Also du brauchst eine amerikanische Spielerin, die regelmäßig um Grand Slams mitspielt. Am besten auch natürlich
am besten
England, nicht. Frankreich, ja. Meinetwegen Italien, Deutschland. Deutschland natürlich auch. Also ich meine, das frag mal unseren geschätzten Kollegen Jürgen Hasenkopf, ob er Fotos von Arena Sabalenka oder Kalinina oder wie die Damen da alle heißen, ob er die verkaufen kann. Das ist der nackte Fakt. Oder guck dir die Zeitungsseiten an. Siehst du da Berichte über Frauentennis? Nein. Und wie gesagt, das ist eine Abstimmung mit Füßen. Man kann es ewig bedauern, aber es ist wirklich schwierig. Und Amelie Mauresmus sagt ja nicht ohne Spaß, dass sie im letzten Jahr sich sozusagen jeden Tag über den Spielplan gebeugt hat und festgestellt hat, das ist jetzt nichts für meine Abendsession oder so. Und wenn sie das sagt, sorry.
Und ich habe jetzt, Ich habe jetzt, glaube ich, sogar die dann Finalistin Versaubeutel, weil ich ja, glaube ich, Kalinska ja gesagt, die war es ja nicht, sondern Angelina Kalinina, wie du richtigerweise gesagt hast. Und ja, ich meine, dieses Thema bei den French Open, die Night Session, da kommt es halt dann noch dazu, dass die Frauen nur Best of Three spielen. Und wenn du Świątek in der letztjährigen Form hast, die dann gegen wen auch immer in der dritten Runde 6-0, 6-2 gewinnt in 47 Minuten, was mache ich dann mit meiner Night Session, die ich um teures Geld verkauft habe? Also das... Und niemand möchte aber drei Sätze Świątek gegen mit 6-0, 6-2, 6-0 sehen. Was natürlich bei den Männern auch passieren kann, machen wir uns nichts vor, ja. Also Djokovic in seiner besten Zeit, Nadal in seiner besseren Zeit hat die Matches auch so gewonnen. Aber für mich ist das Frauentennis, und weil du sagst Amerikanerin, Jessica Pegula wird es nicht rausreißen. Also die einzige Amerikanerin, die es rausreißen könnte, ist Corey Goff. Und die ist eben, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht gut genug. Sorry, dass sie um Grand Slam Turniere um Siege mitspielt. Da müsste schon so viel passieren und das sehe ich sehr, sehr undeutlich in diesem Jahr.
Ja, dieser Übergang, natürlich darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung Serena Williams mit ihrer Polarisierung. Ja klar, natürlich, aber das war Gesprächsstoff. Und genauso wie Serena Williams Gesprächsstoff für zwei Jahrzehnte natürlich geliefert hat, haben es natürlich auch Rafael Nadal und Roger Federer getan. Sorry, auch da, klar, da ist der Übergang oder ist jetzt insofern noch etwas leichter, aber softer, würde ich sagen, weil natürlich Djokovic noch da ist, ne, weil du natürlich doch den ein oder anderen Typen dabei hast, der Gesprächsstoff liefert. Aber bei den Damen, meine Güte, wenn ich jetzt wer ernsthaft sich dahergeht und sagt jetzt, bei den French Open wird es jetzt rausreißen, ein erneutes Duell von Sabalenka gegen Rybakina oder was, auch wenn die das vierte oder fünfte Mal im Finale spielen. Nein, das ist natürlich kein Publikumsrenner irgendwie. Das ist es nicht. Das wird es auch nicht werden. Da brauchst du andere Charaktere, Typen und so weiter. Das ist eben leider heute auch so. Tennis ist eben nicht nur
nicht, also das was ich am Center Court abspiele, ist nicht alles. Ne? Ich meine, sorry, überleg mal, wir müssen einfach mal 10 Jahre zurückblicken. Da haben wir noch eine Sharapova gehabt, ne? Und wir haben eine Kim Clijsters gehabt als Tennismutter zurückgekehrt. Wir haben in Deutschland verwöhnt worden, plötzlich durch Angie Kerber und so weiter. Wir haben Andrea Petkovic gehabt und so weiter. Wir müssen auch feststellen, wir müssen ja nun mal jetzt erstmal unseren eigenen Sprengel uns angucken und da ist es auch nicht. Da sieht es ja nur auch nicht alles andere als toll aus, ne?
Ja, also Julie Niemeyer wird dabei sein. Tatjana Maria, die heute in Rabat verloren hat, oder Rabat, wird auch dabei sein, aber natürlich ohne realistische Chance, das Turnier zu gewinnen. Was sich Angie Kerber natürlich auch immer selbst eingeredet hat, was ich wiederum nie verstanden habe, dass Kerber von sich immer selbst gesagt hat, naja, sie kann auf Sand oder sie mag auf Sand nicht spielen. Weil ich eigentlich schon dachte, dass sie die Werkzeuge dafür gehabt hätte. Sie war fit wie kaum eine andere. Und sie hat einen überragenden Stopp gespielt, der auch geholfen hat. Aber okay, das ist von gestern. Schnee von gestern. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich bin gespannt, wie Amélie Mauresmo das lösen wird. Die andere große Geschichte ist natürlich, ja, das Fehlen von Rafael Nadal. Ich glaube, ich werfe jetzt mal eine These hin, ich glaube, Jörg, aus meiner Sicht ist es leichter zu verkraften, weil Nadal jetzt schon diesen ganzen Sand, dieses ganze Sandfrühjahr nicht dabei war. Wenn er jetzt in Madrid versucht hätte, ins Halbfinale gekommen wäre, in Rom vielleicht ins Halbfinale und dann abgesagt hätte, ich finde, dann wäre die Stimmung so gewesen, um Gottes Willen, Nadal, der sich jetzt fit gemacht hat für die French Open, ist nicht dabei. So, dass er seit den Australian Open nicht gespielt hat. Ich hatte nicht mit ihm gerechnet. Und ich glaube, selbst wenn er für Rom fit geworden wäre, ich hätte nicht dran glauben mögen, dass er in der Lage gewesen wäre, in Roland Garros zu gewinnen. Wie beurteilst du die Nadal-Situation?
Tja. Naja, man hat ja schon von ihm das Regelmäßige, das Unmögliche irgendwie natürlich gesehen. Ne? Diese Comebacks, die wie oft habe ich jetzt auch schon gedacht, das war's. Ich meine, tut er sich das noch an? Ne? Dann kam Familie und Kind und alles kam dazu und dann hast du wieder gedacht, ja, kann's denn weitergehen? Und dann hat er also im nächsten letzten Jahr natürlich unter bestimmten Umständen hat er es zum 14. Mal gewonnen. Und aber andererseits ist er ein Typ, der bei ihm gibt es kein Illusionstheater. Er weiß letzten Endes dann doch genau, was geht. Ne? Auch unter Einbeziehung eben dieser ganzen medizinischen Dinge, weiß er trotzdem, wo ist irgendwo dann doch die Grenze. Ne? Ich meine, er hat sie im letzten Jahr natürlich mit dieser medizinischen Hilfe überschritten, aber trotzdem, jetzt, denke ich, hat er die Dinge ganz klar gesehen. Es kann keine normale Saison mehr geben. Es kann auch nicht irgendwie dieses Wunderding in Paris geben. Ich muss mich, und davon gehe ich fest aus, einfach auf 2024 konzentrieren. Für mich würde es jetzt auch keinen Sinn machen, irgendwie zum Davis Cup ohne jegliche vorherige Spielpraxis anzutreten. Das halte ich für einfach unnötig. Das braucht er auch nicht. Also für ihn geht es um 2024 und du hast völlig zu Recht gesagt, es hat auch keiner damit mehr gerechnet. Nein, es hat jetzt wirklich keiner damit gerechnet. Und also den absoluten Die-Hard-Fans jetzt von Nadal, aber nein. Und ja, um diese Diskussion von eben nochmal praktisch aufzugreifen, ganz, ganz hart gesagt, kann Roland Garros als These kann ohne Rafael Nadal auskommen. Es gibt genug andere Geschichten. Ne? Es gibt Djokovic. Schafft er da jetzt als alleiniger Rekordhalter das Ding? Die jungen Wilden, schaffen die was? Was ist mit Zverev? Und so weiter und so fort. Es gibt viele andere Geschichten. Also ist doch klar, das weiß doch jeder, das ist eine Banalität und trotzdem natürlich eine große Aussage, Roland Garros ohne Nadal ist natürlich nicht das, was die letzten fast zwei Jahrzehnte gewesen ist. Und ich meine, 112-3 muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Wahnsinn, ja.
Eine der, ja, meiner Meinung nach verrückteste Bilanz, die es überhaupt bei Tennis und auch über ganz weite Strecken hinaus gibt, das ist ja Unfassbar. Ich meine, ehrlich, als ich habe auch versucht, mich immer zurückzuerinnern an das erste Jahr als an Nadal und es ist so wahnsinnig lange her, wenn man sich denkt, der ist jetzt immer noch da und hat 14 Mal dieses Turnier gewonnen. Und wie oft habe ich selbst, weiß ich selbst, wie oft hat man geschrieben, ach, Pete Sampras mit seinen 14 Grand Slams, so, sag ich mal, Mitte der Nullerjahre, wer soll das in absehbarer Zeit jemals überbieten. Und dann haben es drei getan, und zwar nicht knapp, sondern, sorry, so dass Pete Sampras irgendwie ganz vergessen ist.
Ja, gut. Pete Sampras. Finde ich auch schön übrigens, dass sich Pete Sampras eigentlich rausnimmt nach seiner Karriere. Ab und zu war er, glaube ich, bei Federer zu Gast in Wimbledon, wo der mal wieder einen Rekord gebrochen hat. Da hat er immer sehr müde drein geschaut. Ja. So, jetzt bist du.
Ja. Ja. Er hat sich nicht, also er hat sich, wenn er öffentlich aufgetreten ist, hat man nicht jetzt große Begeisterung gespürt.
Ja, genau.
Dass er öffentlich sozusagen dann irgendwie da wieder. Nein, aber trotzdem. Vielleicht logisch, aber dass es so gekommen ist, er ist ja auch nicht der Einzige. Ganz ehrlich gesagt, nehmen wir hier tatsächlich noch wahr, was Andre Agassi treibt und seine Ehefrau zumal. Also auch der tritt nicht besonders in Erscheinung und im Gegensatz zu manch anderen, die du natürlich auf Tagesbasis als Kommentatoren und ständige Begleiter in Anführungszeichen dieses nach wie vor Zirkus irgendwie siehst. Nein, die siehst du doch gar nicht. Schon verrückt.
Naja, und also gerade dieses Zurücknehmen von Stefanie Graf, dass sie nach ihrer Karriere sich so rar gemacht hat. Du hast ja ab und zu gesehen, auch noch in Roland Garros, mit ihrem Ehemann gemeinsam da, war es Lavazza oder wer hat, nicht Lavazza?
Nee, Longines. Jahren war das erst, aber das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich so, für mich jetzt aus der Erinnerung der erste so wirklich sehr, sehr prominente gemeinsame Auftritt. Na gut, wie gesagt, Amerika und seine Foundation hin und her, aber so, dass man sie auf einer großen Tennisbühne so gesehen hat, eben auch, das gab es ja eigentlich erst bei der Einweihung des Center Court in Wimbledon, ne? Neun meine ich, ich war selbst da und da hat Frau Graf das ja ordentlich Tennis gespielt, fand ich. Und die ist ja ab und zu in Deutschland, keiner weiß es, keiner registriert es, nicht mal ihre wirklich engeren Freundinnen und Freunde. Das ist schon interessant, wie sich das alles entwickelt hat.
Na, ich erinnere mich nur, ich hoffe, das darf ich sagen, wenn nicht, dann schneide ich es raus, aber dass du, glaube ich, zu ihrem 50. Geburtstag oder vor dem 50. Geburtstag von Steffi Graf mal ganz zart bei ihrer Pressebetreuerin oder wer auch immer oder Managerin angefragt hast und ich glaube, die Antwort war nicht mal dran denken.
Ja. Ja. Aber ich habe gerade, wo du es jetzt sagst, wenn ich irgendwann mal, glaube ich, wenn mich mal jemand fragen würde, was das, weil es passt jetzt zu unserer Thematik, was das wirklich verrückteste Tenniswochenende in meinem Tennisleben war, dann ist es 1999 Paris, die French Open mit Steffi Graf gegen Hingis, das für mich jetzt irgendwie, ja, mit allem drum und dran irgendwie verrückteste Tennisspiel. Und einen Tag später Andre Agassi, weiß ich nicht, 18 Monaten oder 142 abgeschrieben, verlacht, verspottet, Challenger-Turniere gespielt, plötzlich Sieger in Paris, also nee.
Noch 0-2 Satzrückstand, wohlgemerkt, gegen André Medvedev, ja.
Gegen einen gewissen André Medvedev, der, um das auch nochmal kurz zu sagen, in diesem Jahr wieder ein zweites Mal aus der Ukraine anreist zu den Terra Wortmann Open.
Ach was.
Ja, er ist ja eingesprungen für Thomas Muster, der nicht kann, und André Medvedev wird da sein. Und by the way, ich weiß gar nicht, ob du es schon weißt.
Ja, ich hab's gelesen. Der Chef persönlich kommt auch vorbei.
21. Juni, ja, gut. Okay, das war's.
Nein, Roger Federer wird also in Halle, Westfalen sein. Soweit ich es gesehen habe, Jörg, er wird nicht spielen, aber es wird ein paar Aktionen geben, die seiner Foundation zugutekommen. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
Ja, das wird so sein. Also es ist
Es ist einiges geplant, es ist aber jetzt auch wegen der ganzen doch wirklichen Kurzfristigkeit, dass die Geschichte einfach über die Bühne gegangen ist, wird da noch heiß geplant aber spielen, das hat er ja gestern, glaube ich, auch in diesem Twitter Ask RF gesagt, will er zumindest in diesem Jahr nicht und auch weil es körperlich eben einfach noch nicht machbar ist, aber das Interesse künftig, also in Halle und natürlich auch anderswo zu Showkämpfen anzutreten, ist bei ihm da. Also er will dann auch wieder spielen und ja, wie sich das, ja, ich glaube, das hat er deutlich gemacht, dass für ihn das jetzt eben Halle schon auch aus der Historie was Besonderes ist und dass er dem Turnier verbunden bleiben wird. Und es ist ja, meine ich, jetzt wirklich der erste Auftritt bei einem Turnier seit seinem Rücktritt. Es sei denn, er würde jetzt noch irgendwie aus der Kiste kommen in Paris, was ich nicht glaube. Ansonsten, ja, wird er dann irgendwie an dem Tag einschweben. Vielleicht auch wieder mit Kind und Kegel und mal sehen.
Ja, den nimmt er überall hin. Gerne mit, wie wir auch schon gesehen haben. Nämlich zum Beispiel zur Formel 1 nach Miami. Und die Mirka war ja auch mit dabei bei dieser Met-Gala. Ja, das ist danach. Jörg, ich fahre an diesem Donnerstag eben nach Paris. Ich fahre hin im Glauben, dass es bei den Männern 4 verschiedene Männer gewinnen können. Mhm. Ich glaube Alcaraz, ich glaube Djokovic, ich glaube Rune. Und ich glaube, dass, wenn die Auslosung stimmt, sogar, und wenn er sich wirklich darauf einstellt, Daniil Medvedev das Turnier gewinnen könnte. Und ich glaube auch an ein gutes Turnier von Alexander Zverev.
Unterschreibe ich alles, ja. Doch. Naja, nein, also kann ich, selbst sehe ich, also würde auch die 4 ganz klar mit einem, ja, es gibt noch sicher noch 4, 5 andere. Wir werden auch wahrscheinlich dann unter den 4, die wir jetzt genannt haben, wird wahrscheinlich einer auch ganz früh ausscheiden, wer auch immer. Es wird eine Überraschung geben. Paris ist immer, du hast immer diese Überraschung erlebt, ne? Also irgendwie das Wetter bedingt auch einen Tag mehr, wo es ganz fies ist und alles ganz langsam ist und irgendwie einer die Lust hat, dann gegen so einen Bühler auf der anderen Seite sich 4 Stunden rumzuquälen. Das wird es alles wieder geben und aber klar, diese 4 Namen muss man einfach nennen und sie sind auch alle interessant. Ne? Das ist alles, und das wäre ja absolut möglich. Bei Zverev habe ich ja immer so den Eindruck, auch da noch, ich habe mich mit Michael Stich auch im Vorfeld des Halle-Turniers unterhalten und habe dann auch so mit meinen Gedanken zurückgeschwenkt und habe gedacht, 96, was war das für ein unglaublicher Run, den Stich gehabt hat. Wochen, Monate lang verletzt, dann schlägt er unter anderem auch Thomas Muster und verliert das Finale völlig unnötig, nachdem er in allen 3 Sätzen geführt hatte. Aber nein, und für mich ist Zverev per se auch jemand, trotz allem jetzt, jemand, der bei so einem Turnier so einen Lauf hinlegen kann. Ne? Ja, der Stich war genial, der brauchte selbst für dieses Turnier brauchte der nicht wirklich eine endlose Vorbereitung, 100 Spiele, Matchpraxis, nein, braucht er alles nicht. Der ist da hingegangen, hat sein Ding gedreht, ohne jeden Druck irgendwie selbst. Plötzlich hat er im Finale gestanden. Das wird es bei Zverev vielleicht jetzt nicht geben, aber tatsächlich, stimme ich dir zu, kann in der 2. Woche auftauchen, wäre ein super Erfolg erstmal.
Ja, damals übrigens gegen Evgeny Kafelnikov verloren, so, das Finale, ja, Michael. Ja,
tatsächlich, er hat 5-2 und zweimal 5 2-5 irgendwas und dann 7-6, 7-5, 7-6. Also ich glaube, wenn du mit ihm sprichst, ist es immer noch das Spiel, was ihm am meisten überhaupt in seinem ganzen Leben ärgert. Denn das hätte er gewinnen müssen. Also, na gut.
Anders als das US Open Finale gegen Andre Agassi. Da habe ich ihn eher chancenlos in Erinnerung. Relativ chancenlos. Ja, wir freuen uns jedenfalls auf das 2. Major des Jahres, ich ganz besonders. Das war's, die Big Show 611. Danke Jörg, danke allen anderen, die dabei waren. Wir versuchen, uns nächste Woche wiederzuhören.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.
Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!